Hey, kid.
This is a tasty burger. Burger. Burger.
Street.
Yeah. Two men, 25.
Straight down.
Goddamn handcap.
You're a smart motherfucker.
This sounds like you actually have something to say.
Fuck me, jackrabbits. Straight down.
Doing
all. Fuck me, do you ask?
I'm the foot fucking master.
Fuck me, jackrabbits. Straight down.
Doing
all. Fuck me, do you ask?
Fucking good milkshake.
Let's go.
Warum also, klingst du so komisch? Womit du Scherze machst, quält meine Lunge mich jede Nacht momentan.
Wirklich?
Ja, und tagsüber auch.
Ich höre Töne.
Ich höre auch Töne.
Ich schalte ab.
Irgendwo irgendwas laufen?
Ja,
also Spooky. Außer Spooky. Nee, Spooky hat sich hier unterm Schrank festgefahren.
Echt?
Ja, ja, Spooky ist...
Wo ist er denn?
Na, ich sag doch, hier hinten unterm Schrank.
Spooky!
Komm mal raus, Spooky.
Komm, Spooky, komm.
Spooky.
Komm.
Komm mal her.
Komm.
Na, jetzt ist Spooky unterm Tritt. Kommt aber langsam vor. Da ist er wieder. Ja.
Ja, unterm
ja.
Tritt.
Spooky. Feiner Spooky. Ja.
Du bist fein. Der Beste.
Jetzt kommt er, jetzt wird er ein bisschen lästig. Komm,
er
komm
möchte,
mal ab.
Er möchte gerne an deinem Stiefel ein bisschen also sich
da.
Reiben. Spooky. Man möchte ja vielleicht... Sind also. Vielleicht deine Schuhe dreckig?
Jetzt will er wieder ins Bad, da kann man doch eben schon nicht raus.
Ach ja, Spooky.
Nicht, dass ich dich mit einem hier Stuhl überfahre, Spooky, ne?
Ja, der neue Putzroboter in der Metaebene macht sich ganz gut, ne? Ja, was für ein süßer kleiner Kerl.
Spooky, der Putzroboter.
Ja.
Spooky. Ich wollte schon immer mal was haben, was durch die Wohnung läuft, was ich Spooky nennen kann, was aber möglichst wenig Geld kostet eigentlich.
Ja, da gibt es jetzt halt diese Billo-Staubputzteile.
Statt dir so ein Hund oder ein Kind oder so, weißt du?
Ja, die laufen so einfach rum und putzen
40 Euro
Staub. War Staub, nicht mal.
Ich glaube, er verteilt ihn, oder? Putzt er oder verteilt er?
Ja, ich meine, wenn du nicht vergisst, dieses komische Staubtuch dran zu machen, dann bleibt da halt schon einiges hängen an Spucki. Ne? Und das kannst du dann aber eben leicht wieder abstreifen.
Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass das mit so einem, wenn du dir dasselbe, gibt es ja auch so Swiffer-artige oder wie die, ne, so, ich habe immer so Swiffer-Staubwedel-Dinger.
Ja, ich weiß.
Also jetzt nicht die mit Griff, sondern die langen. Ne? Da kannst du ja auch dann so statische, hier Elektrostatik-Tücher dran machen und ich habe das Gefühl, damit geht das schneller. Ich habe auch das Gefühl, dass man es damit nicht macht.
Ja, man eben, macht's das halt ist nicht. Ja, das also. Ist ja hier wieder so ein Faulheitsteil. Ich genau. meine, der läuft halt da unterm Schrank durch und holt halt den Staub überall her. Ja. Ob es einem dann besser geht oder nicht, das wissen wir nicht. Das muss dann auch jeder für sich selber entscheiden, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt. Wir haben es jetzt gemacht, wir haben es hinter uns, es ist durch.
Ich weiß nicht, ich würde das gerne bei mir mal nochmal.
Ja, kannst du auch.
Ich glaube, ich bestelle mir jetzt einfach mal so einen.
Genau.
Kann man den jetzt eigentlich zurückschicken? Oder ist das dann so... Nee, sie haben jetzt einmal damit gewischt.
Naja.
So nicht.
Naja.
So nicht. Gewischt ist Gewicht.
Eben.
Nicht wischen.
Eben. Sie haben den
Spucki, nicht beim Wischen knipsen. Es besteht keine Verbindung zum Internet. Ja, sowas.
Keine Verbindung zum Internet. Das gilt natürlich für uns hier nicht in der 53. Ausgabe von Not Safe for Work, der internationalen Unterhaltungsgala mit Holger.
Hallo, und Holger. Tim. Hallo, Tim.
Genau. Und wir sitzen hier und können nicht anders... Und fragen uns, ob die letzten zwei Wochen unseres Lebens in irgendeiner Form spannend gewesen sind, auf dass es
Ach so.
Sinnvoll ist.
Ach so, das ist interessant.
Unsere Erfahrungen, Erkenntnisse, Einblicke, Einsichten, ja, Meinungswandel in irgendeiner Form hier zu teilen.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich frage mich ja immer, ob die letzten zwei Wochen meines Lebens spannend sein werden.
Ja, das ist, ja.
So. Fallschirmspringen, zwei Wochen lang. Und dann einen guten Abgang machen, wieder Müllemann. Starken Abgang. Hm. Ja, ich habe kaum was erlebt.
Wie immer.
Wie immer?
Ja.
Ich sitze ja auch nur rum.
Ja, wie immer. Ja. Ja, du sendest auch die ganze Zeit.
Ja, es ist ekelhaft. Ich muss jetzt auch wieder, die Schlagzahl muss jetzt verringert werden, weil bei mir ist so brutal viel liegen geblieben, dass ich im Grunde den gesamten August und den gesamten September über Büchern verbringen kann. So Studium und so. Ich habe nichts gemacht. Es ist grauenhaft und ich muss echt viel machen noch. Es ist wirklich grauenhaft.
Alles für die Hörer.
Alles für die Hörerschaft. Nee, alle, ja. Naja, ja.
Rinnen.
Rinnen. Rinnen. Das wäre eigentlich auch ein schönes Geräusch, was Spucki machen könnte.
Ja, das stimmt.
Aber es ist auch so random noch, ne? Irgendwie. Also.
Ja, weiß nicht, wenn die so in der zweiten oder dritten Generation sind, dann haben die vielleicht so ähnliche Features wie die Elektroautos demnächst. Da kannst du ja mittlerweile auch schon deinen passenden Sound nachladen.
Wie jetzt? Achso, weil leise Autos töten Kinder.
Naja, ich meine, Elektroautos müssen jetzt, glaube ich, ab nächstem Jahr ein Geräusch machen.
Echt?
Hatten wir das Thema nicht schon hier?
Nee.
Ich bin mir nicht so sicher.
Also mit dem Geräusch noch nicht. Also ich amüsiere mich immer darüber. Ich sage immer, ja. Und dann werden irgendwann sind Geräuschgeber da eingebaut werden, damit es wieder so laut ist wie vorher, obwohl wir eigentlich leise Städte haben wollen.
Ja, das ist mittlerweile beschlossen.
Das ist so albern.
Vielleicht nicht.
Doch.
Na, wenn es, sagen wir mal, bedeutet, ob du jetzt über den Haufen gefahren wirst oder nicht, dann überlegst du diese Aussage sicherlich auch nochmal.
Nee.
Aber das Schöne ist, man kann halt jetzt sozusagen sich dann seinen Klang ja auch aussuchen, weil man ist ja jetzt nicht
Ferrari,
gesetzlich,
ne?
Gezwungen, ja, Ferrari oder keine Ahnung, oder du kannst halt irgendwie so einen Entenwatschel-Sound machen.
Selbst wenn die Alternative bedeutet, über den Haufen gefahren zu werden, würde ich mir andere, zumindest einen Versuch einer anderen Lösung wünschen. Geschwindigkeit verringern, also nicht mehr 50, sondern 30 fahren, mehr so Speedbumper, also überall, wo es geht, den Verkehr verlangsamen, also das einfach nur verzögern.
Ja, aber auch mit 30 Stundenkilometer wirst du über einen Haufen gefahren.
Ja, sicher,
musst
du halt gucken.
Der muss da halt gucken.
Ja,
das
halt
Problem
gucken.
Ist, ja, das werden die Leute sicherlich auch tun. Nur Siehst das du? Ding ist, derzeit, du willst mir nicht erzählen, dass du wirklich immer, wenn du nichts hörst, ohne zu schauen, über irgendeinen Verkehrsknoten marschierst. Ja, sondern für dich ist das Geräusch schon auch entscheidend, ob du nochmal irgendwo hinschaust, weil wenn du was
hörst... Ob du es im letzten Moment, also ob du was übersehen hast, ne? Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Also das Problem dürfte gar nicht mehr... Also ich gucke immer. Ich verlasse mich nicht nur auf mein Gehör.
Ja, aber das tun
du springst weg, weil du was hörst. Das ist es wahrscheinlich.
Ja, es ist wie auch immer. Auf jeden Fall, die Akustik ist nicht unerheblich.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir jetzt von heute auf morgen taub würden, dann... würde uns schon enorm was fehlen.
Ja.
In der Orientierung.
Zum Beispiel so ungefähr.
Und der Verkehr wäre auf einmal eine echte Bedrohung für uns.
Ja, 75% meines Einkommens würden mir dann fehlen, weil ich so denken müsste.
Das ja.
Ist, Gibt es eigentlich Podcasts von Tauben? Weil sprechen können die ja im Prinzip. Also es gibt ja genug Taube, die auch sprechen können, weil sie erst später ertaubt sind oder weil sie es irgendwie gelernt haben. Und die sprechen dann, hast du mal gehört, wie, also man kann das glaube ich gar nicht richtig nachmachen. Hast du mal Taube sprechen hören?
Ja.
Du guckst gerade so gequält.
Ja, ich überlege gerade.
Achso. Und überlegen ist deine Qual.
Ah, das ist ja wie ein bisschen wie mit Blinden und Sehbehinderten. Es gibt da ja alle möglichen Varianten von besser und schlecht und gar nicht hören und so. Mhm. Und wenn du halt taub aufgewachsen bist, dann ist es halt beim Sprechen sehr schwierig, weil du eben keinerlei Orientierung hast. Mhm.
Ach so, du meinst Orientierung, also akustische Orientierung, anhand derer du sprechen lernen könntest.
Naja, eben, weil ich meine, daran, damit lernst du es ja auch. Also du lernst ja sprechen durch Hören. Und ohne Hören halt erstmal kein Sprechen.
Na, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Taube in meinem Bekanntenkreis, dass ich da mal so eine Umfrage machen könnte, wie sie sprechen gelernt haben. Das war's, was man mal schriftlich im Internet fragen könnte.
Ja, kannst dich da mit Jule unterhalten. Irgendwie hier ein Augenschmaus, die ja immer fleißig herumgereicht wird, wenn es um das Thema geht. Und sie kann auch sprechen. Mhm. So. Und das ist auch es ist auch so richtig unsere Sprache, wie sie sich das angeeignet hat, ist mir ehrlich gesagt.
Ich weiß nicht, wann sie taub geworden ist. Ja, das taub geboren oder taub geworden? Kann man recherchieren,
Ja, kann uns vielleicht der Chat sagen, das bestimmt wissen das wieder alle, nur mir fällt es gerade nicht ein. So, man merkt aber schon, dass eben sozusagen ein Mangel an Hören da zumindest so ein Korrektiv verhindert. Und ja, also es ist nicht ganz einfach zu folgen immer. Mhm. Ja, was mich übrigens auf ein interessantes Thema bringt, was ich mir sowieso notiert hatte, nämlich Transkriptionen.
Transkriptionen.
Ja, Transkriptionen.
Mhm. Habe ich gerade eine sehr schöne Vorführung gehabt. Also wir haben uns mal die, wir machen ja auch, ne, wir machen ja so Sachen, also wir machen Untertitel für Gehörlose, Audiodeskription für.
Verdammte.
Was ist denn mit dir schon wieder los?
Fickscheiße.
Ist es von Apple? Verdammte Fickscheiße! Es ist von Apple?
Nein, es ist nicht von Apple.
Naja, ich trinke derweil ein Bier.
Wo sind meine Notizen? Verdammt, ich hasse das, wenn Notizsoftware. Es geht nicht alles.
Ich trinke gerade ein Kellerbier.
Wozu notiere ich mir denn das doch? Nicht, damit mir die Software das wieder löscht.
Welche Software war's?
Das kann ich dir jetzt nicht sicher sagen, deswegen mache ich jetzt kein Fingerpointing, weil entweder ist es der Client oder es ist der Server.
SimpleNote?
Ja, ich benutze ja SimpleNote und.
Ich habe mich davon wieder verabschiedet. Also ich fand das ja eigentlich auch ganz toll, dass das so schön über alle möglichen Textdinger synkt. Also über alle möglichen Clients und Systeme und Browser und so. Aber genau das ist mir nämlich auch zigfach passiert, dass ich irgendwas notiert habe und dann war es weg. Und dann war es irgendwann wieder da.
Womit?
SimpleNote
notiert. Und also womit hast du es notiert? Auf dem iPhone jetzt?
Das weiß ich nicht. Entweder auf dem iPhone oder im Browser oder im Client zu Hause. Das habe ich nicht nachvollzogen, wo jetzt die Sachen dann verschwunden sind und bei welchem Sync-Versuch und so. Und weil das nämlich mich so abgefuckt hat, seitdem, hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, seitdem benutze ich halt Workflowy. Und bin damit wirklich sehr zufrieden. Ja, also da ist auch noch nichts verschwunden.
Workflowy ist wirklich cool, aber was mich halt stört, ist, dass es halt keine Native Apps gibt dafür, sondern es ist halt nur im Browser.
Das finde ich halt gerade gut, weil ich.
Du findest das gerade gut, dass es das nur gibt.
Weil ich mit den Sachen, die Native Apps hatten, bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. Gut, das waren jetzt nur zwei, nämlich SimpleNote und Wunderlist. Aha. Und mit denen habe ich beiden schlechte Erfahrungen gemacht und mit Workflowy noch nicht. Und jetzt ist natürlich ein vollkommener unzulässiger Fehlschluss, den ich da ziehe, aber.
Ja. Ja, das ist ein Fehlschluss. Ich weiß, dass es auch alles nicht einfach ist mit dieser Synkerei, aber irgendwie Software muss sich auf jeden Fall überlegen, wie sie dem von vornherein vorbeugen kann, dass es irgendwie einen Verlust gibt. Ich meine, es gibt zumindest im Webinterface gibt's diese Version History. Komischerweise schafft diese History aber nicht in die Clients. Und das stört mich. Mhm. Ja. Ja, gut, okay. Ich wollte darüber gar nicht reden, aber wer jetzt aus irgendwelchen Gründen von beiden noch nichts gehört hat, soll da mal seine eigenen Meinungen bilden. Workflow hier ist auf jeden Fall cool, weil es ist halt ein richtiger Outliner und wenn es das halt als richtige abgeben würde für ein Mac vor allem, dann wäre ich wirklich ein very happy Person. Ich meine, es steht da irgendwo auf ihrer Webseite, dass sie das im Prinzip mal auch vorhaben, so, aber
Inwiefern ist das besser?
Das ist insofern besser, als dass ich das viel besser bedienen kann. Du hast halt bei Web-Anwendungen generell das Problem, dass du quasi mit drei Betriebssystemen gleichzeitig arbeiten musst.
Und mit dem Browser, mit deinem Betriebssystem und dem, was sie deliveren?
Genau, du hast so drei Ebenen. Ne? Du hast so die Applikation selber, ihre Logik, dann hast du darüber gelegt nochmal die Logik des Browsers. So ein Klassiker, ja. Du gehst irgendwie auf eine Webseite und jetzt willst du alles selektieren, was da in einer Textzeile ist. So, was machst du? Du machst halt da irgendwie Apfel A, wie immer. Und wenn du halt in dieser Zeile auch schon warst mit deinem Cursor, ist ja auch alles wunderbar. Ja. Wenn du das aber nicht warst, dann selektierst du halt den vollständigen Inhalt der Webseite, was überhaupt nichts mit der Logik zu tun hat und mit dem Kontext, in dem du jetzt eigentlich gerade denkst, ja. Geschweige denn, dass dir in dem Moment sofort klar ist, wie du diese Selektion wieder aufhebst und was du jetzt überhaupt tust. Also du musst in dem Moment auch drüber nachdenken, das ist nicht seamless. Mhm. Und dann hast du es eben auch noch mit deinem normalen Betriebssystem und dessen Konventionen zu tun, was quasi dann wiederum dem Browser überlagert ist. Habe ich es aber jetzt mit einer nativen App zu tun, dann ist da eigentlich im Wesentlichen nur ich und die App. Das heißt, ich weiß, die Shortcuts funktionieren, das Editieren von Text funktioniert so und so, ne? Dreck und Drop, diese ganzen Sachen.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Genau, und das kann ich halt nicht machen. Ne? Ja. So. Und zumal es dann eben auch noch mit anderen Webseiten konkurriert und dann weiß ich ja nicht, und wo ist der Tab und ich werde bekloppt dabei. So, ne? Und manchmal ist Web ganz toll, gerade so zum Nachschlagen und überall und ich brauche jetzt keinen installierten Computer und Lizenzen und Pipapo, sondern ich logge mich da einfach ein und hab's halt auch. Ja, alles schön und gut, aber meiner Meinung nach müssen solche Programme halt beides haben. Sie müssen Apps haben und zwar im Idealfall auf möglichst vielen Plattformen, zumindest auf allen Plattformen, mit denen ich arbeite.
Genau.
Beiden und halt dem Web.
Zwischenfrage, welches wäre die andere?
Wie die andere?
Plattform. Achso, Rechner und
macOS
und macOS und iOS. Das ist, für mich ist das so ein Ding.
Nee, Gott sei Dank sind wir da noch nicht.
Das wir kommen dahin und iTunes Match ist der Vorreiter.
Das ist ja was anderes. Ich meine, wenn zwei Plattformen dieselben Dienste integrieren, das ist ja in Ordnung. Da habe ich ja gar nichts gegen.
Das scheint ja nicht ist. Also ich finde nicht, dass das in Ordnung ist. Ich habe mich über kaum was so sehr aufgeregt wie über.
Ach so, naja gut, das kann ich mir gut vorstellen. Match
eingeschaltet.
Derzeit kann man sich über eine Menge ärgern bei Apple.
Ja, schlimm. Denkst du, das wird schlimmer? Ich habe so eine Angst, dass das schlimmer wird und dass ich demnächst dann wieder irgendwie da stehe.
Angst?
Dass ich demnächst wieder da bin, wo ich irgendwann das in den 90ern schon mal war und sage, na gut, dann halt doch Windows. Und Windows ist einfach hässlich. Muss damit ja in der Firma arbeiten und das ist hässlich. Ich will das nicht. So, und es kann aber passieren, dass das mal wieder besser wird oder besser zu bedienen ist als macOS und das war schon mal so in den 90ern. Das, ja, also dass ich.
Bedienen?
Ich bin mit macOS. macOS hat nur noch rumgespackt und ist abgestürzt und ist kaputt gegangen und so. Da bin ich mit Windows.
Stabilität, okay. Stabilität
ist für mich
bei Bedienen.
Ja,
hast du
ja.
Nicht deiner Meinung.
Ich auch nicht.
Gut, dann sind wir uns ja einig.
Jetzt geht's. Jetzt, so weit sind wir schon. Jetzt widerspricht er sich selbst.
Tja,
schnell noch ein Bier. Es ist übrigens ein Kellerbier. Es ist ungespundet und hefetrüb. Ungespundet, hefetrübes Kellerbier.
Lecker Bier.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn das fränkische Bier alle ist. Da muss ich mir wahrscheinlich wieder noch so eine Kiste holen.
Buckbier.
Ja, Buckbier dauert noch ein bisschen.
Ja, ich hab mir welches.
Was ich ja lustig finde, ist, dass hier die Bude, die mir das geschickt hat, hier gibt's bier.de, hat jetzt auch tatsächlich so einen Mischkasten irgendwie im Angebot.
Mischkasten.
Den sie uns eigentlich erstmal, oder mir, ich weiß gar nicht, an wen das jetzt so explizit adressiert war. Aber im Prinzip halt uns ja allen, ne?
Ich trinke es auch.
Genau.
Ich trinke es ja gern.
Hier werden alle verköstigt.
Man trinkt ja gern.
Es war sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, halt so eine Hauruck-Aktion, die sie sich da ausgedacht haben. Und jetzt gibt es das aber auch sozusagen auch regulär im Angebot. Spätestens nach dem letzten CAE.
Fränkische Biermischkiste.
So, und jetzt, bevor wir auf die Transkription kommen.
Deine Mutter ist eine fränkische Biermischkiste.
Können wir ja nochmal kurz, ich weiß nicht, wollen wir jetzt über Transkription oder über Bier reden? Wir reden jetzt über die Transkription.
Transkription.
Genau, weil wir waren ja bei den Tauben und überhaupt und dem Sprechen und dem Verstehen etc. So, und das Problem mit Audio und so, wir wissen ja alle, wo, ne? Also so. Wo die Vor- und die Nachteile liegen.
Spooky bestellt.
Ja?
Schnell gemacht. Aber den roten, den du da, also der eine ist ja da.
Bevor ich ihn getestet habe.
Ja. Den billigeren. Ich kaufe ja immer das Billigste.
Ach so, so einer.
Dann schmeiße ich es weg und dann kaufe ich mir das Ordentliches.
Ach, widerlich. Widerlich.
Findest du?
Ja.
Soll ich stornieren? Meinst du, ich soll stornieren?
Du musst selber wissen, was für dich gut ist, aber ich bin überhaupt gar kein Freund von das Billigste kaufen, weil wenn man
nee, das war das Billigste, weil es reduziert war. Also eigentlich ist es das Teuerste.
Ach so, na gut, meinetwegen.
Und ich habe mit dem Hersteller habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Wie Leder.
Jetzt hat er es gesagt.
Ja. Ja, wie heißt
jetzt,
das Teil?
Jetzt kommt es, ich weiß nicht.
Wie Leder, der hat auch einen lustigen Namen.
Virobi.
Robotik.
Wie Leder-Rob-I.
Ja, ich kann ihn ja mal auspacken. Ich habe ihn ja gerade erst erhalten.
Unboxing! Woo!
Er sieht auf jeden Fall hübscher aus als der andere, der jetzt hier als Spooky.
Ja, er sieht irgendwie professioneller aus. Spooky sieht so ein bisschen aus wie, na komm, löten mal was zusammen. Apropos Spooky, wo ist er
überhaupt? Löten ist er ja nicht. Ich meine, das ist nur so ein kleiner, vielleicht sollte man das mal beschreiben. Also wir reden von diesen komischen Staubfänger-Robotern.
Wo ist er überhaupt denn? Also nicht Staubsauger-Roboter.
Nee, Staub... Im Prinzip nimmt er das Bodenstaubwischen ab und mehr auch nicht. Und das sind halt einfach so Teile, die so ein bisschen random durch die Gegend cruisen und eben so eine Auflage haben, wo man dann so ein kreisrundes Staubtuch drauf pappen kann.
Bei also im Grunde sieht das
ist das mit Klett und hier... Sieht's anders aus. Und Spooky hat auch so eine komische Kugel. Das heißt, es ist eigentlich nur so ein Ring, der sonst nichts weiter tut.
Also eigentlich sieht's aus wie ein Hut.
Genau,
und,
sieht aus wie ein Hut.
Unten an der Krempe entlang, also ja, an der Hutkrempe entlang ist halt so ein Staub, also ein statisch geladenes oder wie es heißt, Staubtuch.
Mhm.
Und im Inneren des Hutes, also wie heißt denn das andere, also in dem Dom des Hutes sozusagen, rollt bei Spooky eine Kugel random hin und her. Ja, und der Vileda hat einen, was hat denn der?
Hat unten so zwei Rollen, die sich beliebig drehen können. Das sieht auch ganz pfiffig aus. Das ist letzten Endes derselbe Effekt, aber es ist halt integrierter. Und wenn man jetzt hier das Staubtuch da drauf macht, hat das auch im Gegensatz zu Spooky, der hat nämlich sein Klett mehr oder weniger so am Innenrand.
Mhm.
Und der Virobi,
da habe ich ihn
innen. Der hat den Klett rundrum außen, was sozusagen dazu führen könnte, dass es besser hält.
Dann würde ich sagen, muss Spooky zurück ins Heim, ne?
Spooky ins Heim.
Spooky muss ins Heim.
So, jetzt habe ich das hier mal dran getackert. Kann man auch besser anfassen. So, aber jetzt muss ich den natürlich erstmal laden. Das kann ich ja hier schon mal einleiten.
Laden, einleiten.
Erfahrungsberichte gibt es dann bestenfalls zur nächsten Sendung.
Oder gegen Ende dieser Sendung. Obwohl ja hier Spooky hatte schon gut aufgeleckt, von daher kann es sein, dass wir jetzt gar nicht mehr.
Ja, das kann man jetzt. Ich meine, gut, die Staubaufnahme in dem Moment, wo er irgendwo hinkommt, dürfte identisch sein. Nur die.
Elektrostatik ist doch auch mit Strom, ne? Ich wollte mal wieder die Nerdfolter einschalten.
Ah, verstehe. Ist dir gelungen.
Du hast die. Ah, das Kabel ist lang genug.
So, jetzt mach ich den hier dran.
Soll ich mal den Pfandefeld zur Sicherheit oder?
Na, noch haben wir ja keine psychologischen Probleme.
Ich habe mir übrigens überlegt, ich werde demnächst mal den Pfandefeld öffentlich vorlesen. Ich muss mal gucken, ob man das darf.
Ich habe übrigens die edlen Spender jetzt kennengelernt.
Und wie sind sie so?
Nett. Haben uns getroffen, gefrühstückt und
ja, das ist doch mal
uns
was.
Gegenseitig für Dufte befunden.
Mir macht ja nie jemand Frühstück und findet mich Dufte.
Nee?
Nee, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich niemanden Dufte finde. Wie will man sich dann gegenseitig beim Frühstück durchführen?
Ja, das stimmt. Du bist ja so ein
herablassendes.
So ein Keiler, so ein Austeiler, so ein Arschbeißer.
Arschbeißer, Wadenbeißer.
Arschkrampe.
Arschkrampen, Wadenbeißer.
Ja, so bist du.
Ja, ungespundeter.
Ja, hilfetrüb.
Naturtrüb bin ich.
So bist du.
Ja?
Also. So.
Zurück zu. Audiotranskription, Deskription.
Audiotranskription, ganz genau. Es gibt nämlich jetzt Hörerinnen.
Ja.
Die sich hier an die Podcasts der Metaebene heranpirschen und tatsächlich damit mit Transkriptionssoftware auf den Buckel rücken.
Mit Transkriptionssoftware, was benutzen die da? Ich hatte neulich, haben wir uns mal eingeladen, die Herrschaften von LinguaTech,
ja,
die so Text-to-Speech und Speech-to-Text-Software machen. Das war schon ganz eindrucksvoll, was sie da vorzuführen hatten. Also es läuft sehr, sehr gut. Also wirklich eindrucksvoll.
Mit Text-to-Speech und
Also Verschriftlichung jetzt erstmal. Ne? Also Verschriftlichung läuft wirklich sehr, sehr geil. Also es war wirklich eindrucksvoll. Und zwar out of the box, ohne Training.
Von welcher?
LinguaTech. Ohne Training, also im Moment, wir arbeiten im Moment für die Untertitel mit Dragon. Wie heißt denn das? Dragon?
Wir, was? Jetzt bei Videotext, Podcast, Entschuldigung, oder was?
Videotext. Ach so, okay. Wir machen ja genau das. Ist ja eine unserer Kernaufgaben.
Was? Ach so.
Barrierefreiheit.
Das machst du auch. Die
Untertitel. Also ja, das ist in unserem Bla. Mhm. Also das hängt am selben Gelöt sozusagen, ja. Am selben technischen, an denselben.
Sowas wie so Voice Pro oder welches Software oder wie Personal das? Translator oder Voice Reader oder.
Wovon jetzt?
Von LinguaTech. Apps gibt's ja auch.
Ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
Ja.
Also irgendwas, was sie neu entwickelt haben. Und das war Dragon Naturally Speaking. Vielen Dank, Chat. Damit arbeiten wir im Moment und haben eben geguckt, was die anderen so haben, die Konkurrenz im Angebot hat.
Ja.
Und das, was du ja im Moment machen musst, ist, wenn du so Live-Untertitelung machst, was wir machen, ne? So von Sportereignissen, von Nachrichten, also alles, was so ungeskriptet ist. Da sitzt dann halt jemand, guckt die Sendung, passt es und versucht es in möglichst, also ja, zeitnah in irgendwie Untertitelform zu bringen und das dann zu senden. Und um das einigermaßen sauber hinzukriegen, musst du halt viele Stunden mit dieser Erkennungssoftware trainieren, also mit diesem Naturally Speaking. Du musst dem eben beibringen, wie du sprichst. Also was schon ganz cool ist, ich habe mal so eine Version 1 oder 2 oder so vor 10 Jahren mal getestet für einen Sender, so als Beitrag, einen Beitrag draus gemacht. Und da musste man so sprechen. Und,
aber ist Naturally das Speaking, nicht ein wenig anstrengend?
Scheiße ist das.
Ja, und bei Naturally Speaking, also ich mir ganz Naturally gut Speaking
erkennt dich umso besser, je flüssiger du sprichst.
Really?
Das Ding gewöhnt sich an deine Sprachmelodie und das ist schon echt eindrucksvoll. Also du musst halt echt viel trainieren. Ich weiß, ich glaube, ich habe da schon, keine Ahnung, 5 Stunden, 6 Stunden reingeredet. Das Ding ist immer noch nicht so weit wie bei unseren Kollegen, die das regelmäßig machen, diesen Job.
Hm. Das funktioniert natürlich nicht bei größeren Runden und bei Leuten, die man jetzt nicht trainieren kann. Also wenn ich jetzt ein Dialoginterview habe,
das geht nicht.
Versagt das natürlich. Ne?
Das geht fast gar nicht.
Also ich bin mir da auch sehr, sehr unschlüssig, was der beste Ansatz ist. Jetzt wird allerdings gerade hier mit dieser F4-Software das sozusagen mal so gemacht. Wie komfortabel das damit geht, kann ich dir nicht sagen. Habe ich selber nicht ausprobiert. Aber ich habe gestern Abend mal so ein bisschen auf so ein Zwischenergebnis gestarrt und das war doch ganz beeindruckend. Mhm. So, weil allein wie viel überhaupt mal so geredet wird in so einem 3-Stunden-Podcast. Ne?
Ja.
Also wir haben hier ich habe jetzt hier so quasi so eine fast fertige Transkription des Bier-Podcasts mit Andreas,
ja.
Bei dem wir ja auch gleich nochmal reden wollen. Und ja, wie viel ist denn das eigentlich? Das sind, naja, 250 Kilobyte.
Das sagt mir jetzt nichts, also so im Radio also kannst du sagen.
250.000 Zeichen.
Im Radio kannst du sagen, eine A4-Seite sind 1,30. So einer normalen Schriftgröße, so weiß ich, 12 bis 14 Punkt, irgendwie sowas. Also die mache ich in 1,30 so, dass es noch verständlich ist.
Ja. Ja, und jetzt überlege ich halt, was mache ich damit? Also.
Mit der Datei.
Ja, also jetzt. Also abgesehen davon, dass das jetzt erstmal nochmal korrigiert werden muss, weil da sind natürlich noch ein paar Fehler drin, lalala und ja. Gerade Fachbegriffe, ne, auch erstmal nicht richtig, aber ist egal, das ist also die Fehlermenge ist hier sehr gering. Ja? Mhm. Das heißt, sowas könnte man wahrscheinlich, was weiß ich, würde man das jetzt in ein Wiki kloppen zum Beispiel, wäre das Ding wahrscheinlich mit der Beteiligung von ein paar Leuten schnell repariert. So. Was ja jetzt noch ein Vorteil einer Transkription ist, also einer manuellen, dass du dann eben auch eine klare Zuordnung hast der Sprecher.
Mhm.
Das heißt, ich weiß nicht nur, was gesagt wurde, sondern ich weiß auch, was wer wann gesagt hat.
Ja.
Jetzt ist die Frage, wie würde man das am besten integrieren?
Also, Hyper Audio Player. Mach Kunst draus. Ich weiß nicht, ob F4 das kann. LinguaTech kann das. Und zwar transkribiert LinguaTech mit einem Zeitindex pro Wort. Das heißt, du weißt immer ganz genau, wo in der Sendung, also in welchem Zeitindex, auf die Hundertstel Sekunde
was
runtergebrochen.
Was heißt die transkribieren? Achso, durch die Sracherkennung.
Durch die Sracherkennung.
Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil von automatischen Systemen.
Darum haben wir es uns angeguckt, weil das natürlich der Trend irgendwann zu automatischen Untertiteln geht. Also automatische Untertitelung, das kannst du heute schon machen. Ich sag mal so mit so einer Fehler, 90% auch fehlerfrei. Was schon wirklich 90, was wirklich eindrucksvoll ist. Also es ist
90 finde ich noch zu viel.
Ja, klar, natürlich.
99 wäre vielleicht okay.
So. Ja, ja, klar, es ist zu viel, aber es ist schon mal sehr, sehr eindrucksvoll, dass es funktioniert. Und vor allen Dingen funktioniert es ohne Training. Das ist das Interessante, ja. Dass du kannst das Ding hier auf deinen Server packen und kannst einfach also da reinsprechen. Ich
weiß jetzt nicht, welche Software das ist.
Ja, ich weiß, müsste mal, wirf doch mal hier oben an die Wand, dann kann ich es dir sagen. Einfach das teuerste, die Neuentwicklung Server-Dings.
Das teuerste.
Linguatech.de. Pro Enterprise ist das, glaube ich, gewesen.
Ah.
Dann kann man es ja auch auf Deutsch. Nee, kann man auch nicht auf Deutsch lesen. Na gut.
Warte mal hier. Choose your language.
Produktive Serverlösung. Ja, die ist das.
Voice Pro Enterprise. Voice Pro. Mhm.
Und das Ding setzt halt
ein Was ist denn das?
Weiß ich nicht.
Also Produkte ist, im Netz, die keinen Preis haben.
Ja, das ist wird
immer ganz furchtbar.
Naja, das wird richtig angepasst und bla, das ist halt, weiß ich nicht, die rufst halt an und sagst, hier, pass mal auf, ich habe so und so ein Unternehmen und wir wollen das und das machen.
Wie, das wird angepasst?
Und dann kommen die vorbei und ja, das ist jetzt...
Ach, so richtig mit Betreuung?
Ja, ja.
Da kriegt man dann so ein...
Also wir hatten richtig schön 3-stündige Vorführung von diesem ganzen Krempel, den die machen. Das war schon sehr geil. Inklusive Anbindung für mobile Geräte. Also es läuft bei denen auf dem Server basiert. Du,
Ida war Frau Merkel.
Du kannst halt bei dir auf dem, also das läuft bei dir auf dem Server und du kannst halt das Audio auf den Server liefern, auf jedem Weg, den du willst.
Ja.
Und dann rechnet das. Und das geht auch nicht on the fly, also der macht das nicht in Echtzeit. Das ja, können sie nicht. Die brauchen, glaube ich, was hat er gesagt? Ich glaube, vierfache Zeit brauchen die ungefähr. Also
auf dem eigenen Server? Ich will das gar nicht auf dem eigenen Server. Wieso können die sowas nicht anbieten auf ihrem eigenen Server? Ich meine, das wäre doch viel cooler. Eigentlich hätte ich ja gerne sowas wie Auphonic für Transkription.
Ja, weil sie nicht für Ausfallsicherheit verantwortlich sein wollen. Die sagen, in dem Moment, wo wir es anbieten auf unseren Servern, müssen wir so viel Geld verlangen. Müssen wir so viel Geld verlangen, damit es immer läuft.
Ja, und was ist denn das Problem?
Ich meine, ja, weiß ich nicht.
Ja, wenn ihre Software nicht immer läuft, dann brauchen sie auch gar nicht zu verkaufen.
Hä? Auf ihrem Server, wenn sie es auf ihrem Server anbieten, du musst auch zuhören. Und wenn sie es auf ihrem Server als Dienstleistung anbieten, dann müssen sie für die Dienstleistung bezahlen.
Ja, ich zahle da auch gerne für die Dienstleistung. Ja,
aber das wollen sie nicht. Sie wollen kein Dienstleister sein.
Ja, warum wollen sie das nicht? Ist doch völlig bekloppt.
Weiß ich nicht, musst du sie fragen, aber sie wollen kein Dienstleister sein. Die haben halt keinen Bock, da irgendwie noch groß Betrieb zu machen. Das ist auch eine ziemlich kleine Firma anscheinend.
Das macht doch nichts heutzutage.
Naja, wie dem auch sei.
Problem, irgendwie sowas zu virtualisieren. Ich meine, sie werden ja wohl in der Lage
sein. Aber Tim, warum machst du deine Transkription denn nicht selbst? Ist doch genau so eine Frage. Die haben halt keinen Bock, Dienstleister zu sein. Lass sie doch in ihrer Kernkompetenz bleiben. Also... Lass doch die anderen, du kannst ja dann selber Dienstleister werden, wenn du da Bock drauf hast. Aber ich finde das schon okay.
Mir ist es jetzt auch egal, ob die es machen oder ob sie es jemand anders machen lassen. Hauptsache irgendjemand macht es, weil ich ja sozusagen das nur ab und zu mal brauche, beziehungsweise der Witz
ich
dann
glaube,
ist,
das dass geht das sogar.
So viele Leute...
ich glaube, das geht sogar.
Die Zukunft für solche Sachen liegt wirklich im Netz, mein Freund.
Das mag sein.
Und,
aber das sind halt Programmierer, also die haben das halt gebaut. Und basteln da dran und sind auch froh irgendwie. Also ich war noch ganz froh, dass wir sie eingeladen hatten. Und damit, weil die lernen gerade noch.
Ja, aber sie haben ja wohl auch ein Interesse an Kunden. So.
Ja, aber die ist
wohl vollkommen klar, dass sie viel mehr Kunden bekommen könnten, wenn sie das als Dienstleistung anbieten. Also als Dienstleistung im Sinne von, die betreiben den Server.
Weiß nicht, da brauchst du halt auch Personal für. Ich kann das verstehen. Also es ist ein kleiner Laden. Die haben sich irgendwoher ausgegründet auch. Also, und,
naja, ich meine, das wird ja auch bezahlt, das Personal. Ich meine, das bezahlst du ja mit dem Bezahlen
der Dienstleistung. Du hast noch nie wirklich irgendwie ein Unternehmen gegründet oder sowas. Ne? Also weil du machst nicht irgendwie alles, was möglich ist, sondern du machst erstmal das, was du am besten kannst und guckst, dass du das ans Laufen kriegst.
Ja, du musst den scheiß Software-Support musst du auch bezahlen. Und es ist irgendwie manchmal echt einfacher, wenn du deine eigene Software selbst installierst,
und dann
als es andere Leute installieren lässt. Und
dann sagst du doch am besten denen.
Tue ich ja auch gerade, Holger. Glaubst du doch nicht, dass ich mit dir rede?
Ach so. Naja,
ich prangere das im Übrigen einfach erstmal nur an.
Ja, ja.
So quasi in meiner Lazy-Web-Methode so lange einfach beklagen, dass es irgendwas nicht gibt, bis es das gibt.
Naja, kannst du jetzt irgendwie einen agitieren, dass er sich das kauft und die Dienstleistung anbietet.
Ja, wie auch immer. Also da sind ja auch verschiedene Player auf dem Markt und... diese ganze Transkriptionsgeschichte ist sehr interessant und das, was du sagst, dieses pro Wort, das ist natürlich eigentlich die Kür. Also man will einerseits haben, welches Wort war wann, aber man will auch wissen, wer hat welches Wort gesagt. Und das wird natürlich gerade dann schwierig, wenn die Leute durcheinander reden.
Dann wird es nicht schwierig, dann geht es gar nicht.
Nein, das ist nicht richtig.
Wer kann das?
Das kannst du in dem Moment, wo du halt eine Multitrack-Datei machst, weil wir nehmen ja hier auch jeden Sprecher selber separat auf.
So meinst du.
Und du kannst dann eben auch, sagen wir mal, ich könnte tatsächlich auch ein Training an deine Stimme dann auf der einen Spur anwenden und ein Training auf meine Stimme etc. pp. Beziehungsweise dann eine andere Spur mit, hier liegt kein Training vor, mach den generischen Ansatz. Und dann können halt auch alle durcheinander reden und dann wird es halt auch sehr interessant, weil ja dann quasi auch das Transkriptionsformat, also das, wie man das dann digital ablegt, im Prinzip mit mehreren Timelines arbeiten muss. Und von daher denke ich, ist das eigentlich der Weg, wo man hin muss, dass man sozusagen pro Sprecher eine Textspur hat, die quasi wie ein Untertitel nur für diese eine Person greift und dann kannst du eben darauf suchen und hast vielleicht einen Player, der dich dann eben sofort an die richtige Stelle bringt.
Das kannst du damit, das sollte damit gehen. Du musst ihn halt dann, was sie aber glaube ich nicht können, hatten wir auch mit ihnen drüber gesprochen, sie sagen, naja, eigentlich müsste das ja auch gehen, dass man ganze Filme automatisch untertitelt, wo ja immer überlappend gesprochen wird. Aber dazu brauchen sie dann einzelne Tonspuren, aber die gibt's ja sicherlich auch, meinen sie. Das ist immer ganz lustig zu sehen, wie externe, auch der Universitätsbetrieb und dann auch so externe Dienstleister glauben, dass so ein Sender funktioniert. Weil diese einzelnen Tonspuren und Geräuschespuren und sowas, dass du auch filtern kannst, dass du auch Hintergrundgeräusche rausnehmen kannst und sowas, die gibt's natürlich irgendwo im Produktionsprozess von so einem Film oder irgendeiner Fernsehsendung. Aber die werden halt nirgendwo archiviert. Das ist schon ganz interessant. Also da sind wir, glaube ich, schon gesehen wesentlich weiter, weil wir es eben im Prinzip auch ins Frontend geben können. Und das können die ganzen Sender.
Ja, genau. Dass die Podcasts am Ende sowieso einen riesen Vorsprung haben, ist ja klar. Den werden wir auch nicht einbüßen. Die Frage ist, wie macht man das konkret? Und es gibt halt jetzt wirklich verschiedenste Ansätze. Entweder man setzt auf eine Software, die muss halt auch überprüft werden, deren Ergebnisse.
Aber wenn du es mit Zeitindex...
Oder du setzt auf live... Mitschreiber. Also nicht im Nachhinein, sondern sozusagen live. Solche Leute gibt es, die sitzen in Gerichten zum Beispiel. Und,
dafür ist Stenografie
oder im Parlament,
erfunden.
Genau.
Dafür ist Stenografie erfunden.
Genau, Stenografie worden. Und vor allem auch so Steno-Tastaturen. Die haben ja diese Spezialtastaturen.
So drei, so.
Und
so Borg-Tastaturen.
Genau, hochoptimiertes Zeug, auch hochoptimierte Leute, die natürlich recht teuer sind dann auch pro Minute. Ne? Wobei am Ende ist das eben so eine Rechnung, wo man eben sagen muss, okay, was kostet's denn jetzt? Ja, also ich hätte halt gerne mal so eine Zahl mit, was kostet es, das ganze CRE-Archiv vollständig wortindiziert, Spuren zugeordnet, Sprecher zugeordnet zu transkribieren. Ja?
4 Euro die Minute.
Das hast du dir jetzt so aus dem Kopf gezogen,
das sind so, das, also es gibt Dumping-Untertitel, es gibt Firmen, die untertiteln zu Dumpingpreisen.
Ja.
Und die kosten ungefähr 4 Euro pro Minute.
4 Euro pro Minute?
Also das sind dann Dumping-Untertitel für Gehörlose. So sieht das dann auch aus. Ne?
Dumping.
Das ist dann, wenn dann Jule hinterher wieder auf Twitter rumheult und den gesamten Sendeanstalten und dem Universum die Schuld daran gibt, dass da jemand Dumping-Löhne zahlt. Hm.
Ja, Dumping...
Also dann kannst du ja aber ungefähr ausrechnen, also für sowas kriegst du es und das ist, ich weiß nicht, was da für Leute sitzen, also ich vermute mal, dass die das auch mit Spracherkennungssoftware machen, also trainierter Spracherkennungssoftware und dann die fertigen Untertiteldateien ausliefern, das kriegst du dann für, also 4 Euro die Minute ist aber wirklich ein richtig harter Preis, wenn du dir überlegst, dass also so ein Untertitler normalerweise ungefähr 15 Minuten am Tag schafft, 15 Filmminuten.
Mhm.
Das heißt, kannst dann irgendwie selbst davon nicht mehr leben.
Naja, aber also vielleicht hat ja unsere Crowd hier auch ein paar gute Ideen so in der Hinsicht. Also es gibt halt mehrere Probleme zu lösen. Erstmal so dieses, was ist der effizienteste Weg? Ja, sagt man irgendwie, Leute benutzen Transkriptionssoftware, liefern schon mal ein Rohteil und da stützt man sich dann im Pad oder ein Wiki drauf und dann wird's schnell komplett. Könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Setzt man im Wesentlichen erstmal auf Spracherkennung und seedet quasi auf diese Art und Weise und lässt dann da nochmal eine Crowd drauf, könnte auch ganz gut funktionieren. Die Frage ist halt immer nur, gibt es irgendwie einen Weg, wie man da eben noch diese Zuordnung, die Zeitzuordnung eines Wortes noch beibehalten kann? Da wird es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, gut, ne? Das,
Die kippen das auch in einen eigenen Editor, in dem du dann auch rumschreiben könntest. Die Frage ist ja, hast du dein Archiv in Einzelspuren oder hast du das als.
Die alten Sendungen sind alle noch gemischt. Also seit 150 oder so habe ich, glaube ich, alles noch im Original.
Mhm.
Ja, ich könnte mich beißen. Also gerade die ganz alten Sendungen, wo
ich
die Idee hatte, Musik drunter zu machen und so, das war natürlich ein echter Fehler. Also Leute, wenn ihr eure Podcasts Multitrack aufnimmt, schmeißt die Scheiße nicht weg. Und ich weiß, es sind Gigabytes. Kauft euch dicke Platten, speichert es ab, schmeißt es auf Amazon, irgendwas. Aber löscht es nicht. Ich bereue das jetzt schon ganz, ganz, ganz nachhaltig, allein schon des Encodings wegen.
Wend dich bitte mal, also ernsthaft, wend dich mal an LinguaTech. Die haben irgendwie eine neue, ich weiß nicht, was da ist, diese Engine oder was da überhaupt arbeitet. Das haben die neu programmiert und sind noch fies am Testen und am Ausprobieren und sind, glaube ich, froh um jeden, bei dem sie noch ein bisschen mehr Testmaterial finden können.
Ach, Testmaterial gibt es bei mir noch.
Ja, ja, eben.
Frage ist nur, wie...
Frag doch mal, ob die Bock drauf haben.
Okay, das müsste man jetzt mal rauskriegen. Guter Tipp. Zweite Problem ist, was macht man dann damit? Also ich meine,
Kunst. Doch, Hyper Audio Player. Kennst du?
Welchen meinst du denn jetzt hier von Breitband, das Ding da?
Die haben auch so ein Ding mal gemacht, ja.
Ja, das ist gerade etwas verbreitet. Ja, das sieht alles ganz schön aus, aber ganz ehrlich, Leute wollen jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit zuschauen, wie der gesprochene Text über den Bildschirm fliegt. Das ist ganz nett, das kriegt 5 Minuten
machen,
und ist vorbei. Ja. Das ist mir zu, du weißt, ich bin ein Freund von hochpraktischen, pragmatischen, nee, nicht praktischen Lösungen. Also Real-World-Nutzen. So, ne? Also was will man eigentlich wirklich? Und ich könnte mir mehrere Sachen vorstellen. Das erste ist, ich habe das hier nicht verstanden, was hier gesagt wurde. Blende mir das Transkript ein zu, was jetzt gerade läuft. Da läuft dann sozusagen der Text mehrspurig so darunter durch. Das ist quasi in meinem Webplayer, könnte ich dann was aufklappen und so laufen dann halt sozusagen der Text, wie er gesprochen wird. Ja, 4 Leute, ja, 4 Spuren, läuft einfach unten durch und dann kann man da eben schnell was
man
machen.
Man könnte, wenn man als Sprecher sich ein bisschen disziplinieren würde und sagen würde, alle Links, die wir angeben, geben wir grundsätzlich mit einem www davor an oder sowas, könntest du sogar danach nochmal gezielt suchen. Also solche Sachen könnte man noch machen, dass irgendwie...
Ja.
Www. Aber ist die Frage,
wer
ist,
macht denn schon braucht
man sowas
www
wirklich?
Davor.
Also im Grunde muss man auch wieder die Tauben fragen, wollt ihr sowas haben? Also nutzt euch das was oder reichen euch Shownotes?
Taube, reichen euch Shownotes. Okay, ich lege 5 Euro in irgendeine Kasse.
Ist, wieso? Weil Lewe, der war einfach nur...
Der war bestimmt wieder hoch.
Der war einfach schlecht.
Rassistisch, scheiße.
Ach, scheiß doch auf die weltverbesseristischen Kackscheißer.
Okay.
So. Das war einfach nur ein schlechter Witz. Weil wir den alle schon 10-mal gemacht haben.
Ja.
Du musst den 20-mal machen, dann ist es ein Running Gag und dann können wir wieder alle, freuen wir uns wieder alle.
So, jetzt, das ist so die eine Anwendung, die ich sehe. Die andere ganz offensichtliche Anwendung ist natürlich, dass man danach suchen kann, dass du sozusagen suchen kannst nach Worten.
Warum würde ich das wollen?
Na, du suchst nach einem Podcast, in dem gesagt wurde, Faxengroschen.
Ah, verstehe.
Fickscheiße. Ja, und dann findest du halt die Sendung darüber, beziehungsweise du findest die Stelle, an der das gesagt wurde. Also du kannst halt schnell auf Zitate zurückgreifen, etc. Hier Podpod, hier die Podperlen-Geschichte, da ging es vor ein paar Tagen auch hin und her. Keine Ahnung, irgendwie Anhalter zitieren, dann meinte ich, ja, habe ich schon mal gemacht, so, und dann kam die Frage, ja, wann und wo, in welcher Sendung, und ich so, pff, keine Ahnung, irgendein Hörer kam dann irgendwie schnell hinterher und meint, ja, hier irgendwie per Kanat, Stunde 8, lalala, so. Großartig, aber funktioniert natürlich jetzt auch nur, wenn du eben so ein kollektives Hirn in Form einer Hörerschaft hast, die sich an so einen Quatsch dann auch noch erinnert, aber das will man natürlich ganz universell haben, ne? Dass man einfach sagt, und allein schon so als Sprechertraining, ja, was sind denn die Worte, die ich am meisten benutze? So, was ist denn das nervige Wort, wo alle Leute sich immer denken, könnte Tim nicht endlich mal aufhören, das zu sagen?
Ich.
Ich sag doch nie ich. Nee, ich sag immer nur du.
Du.
Du Arsch.
Du Arsch, genau. Du Sau.
Sau.
Du dreckiges Schwein. Können wir mal spielen, übrigens. Oder haben wir schon gespielt?
Was?
Erziehung? Die? Erziehung von Schneider. Der ist immer wieder schon lange drüber kaputt lachen. Ja.
Erziehung.
Du dreckiges Schwein.
Weiß ich gar nicht.
Hör auf zu heulen, du dreckiges Schwein. Immerhin bist du von armen Eltern. Entschuldigung, ich amüsiere mich. Nee, das heißt Erziehung heißt es. Erziehung.
Erziehung heißt
es. Erziehung heißt das.
Aha.
Jetzt eigentlich hätten wir das, genau, einfach das erste.
Das hier.
Ja, 5 plus 1.
Aha.
So, da bin ich.
Guten Tag, Tante.
Guten Tag.
Das?
Wie heißt du denn, mein Junge?
Elvis.
Aha. Aha.
Elvis.
Und
ist gut.
Du hast Schwierigkeiten in der Schule, ja?
Ja, ja.
Dann steh mal bitte auf, lass sehen. Na, was hängt denn da?
Hm? Bielemann.
Sitzen. Los. Bielemann. Du Schwein. Also, pass mal auf, mein Junge.
Mach dich mal leiser, wenn du jetzt schon lachst.
Aber wir wollen mal schauen, ob du etwas kannst. Ja. 2x2, falsch. 3x3, falsch. 1 und 5.
5.
Falsch.
Ah.
So.
Ah.
Du brauchst gar nicht zu flennen. Du dreckiges Schwein. Du bist immerhin von armen Eltern. Erziehung wird wohl bei euch gar nicht so groß geschrieben, was? So. Hände auf den Tisch. Zähle laut bis 2.
1, 2.
Gut, er kann es, er kann es. Was sind das für Ränder unter den Fingernägeln? So. Moment, dann hole ich jetzt den Onkel. Alexander Fetzlaff! Bitte kommen.
Guten Tag.
Fetzlaff?
Guten Tag.
Das ist der Junge?
So, dies ist der Junge.
Aha. Hm. Ja, du, mein Junge.
Ich zieh mich zurück.
Ja, das ist besser so. Auf Wiedersehen. So, mein Junge.
Ja.
Jetzt sind wir unter uns.
Ja.
Dann wollen wir mal schauen. Am besten ist hier Haare schneiden. Ja?
So. Ja.
Wie alt ist denn das?
Ach, 25, 30 Jahre.
Aua.
Ja, das ist auch so ein bisschen noch so wie...
Aua.
Ja, dir werde ich helfen, Bürschchen.
So. Ja, ich besser. Hm.
Ja?
Jo.
Besser, ne?
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Das ist wirklich noch so Helge.
Das ist aus den 80er Jahren.
Aus den 80ern?
Das muss aus den 80ern sein. Da hat Helge Schneider mal 2 Hörspielplatten aufgenommen. Die eine war blau, die andere orange oder sowas. Das waren halt 2 Hörspielplatten. Der hat halt Hörspiele und da ist nur so ein Scheiß drauf. Das ist echt ganz üblich. Da kommt doch, glaube ich, die Tropfsteinhöhle her, die könntest du kennen. Die hat sich dann irgendwann mal noch ein bisschen weiter verbreitet.
Das ist auf jeden Fall sehr so wie Texas, so wie sein erstes Werk. Das fand ich ja, das war ja für mich auch wirklich so ein Moment der Erweckung. Als ich da im Kino saß und diesen Trailer zu Texas, da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Da dachte ich mir so, Alter, was? In Deutschland?
Ja.
Humor?
Ja, ich kenne viele Leute, die bei den Helge Schneider Filmen mitgemacht haben, die sagen, das wäre echt ganz schlimm gewesen. Die ganze Zeit sich nur den Arsch weggelacht oder irgendwie 5-mal mehr Material verdreht als bei ähnlichen Produktionen. Also sie haben ständig neues Filmmaterial gebraucht und haben auch furchtbar wohl das Budget überzogen und so, weil die ständig neu ansetzen mussten. Ja.
Ja, geil.
Ja, super.
Wie sind wir da jetzt drauf hin abgekommen?
Ich weiß nicht, ich glaube, weil ich dich du dreckiges Schwein genannt
ja.
habe.
Ach ja, genau. Ich wollte noch etwas darüber philosophieren, wie meiner Meinung nach, sondern was sozusagen mögliche Ideen sein könnten, wie man so eine Transkription nutzt. Ich versuche mich da einfach zu motivieren, verstehst du?
Zu was?
Na, etwas damit zu tun, weil ich das einfach unbedingt haben will.
Das ist so wie bei mir die Solarzellen, oder?
Schlimmer.
Schlimmer?
Ja.
Also du brauchst es noch, also es ist eigentlich noch unnützer.
Nee, du meinst das, nein, ich halte das nicht nur nicht für unnütz, ich halte das für eine der großartigsten Fortschritte, die man jetzt im Bereich Podcasting überhaupt erzielen kann.
Entschuldigung, der Chat zitiert gerade wieder so Sachen aus diesen Hörspielen. Also, ich bin Unternehmer, ich habe es zu was gebracht, Herr Körschgen.
Mit dir kann man sich gar nicht richtig unterhalten.
Nee, Entschuldigung, heute. Ich bin jetzt gerade albern.
Ja,
sei mal froh, dass ich nicht auch noch anfange, Badesalz zu zitieren.
Übrigens hier Chat, die Jungs und Mädels, die hier an den Shownotes rum.
Die dreckigen Schweine.
Da hilft genau, die dreckigen Säue, genau. Eine Bitte.
Du Schwein.
Notiert doch auch Titelideen, bitte.
Ja, bitte. Schreib dazu 5 plus 1. Nee, 1 und 5.
5. Genau.
Falsch.
2 plus 2.
Kann es? Kann es? Ja, okay, wir machen jetzt wieder was Ernstes. Komm,
danke.
Zurück zum Ernstes.
Danke.
Zurück zum Ernst.
Hast du das Thema jetzt ausgesessen oder darf ich es noch zu Ende führen?
Nee, du kannst ruhig weitermachen. Mach ruhig.
Es wird immer schwieriger.
Ja.
Ich
Ich glaube, du bist in einem noch zu frühen Stadium, dass die darüber Gedanken machen.
Nein. Die Zeit ist gekommen. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Ja, es ist einfach, die Zeit ist gekommen. Aber man muss sich sozusagen jetzt nochmal so ein bisschen auf den Pfad der Kreativität begeben, um rauszufinden, was sozusagen der wertvollste Marsch wäre, den man jetzt so aufnehmen kann. Ne? Also suchen ist ja offensichtlich und das so quasi in Echtzeit durchlaufen zu lassen, ist auch cool. Ist auch cool. Frage ist, man müsste schon noch mal ein paar andere Metadaten da noch mit reinkriegen. Also man müsste schon auch richtige Sätze draus machen, damit es halt auch eine sinnvolle, druckbare Variante ist. Also
das,
jetzt einfach nur Wort,
automatisch.
Da ist halt kein Komma, kein Gedankenstrich, kein gar nichts drin. Von daher muss man dem schon noch ein bisschen was bringen. Also ich habe mir gestern Nacht irgendwie diese Transkription nicht vollständig durchgelesen, weil es hätte ja nun wirklich zu lange gedauert, aber ich habe einfach mal so geguckt, was fällt mir da so auf. Ne? Und dann sind halt so Sachen, dass eben so Gedankenpausen müssen irgendwie auch schriftlich auch irgendwie sich niederschlagen. Und zwar mehr als nur der Computer hat festgestellt, dass da 2 Sekunden nichts gesagt wurde, sondern dass man eben sagt, okay, das war ein Punkt oder das ist jetzt ein Gedankenstrich, das ist eine Einschiebung.
Das kann er nicht.
Das ist natürlich kann er das nicht. Also deswegen meine ich auch, also das kann sich wunderbar ergänzen.
Was die Lingua-Tech-Leute können, ist, die können Pausen, also sie sagen einfach, das kannst du auch vorher einstellen, wie du es haben willst, also auch sprechernbasiert, dass du sagst, der spricht langsam mit vielen Pausen oder so, oder der spricht schnell und wenn eine Pause kommt, ist es wirklich eine. Die unterscheiden zwischen Pausen und Verzögerungen. Also sowas. Was ja eigentlich auch eine Pause ist, ja, aber ist nicht wirklich. Also das haben die schon raus. Aber
und
richtig,
das ist mit S. Weil in der Transkription sind nämlich S und M's S, und M's und
genau, S,
und
S finde, haben sie, sagten S. Sie, S sagten sie, hätten sie auch als Verzögerung.
Genau, weil das ist nämlich ein interessanter Punkt. Ich habe irgendwann mal diesen Podcast über Schusswaffen, den ich mit Pavel gemacht habe, und du weißt, was es bedeutet, mit Pavel einen Podcast zu machen in Bezug auf Verzögerung.
Ja, ich weiß, ich habe auch noch vor, mit Pavel einen Podcast zu machen.
Genau, er sagt viel aber an dem Tag war er echt schlecht ausgeschlafen und es war so krass. Ich habe wirklich 2 Stunden lang versucht, Äs rauszuschneiden, dann habe ich es sein gelassen, aus 2 Gründen. Erstens, war einfach zu viel. Zweitens habe ich festgestellt, es gibt halt einfach verschiedene Arten von Äs, und zwar mindestens 3.
Ja.
Ja, also es gibt so Äs, die man so mal kurz so, ne,
ja,
so
das
quasi
als,
so,
und
ich kann als Anlaut,
als Auslaut und als Pause. Tim Pritloff?
Und dann gibt es aber auch noch zwischen Äs, es gibt Äs, die kannst du rausnehmen, und es gibt welche, die kannst du halt nicht rausnehmen.
Sag ich ja, als Anlaut und Auslaut, also Tim Pritloff und Tim Pritloff kannst du nicht rausnehmen, Tim Pritloff kannst du rausnehmen.
Genau.
Da hast du deine. Ja, das ist problematisch. Sowas. Das sind auch Sachen, die sind, glaube ich, automatisch.
Genau, jetzt aber die Frage, was würde man davon, also würde man überhaupt ein in eine Transkription übernehmen? Nur dann, meiner Meinung nach, nur dann, wenn es, sagen wir mal, ein bewusst ausgesprochenes ist. Also wenn du jetzt sagst so, ja, was sagst du denn dazu? Und ich sag,
okay, wenn es quasi.
Ja,
okay.
Sowas würde man ja hinschreiben.
Ja, wenn es künstlerisch,
aber wenn ich jetzt sage, Holger, kannst du mal. So, dann will man das jetzt nicht auch noch lesen in der Transkription. Also ich glaube, das ist einfach so ein Human Refinement Phase.
Ja.
Da kommt man nicht dran vorbei. Nee. Allerdings muss die auch bestimmten Qualitätsrichtlinien entsprechen.
Du kannst übrigens auch keine Satzzeichen setzen. Also Punkte, Ausrufungszeichen, Fragezeichen sind unmöglich automatisiert.
Deswegen denke ich auch eher, dass sowas, dass solche solche Voice Recognition Geschichten super Seeding sind, aber danach muss man sich darüber Gedanken machen, wie man das halt editiert, ohne jetzt das Zeitverhalten kaputt zu machen.
Gut, das ging ja, wenn du Zeitindex versiehst, wenn jedes Wort zeitlich indiziert ist, dann geht das.
Aber es kann ja auch sein, dass er da irgendein Wort erkannt hat, was tatsächlich 3 Worte sind, die als zusammengesetztes, was weiß ich, der hat dann verstanden, Kompressibilitätskoeffizient, ja, aber tatsächlich war es irgendwie.
Kompressibilitätskoeffizient.
Genau, so irgendwas, ne? Und dann muss man ja dann auch einen Editor haben, wo man sagen kann, ja, da, und dann müsste man das im Prinzip mit dem Audio alignen und das ist irgendwie alles ganz merkwürdig. Aber vielleicht sind das auch nur so Randfälle, wo man sagen kann, egal.
Genau, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also das merkst du halt auch beim Untertiteln, dass du teilweise, also wir haben ja nur begrenzt Platz für Untertitel. Und du hast teilweise Sprecher, die sehr schnell sind, also sehr, sehr schnell sprechen und sehr, sehr viel Information in ihren Sätzen unterbringen. Und die verkürzt du dann ja zum Beispiel auch, damit es überhaupt noch irgendwie auf den Bildschirm passt und damit du überhaupt noch hinterherkommst mit dem Schreiben, beziehungsweise mit dem Schreiben lassen und lesen. Ich überlege gerade, wie könnte man das sinnvoll. Ich meine, klar, wenn du natürlich in dem Editor, also wenn der Editor immer den Zeitindex mitlaufen hat im Hintergrund, den muss man ja nicht sehen, dann kannst du natürlich aus den Worten machen, was du willst. Dann wird er im Idealfall versuchen, so schnell wie möglich wieder auf eine Synchronizität hinzuarbeiten. Das kann man ihm einbauen. Und ich glaube nicht, also da würde ich denken, dass es gar nicht so schwer ist. Sagst, okay, da ist verlängert worden, jetzt verkürzt alles andere um eine Zehntelsekunde, bis es wieder synchron ist. Oder sowas.
Alles nicht.
Aber du kommst
so
an den,
einfach.
Nee, du kommst an dem Human-Interface kommst du nicht vorbei. Also das
glaube ich nämlich auch.
Das klappt nicht. Und du kannst ja auch, ich glaube, es gibt bei Google hat ja auch so Versuche mit automatischer Untertitelung. Da kannst du ja dann auch angucken, was da teilweise für ein Wahnsinn steht. Und das, was auch ganz interessant ist, meint man ja immer gar nicht. Dann hast du, jetzt sind Olympische Spiele, ne? Jetzt sitzen unsere Untertitler da und lesen ihrer Software Sportlernamen vor.
Ach, ernsthaft?
Ja, weil das können die nicht automatisch. Hm. Ne? Der indische Hochspringer Anandu Pacharanadanavan oder so, das können die halt nicht. Vor allen Dingen, wenn der antritt gegen keine Ahnung, Wrocław Szybilski oder so, ja. Dann ist ganz schnell Schluss mit diesen Untertitelungssoftwaren. Und die spucken dann halt das aus, was sie glauben, was du gesagt hast. Und die sind so eingestellt, dass sie immer, wenn zwei Zeilen vollgeschrieben sind, automatisch senden.
Ja.
Du hast zwei Untertitelzeilen im Bild. Sobald die vollgeschrieben sind, geht das Auto, also wenn wir Live-Untertiteln machen, was du bei Sport ja machst. Wenn die Zeile voll ist, geht's auf Sendung. Das heißt, du musst, das ist schon echt eine krasse Arbeit. Ich könnte das nicht. Du musst so konzentriert arbeiten, dass du merkst, dass die Software sich vertippt hat, bevor du zu Ende gesprochen hast, damit du das Wort noch schnell korrigieren kannst. Weil sonst geht's auf Sendung. Und dann stehen dann bei so Fußballspielen, stehen dann auch gerne mal so, schöner Hackendreck. So, weil Dreck halt klingt wie Trick.
Hackendreck.
Schöner Dreck. Schöner Dreck von Pritlaff.
Hackendreck.
Ganz, ganz witziges. Spooky läuft immer noch rum. Ja, eben war er mal weg, da habe ich ihn nicht mehr gehört. Aber ist ja auch nicht schlecht, den mal nicht zu hören. Da wird man ja irre von.
Der fängt sich ja auch immer wieder, ne?
Da ist ja irre von. So, du
gut,
dreckiges Schwein.
Also ich glaube, wir kommen ja jetzt nicht so richtig weiter, aber vielleicht haben wir ja auch hier mal so ein bisschen dieses Hirnaktivität
halt so
angeregt.
Crowd, das ist das natürlich ist komplex, ist das ein, sehr schön, das und es ist sehr schön zum Crowdsourcen. Aber man will das ja vielleicht auch, wenn man sagt, okay, wir produzieren hier professionell.
Ich wollte aufrufen, dann, falls sich jemand da auskennt, insbesondere was so Standards betrifft. Ja, also es gibt da ja so verschiedene Ansätze. Ich glaube bei der MPEG Group so MPEG 7, tralala, Untertitel etc., so XML-Standards, wie man das irgendwie so abbilden kann etc. Das finde ich mal sehr spannend, da mal irgendwie wirklich relevanten Specs gezeigt zu bekommen. Wobei das Problem bei diesen Standards ist, die kriegt man immer nicht so ohne weiteres. Da muss man immer Geld zahlen. Und da darfst du dir dann so ein 500 Seiten PDF-Wälzer irgendwie runterladen mit merkwürdiger Sprache und so. Naja, aber man muss es am Ende auch nicht übertreiben. So oder so wäre das auch nur was Schönes hier für unser Podlove-Projekt.
Wer auch immer gut zu fragen ist nach solchen Sachen, ist das Institut für Rundfunktechnik in München. Das ist die Forschungsanstalt, das Forschungsinstitut des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, Österreich und ich glaube auch der Schweiz.
Rundfunktechnik.
IRT, das Institut für Rundfunktechnik, das ist so.
IRT.de.
Da sitzen sie halt und denken sich Sachen aus. Auch manchmal Dinge, die du nicht mehr verstehst, also zumindest auf meinem Niveau nicht mehr verstehst. Aber vielleicht wissen die da ein bisschen was, weil die beschäftigen sich halt auch mit Untertitelung und sowas. Weil wir haben ja gerade das Problem gehabt, dass wir das ganze Fernsehprogramm digitalisiert haben. Es gibt jetzt HD-Fernsehen. Das kannst du halt nicht mehr so schön über Kathodenstrahlröhre und sowas schicken. Mhm. Und da musst du dich dann halt, auf einmal musst du dich fragen, wie kriege ich denn da eigentlich Untertitel rein? Das ist nämlich gar nicht so trivial.
Sehr interessant hier. IRT, aktuelle Förderprojekte.
Ja.
Da gibt es Contentus. Das ist so. Ja, das ist ja so schön. Moment. Multimediale Archive der nächsten Generation. Aber ganz interessant, NoTube, Entwicklung von internetbasierten Angeboten für den Konsum von TV-Programmen.
Ja.
NoTube. Aha. Und P2P Next, Spezifizierung von Rundfunkanforderungen in Peer-to-Peer-Netzen. Interessant.
Ja, da hat Fefe auch schon mal was drüber geschrieben oder sogar was drüber gearbeitet. Ich weiß es gar nicht so genau, vor Jahren schon mal. Nee, ich glaube, es gibt ein Chaos-Radio zum Thema, ne? Das ist das
Multicast.
Multicast, genau, weil sie haben. Natürlich haben jetzt alle Sender das Problem. Oh geil, wir holen jetzt das Internet ins Fernsehen und haben dann hier unsere Mediathek, ne, was ja toll ist. Du kannst endlich auf deinem Fernseher das gucken, was du verpasst hast in der Mediathek. Aber womit die alle nicht gerechnet haben, glaube ich. Oder zumindest nur so rudimentär gerechnet haben, ist die Serverlast, die das erzeugt, wenn auf einmal alle den Tatort gucken wollen.
Ja.
So, und da suchen sie jetzt gerade nach so Peer-to-Peer-Lösungen halt, wie sie das, die Last ein bisschen runternehmen können.
Tja, naja, mal gucken, vielleicht funktioniert diese Multicast-Geschichte mit IPv6 dann auch irgendwann mal.
Ja.
Durchaus vorstellbar.
Was übrigens das, auch das Einzige ist, was ich glaube, was dauerhaft funktionieren wird. Also bei allem anderen, was die sich da so ausdenken, bin ich bei dir.
Kann ich auch gerade nicht so richtig einschätzen. Na gut, lassen wir das Thema.
Stormy Tux fragt gerade im Chat, kann man die Untertitel nicht mittels HBTV ins HD-Fernsehen kriegen? Ja, kann man, aber man kann sie nicht synchronisieren.
Synchronisieren was mit dem
Audio? Mit dem Bild. Das ist, man müsste das müsste lokal, du kannst zwei Ströme, also zwei Streams schicken, also Bildton, einmal Bildton und dann einmal die Untertitel und die müsstest du aber lokal synchronisieren und es gibt nichts, was das lokal synchronisieren könnte. Alles nicht so einfach. Hier, die Hörerschaft hatte sich doch beschwert, dass wir nicht mehr über Schreibwaren reden. Ja? Da habe ich eine Schreibware mitgebracht.
Wirklich?
Ja. Und zwar ein sehr simples Gerät, das ist einfach so, ne, so ein Stift.
Ach, ist das
so ein Minenhalter.
Ah, ja? Die finde ich geil.
Mit aber so einem
dicken, fetten Teil, ne?
5,6 mm Mine, also nicht diese normalen Fallbleistifte, sondern mit einer dicken, fetten Mine. Wo du das Problem hast, entweder bist du pfiffig und schaffst es, die immer so zu schreiben, dass sie spitz bleibt. Es gibt Leute, die können das. Für so Leute wie mich ist hinten drin in der Kappe, die kannst du, in dieser Stahlkappe, wo du drauf drückst, um die Mine rausfallen zu lassen, ist hinten sogar noch so ein kleiner Spitzer drin, damit du zwischendurch nochmal anspitzen kannst. Mhm. Sehr, sehr geil. Und das Gerät ist von einer alten, sehr, sehr alten tschechischen Schreibwarenfabrik. Und diese Fabrik heißt Koinor Hartmut.
Nochmal?
Hartmut. Koinor Hartmut, das ist der Hersteller.
Koinor, das ist doch so dieser Name von so einem Diamanten.
Stimmt. Weiß der Geier, warum die sich so genannt haben.
Ja, also, weil das wertig klingt, ne?
Wahrscheinlich.
Was war denn das nochmal? War das hier von der
Queen? Koinor war, ich glaube, der größte Diamant, ne?
186 Karat.
Kronjuwelen, bla.
Warte mal.
Und Hartmut mit DT und TH. Schwieriger kann man Hartmut nicht schreiben.
Berg des Lichts ist ein knapp 110-karätiger Diamant, der heute Teil der britischen Kronjuwelen ist. Mhm. Ah ja, hat sich das richtig in Erinnerung.
Ja, du als...
Einer der bekanntesten Diamanten der Welt, obwohl es heute bei weitem größere und wertvollere Diamanten gibt. So.
Ja, damals war es halt der, ne?
Ja.
Damals war es halt.
So. Wie viel ist denn nochmal ein Karat?
Wusste ich auch mal 1,8 Gramm? 2,4
Gramm? 22 Gramm sind
22 das. Gramm sogar.
Also 110...
Ach so, ja.
110, also sind 2 Gramm ungefähr.
Also 2 Gramm, okay.
Nee, Quatsch, 0,2 Gramm ist ein Karat dann. Hm. Ja.
Ja. Ja, und das ist jedenfalls ein sehr geiles Schreibgerät, wie ich finde.
Koinor, was stand noch dahinter?
Hartmut mit DT und TH. Hartmut.
Koinor Hartmut. Oh Mann.
Siehst du hier, ein weltweiter Hersteller von Bleistiften. Wer so eine Scheiße in die Wikipedia schreibt, Götter geohrfeigt.
Hartmut.
Ist halt kein weltweiter Hersteller. Wir stellen überall Bleistifte her. Weltweit. International. Einer der ältesten Bleistifthersteller der Welt.
Guck an. Aber der Stift selber heißt jetzt sozusagen Koinor.
Nee, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Nee, Koinor Hartmut ist der Name der Firma. Also die bauen auch noch andere, die bauen auch noch größere, kleinere, also für schmalere Minen und sowas. Aber ich finde halt gerade dieses extrem dicke, breite Teil so cool. Also schön. Hat sowas von
Koinor.cz.
Umschmieren.
Naja. Alles klar.
Ja.
Worldwide Quality steht hier auf der Webseite.
Worldwide Quality.
Ja, da gibt es auf Tschechisch, Englisch und Russisch.
Das ist doch mal was.
Das ist doch mal eine klare
Abgrenzung. Bezugsquellen, ne? Bezugsquellen weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe den gekauft bei Manufaktum.
Quelle Manufaktum.
Ja, aber vielleicht. Es
gibt auch ein E-Shop. Da kann man das auch kaufen. Gut. Jetzt bist du, hast du das mit dem Stift gut rübergebracht.
Ja, ne? Das habe ich doch gut rübergebracht.
Das war toll.
Du bist heute wieder so ein bisschen unmotiviert, ne?
Ich habe Kopfschmerzen ein bisschen. Ich bin eigentlich überhaupt nicht. Ich akzeptiere nicht die Bezeichnung, ich sei unmotiviert. Ich bin immer motiviert. Ich habe nur Kopfschmerzen. Ich bin ein bisschen viel gereist übers Wochenende. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Tim ist ein wenig malat.
Und ich habe ein wenig geschlafen. Ich war in Karlsruhe.
Oh, warum?
Weil ich dort einen Vortrag halten.
Ach, ZKM oder was?
Genau.
Ah, ja.
Ja, die haben halt so einen Award rausgebracht. Wir hatten es ja hier schon mal mit den Awards in der letzten Sendung und im Wesentlichen das, was wir da festgestellt haben zum Thema Awards, das ließ sich da meiner Auffassung nach auch wieder anwenden. Mhm. Auch wenn ich jetzt wieder motiviert noch in der Lage bin, mich da jetzt groß dran abzuarbeiten, ist nur einfach, naja, eine Jury hat halt was ausgewählt und dann haben sie da irgendwelche Preise verliehen. Ich habe mich damit jetzt auch nicht so groß vertieft, das ist halt so Kunst. Und ja, und ich habe halt da was erzählt. Und deswegen war ich in Karlsruhe. Mhm. Und habe ein paar Hörer getroffen da auch, das war sehr nett. Hab mir ein bisschen das ZKM zeigen lassen, leider nicht sehr viel, weil ich war dann schon echt ganz schön knülle danach. Aber hab mir so, keine Ahnung, Panorama-Labor und so weiter, wo sie so eine schöne 360-Grad-Projektionsraum haben und so ein Schnickes und so. Und da wird schon ganz ordentlich Technik gemacht. Also das ist da alles ganz amtlich und da wird ordentlich gearbeitet. Auf jeden Fall haben wir ein ordentliches Gear. Aber die könnten auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr High-End gebrauchen.
Inwiefern High-End?
Na, erstens kann man da ja sowieso nicht genug von haben und zweitens, ich meine, gerade wenn du jetzt in so einem in so einer Cave stehst, also in so einem, kennst du den Begriff vielleicht? So Caves halt sozusagen
eine Höhle
mit Projektionen versuchen dreidimensional irgendwie so eine virtuelle
machen, okay.
Situation abzubilden. Das nennt man generell Cave. Hat sich irgendwann mal so in den 90ern herausgebildet, dieser Begriff. Und naja, so ähnlich ist da halt auch und dann halt so Panoramafilme überhaupt auch aufzuzeichnen, da brauchst du ja dann auch richtig hohe Auflösung und obwohl das irgendwie schon immerhin 6 HD-Beamer waren, schrie das halt auch alles so ein bisschen nach Retina-Auflösung, um mal einen aktuellen Begriff gleich nochmal überzustrapazieren, ne? Naja, dann kommt man natürlich schnell auf so, naja, dann brauchen wir gleich so eine Kuppel und dann nochmal die vierfache Zahl von Beamern und so weiter. Wenn du so viel Pixel da projizieren willst, dann musst du natürlich auch entsprechendes Material haben. Mhm. Das heißt, du brauchst auch Kameras, die das wieder aufnehmen etc. pp.
Da muss es aufnehmen gehen.
Genau, ja, hätten sie auch alles gerne gehabt, aber meinten, das ist irgendwie die Pinke nicht für da.
Wer betreibt das? Also wer ist da?
Das ZKM halt.
Die gehören sich selbst.
Die gehören sich im Wesentlichen selbst, ist jetzt nicht Teil der Uni, sondern ist halt natürlich gefördert vom Land, Stadt, keine Ahnung, wer da als jetzt irgendwie Kohle reinsteckt, damit das irgendwie lebt. Meines Wissens ist es Baden-Württemberg. Mhm. Der Loder hat es, glaube ich, auf den Weg gebracht.
Der Loder?
Der Loder. Das war noch so einer seiner letzten Moves.
Bevor er was Anständiges gemacht hat, meinst du?
Bevor er dann, ja, dann ist er erstmal ein bisschen gestolpert und dann hat er Carl Zeiss auf die Spur gebracht. Das kann man ihm hoch anrechnen.
Wobei ich da auch gerne nochmal die, das würde ich auch gerne dann nochmal in Zahlen sehen, das auf die Spur bringen von Carl Zeiss, weil natürlich das ist...
Gut, keine Ahnung, was jetzt seine Meriten da konkret
weiß halt
waren.
Nicht, vielleicht, was ich mich immer frage, ist bei Firmen, die im sogenannten Beitrittsgebiet arbeiten, ob die überhaupt überlebensfähig wären, wenn sie nicht so hoch subventioniert wären, wie sie sind. Darum finde ich es immer ein bisschen schwierig zu sagen, naja, der hat jetzt da irgendwie die Lorbeeren, der darf sich jetzt den Lorbeerkranz dafür aufsetzen.
Ja, aber Carl Zeiss als Standort ist auf jeden Fall erhalten worden und die machen ja auch wirklich High-End-Scheiße.
Ja.
Also sie sind so richtig, richtig, richtig gut.
Ja, aber machen die High-End, das wüsste ich halt gar nicht, machen die High-End-Scheiße aus sich heraus oder machen die High-End-Scheiße auf Kosten von allen Steuerzahlern? Das ist ja immer so ein bisschen das Problem im Osten.
Kann ich dir nicht beantworten, aber ich habe da jetzt auch nicht so eine Pauschale.
Mal angucken.
Also, soweit ich das weiß, sind die da schon auch mit Technologieführer im optischen Bereich mindestens.
Das war die Chipfabrik in Frankfurt auch mal. Oh
ja, gut, Gott. Carl Zeiss hat natürlich da auch eine ganz andere Tradition.
Ja, und vor allen Dingen einen ganz anderen Namen.
Ich weiß da wenig drüber. Mir fällt nur eine Raumzeitfolge ein, die da in dem Zusammenhang auch relevant war. Hier dieser Rosa-Satellit, der dann neulich abgestürzt ist. Wieder eingetreten ist, wie es so schön heißt.
Ach so, ich das abgestürzt und wollte jetzt gerade so einen...
Der diesen Superspiegel hat.
Mhm.
Also so ein Röntgensatellit, der also Röntgenstrahlung des Universums aufnimmt, was sehr viele interessante Erkenntnisse so über das Universum an sich bringt. Und dazu brauchten sie halt einen Spiegel, der so flach ist, wie nichts zuvor jemals flach gewesen ist auf diesem Planeten. Und den haben sie da irgendwie entwickelt und jetzt kriege ich leider die Zahlen nicht mehr so ganz hin, aber ich glaube, es war sowas in der Größenordnung wie, wenn du den Spiegel dieses Satelliten vergrößerst auf die Größe des Bodensees, also ihn sozusagen so in der Größe vervielfachst, dann ist irgendwie die größte Erhebung dann auf diesem Spiegel auch noch irgendwie so im Submillimeterbereich.
Geil. Also ich sehe, Chat sagt, Carl Zeiss hat auch eine Rüstungssparte, von daher dann ist es durchaus denkbar. Dann ist es durchaus denkbar, dass sie aus eigener Kraft überleben. Also ja. Nö, das, du lachst.
Ja,
ich meine, Rüstungsindustrie ist halt echt eine Gelddruckmaschine in Deutschland.
Also, ich weiß es doch.
Ich war auch unterwegs. Ich war in Leipzig bei Detektor FM. Und habe mir deren Studios angeguckt. Was auch schon mal gar nicht schlecht ist.
Ja.
Und was echt faszinierend ist, ist mit wie wenig Personal und wie wenig Kohle, die da echt so ein feines Radio stemmen. Also das ist wirklich enorm.
Wie fein ist denn das Radio?
Sehr fein. Also das ist das einzige Radio, das ich, es gibt noch eins, also hier in Berlin auf UKW Flux FM, geht auch noch, aber Flux FM macht Werbung. Und ich ertrage Radiowerbung nicht.
Ich auch nicht.
Das ist so ein bisschen das Problem, also dass sie da auch noch keine, auf UKW noch keine neuen Werbeformen gefunden haben. Detektor macht auch Werbung, aber sie machen es halt anders. Sie versponsern ihre Sendungen. Also, keine Ahnung. Die Sendung über das Internet wird halt präsentiert von NSFW. So. Und dafür zahlt NSFW dann Geld. Das ist wesentlich weniger aufdringlich, weil dann hast du eben vor der Sendung
ich weiß.
Eine Verpackung und hinten dran und dann das kann ich ganz gut weghören. Und das ist im Moment der einzige Sender, bei dem ich Spaß daran habe, im Radio Musik zu hören. Und das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Also für mich ist das äußerst bemerkenswert, weil ich Radio seit, ich weiß es gar nicht, seit ich denken kann, also mindestens seit ich volljährig bin, höre ich Radio nicht, um Musik zu hören. Da höre ich eventuell noch ausgesuchte Sendungen, wo ich einfach weiß, okay, damals, weiß ich nicht, in den 90ern habe ich eben Steve Mason gehört, weil der eine bestimmte Musik gemacht hat. Aber so, dass ich sagen würde, ich höre jetzt einen bestimmten Sender, weil da immer Musik läuft, die mir entweder gefällt oder aber mich nicht nervt oder zumindest so, die ich vorher noch nicht woanders gehört habe, sagen wir mal so, das habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Also weil die UKW-Sender halt alle das Problem haben, dass sie auf Masse spielen müssen.
War da eigentlich noch ein Bier im Kühlschrank?
Da ist noch ein Bier im Kühlschrank, ja. Soll ich es dir holen? Oder willst du es dir holen? Dann lese ich aus dem Pfandefelde vor.
Okay, lest du aus dem Pfandefelde vor.
Wo ist der? Wo hast du? Ah, da oben.
Ich muss irgendwas gegen meine Kopfschmerzen machen. Ich dachte,
da hilft Bier bestimmt richtig gut. Ich würde es mal lieber mit einer Flasche Wasser versuchen.
Ach, Schnickschnack.
So, wo waren wir denn stehen geblieben beim letzten Mal eigentlich? Ich muss mir hier mal Lesezeichen reinmachen. Ich zeige euch den Weg zu der vollkommenen Ehe. Hochehe heiße ich sie. Die Hochzeit kennt ihr. Sie ist kurz und bald versinkt ihr in die Tiefzeit, die ihr die Ehe nennt. Aus der Hochzeit soll Hochehe werden. Ich vermute mal, er meint Hochzeit. Dazu verhelfe euch dieses Buch. Die Ehe, die der christlichen Länder wenigstens versagt, oft. Darüber ist leider kein Zweifel möglich. Sie kann zu einem irdischen Paradies führen. Sie wird manchmal eine richtige Hölle. Ein Purgatorium, eine Läuterungsstätte, die sie immer bilden sollte, ist sie nur allzu selten. Ein Purgatorium, ein Purgatorium gibt's doch gar nicht mehr, der Papst doch abgeschafft. Tim, hat der Papst das Purgatorium, das war eine Vorhölle, oder? War das nicht? Ist das in der Vorhölle nicht das Fegefeuer oder ist das die ewige Verdammnis?
Keine Ahnung, kenn mich nicht aus.
Kennt sich nie aus. Soll man die Ehe deshalb verwerfen? Viele Stimmen haben sich zu dem Zweck erhoben, aber Besseres anzugeben haben sie nicht vermocht. Unendlich größer ist übrigens die Zahl derjenigen, die an dem alten Institut festhalten wollen, und die bedeutendsten sind unter ihnen. Den Gläubigen ist es heilig, dem Staat, der Gesellschaft unentbehrlich, für die Kinder unbedingt notwendig. Die Frauen können ihrem Drang zu lieben nur in der Ehe mit wenigstens relativer Sicherheit nachgeben. Und die Männer finden im Großen und Ganzen genommen in den geordneten Lebensverhältnissen, welche die Ehe ihnen in der Regel bietet, die ersprießlichen Vorbedingungen zum Gedanken. Deien ihrer Arbeit. Bier, Tim. Bier immer schräg einschütten, damit das nicht so schäumt.
Ich will, dass es schäumt.
Er will, dass es schäumt. Warum willst du, dass es schäumt? Damit man den Flausch nicht so sieht, weil es abgelaufen ist, ne? Ja. Aus diesen Gründen und vor allem, weil ich in jener Dauergestalt der monogamen Liebesverbindung ein Evolutionsergebnis des Geschlechtstriebes erblicke, dass dem Egoismus dieses... Okay, ich mache eine Notiz hier rein, dass ich hier aufgehört habe, dann kann ich hier beim nächsten Mal weiterlesen. Was ist heute für eine Folgennummer?
53.
53. So, Ah, warte, noch ein Lesezeichen rein.
IG 53.
Was hast denn du für ein
was?
Bier mitgebracht?
Leubser, dunkel. Aus Pegnitz.
Ah, aus Bayern.
Aus Franken.
Das ist dasselbe.
Holger. Prost.
Prost.
Ist das schön.
Kannst ja mal in Franken das Rote Kreuz holen und gucken, welches kommt. Da kommt nicht das fränkische Rote Kreuz.
Meinst du? Auch nicht das bayerische.
Doch.
Reden wir über Bier. Wir haben ja gestern...
Schmeckt ein bisschen lasch, ne?
Zurückhaltend ist es.
Zurückhaltend, mhm. Oder so.
Tja, Andreas hat es geschafft, ne?
Ach so.
Das ging schnell.
Ja, ich habe auch eins gekauft. Ich habe mir auch ein Bierchen bestellt bei ihm.
Eins oder eine Kiste?
Nee, ein Bierchen. Ich habe gerade nicht so, also ich habe gerade irgendwie
schon
andere Sachen gecrowdfundet noch und nöcher.
Na, ich habe mir gleich mal eine Kiste gesichert. Danke.
Kiste. Was wollt ihr für die Kiste haben? 200, ne?
80.
80. Nee, ich habe ein Fläschchen. Ich dachte, mir kommt ein 20er.
Ja. Ja, naja. Also so der Flaschenpreis ist auf jeden Fall...
20er für eine Flasche Bier?
Ja, da üppig. War ich mit 80 dann doch ein bisschen
stimmt,
besser.
Stimmt, du hast mit 80 einen ganzen Kasten, so ein Scheiß. Ja, da hätte ich aber auch mal nachdenken können. Nicht dumme.
Ja, vielleicht kannst du noch ein Upgrade kaufen.
Weiß ich nicht, muss ich mal gucken.
Ja. Das fand ich auf jeden Fall.
Aber genau jetzt wahrscheinlich richtig. Nicht mehr, wo wir drüber geredet haben. Genau. Aber das, vor allen Dingen hat er binnen eines Tages das komplette Funding gehabt. Das fand
binnen
ich schön.
Binnen fünf Stunden hat er sogar. Das komplette Funding gehabt.
Also ich habe nur gelesen, hey, nach was? 30% nach 2 Stunden, hurra, schrieb er und dachte ich, hä, was will denn der? Und hab dann in seiner Timeline erstmal zurückgeguckt. Dachte, oh cool, Funding. Hab dann geklickt. Hab auch noch gesagt, ich habe mir ein Bierchen bestellt, ja.
Das war's.
Das war's.
Genau.
Sehr cool.
Wo, wer jetzt noch nicht weiß, wovon wir reden von Andreas Bucks Projekt, die Berliner Weiße zu retten. Die
Andreas Buck wird jetzt der neue Maha. Ja, der wird jetzt durch alle Podcasts durchgereicht.
Ja, genau. Bis er dann irgendwann selber einen macht.
Genau. Das heißt, ich werde nicht mit ihm podcasten, weil ich das mit Maha auch nicht gemacht habe. Weil ich mir dachte, nee, nicht, ich muss ich nicht auch noch. Ich lasse mir dafür von Andreas das Bierbrauen beibringen.
Genau.
Habe ich schon nachgefragt, ob er das tun würde.
Ja, kann er bestimmt so, ne? Aber er träumt ja so ein bisschen davon, irgendwie die Security an den Nagel zu hängen und das durch Bierbrauen zu ersetzen. Das
tatsächlich?
Finde ich ja.
Tatsächlich, oder ist das so feuchter Traum, wie ich immer denke, ich würde gerne in Meran leben?
Auch Andreas delivert eigentlich auch auf seinen Wahnsinn immer ganz gut. Von daher wäre ich jetzt nicht so überrascht. Ne?
Die Frage wäre halt, ob man vom Bier brauen und verkaufen leben kann.
Tja.
Das.
Naja, also mich freut das auf mehreren Ebenen, diese ganze Geschichte. Einerseits, weil es halt, finde ich, die richtige Finanzierungsform für das richtige Projekt ist. Ich habe es ja schon getestet, diese Weiße. Hattest du auch schon mal die Gelegenheit,
das noch
zu
nie.
Trinken?
Nee.
Ist wirklich lecker.
Also wenn es eine echte Weiße ist, das hat er ja geschrieben, dass er eine echte Berliner Weiße und nicht dieses Schulli-Zeugs oder was ist das Kindle-Zeugs machen will, sondern eine, die dann eben auch wirklich ein bisschen Säure kriegt. Da freue ich mich dann richtig drauf, weil das wird dann genau das Bier, was man im Sommer trinken will.
Ja genau, es geht ja da um diese Brettanomyce, diese spezielle Hefepilz, der halt noch mit reinkommt, der eben nicht die eigentliche Anrührhefe war, sondern sich quasi in den Fässern gehalten hat und die sie deswegen dann beim Wechsel der Apparatur irgendwie vergessen haben und erst spät ist überhaupt diese Information bekannt geworden, dass es eben damit auch noch was zu tun hat. Und dann hat er ja belgische Biere ausgegraben, die das eben auch noch haben und sich da die entsprechende Hefe besorgt und es damit schon mal probiert und das hat halt funktioniert. Und der besondere Clou ist, dass er eben jetzt, die Details kann man eben alle in CAE 194 nachhören, aber er hat dann eben im Labor hier in einer bekannten alte Berliner Weiße Flaschen von 1989, die er auf eBay erstanden hat, so richtig im Labor untersucht, also unten sozusagen, was sich nach unten Hefesatz abgesetzt hat. Und tatsächlich haben sie daraus halt wiederum lebende Kulturen extrahiert. Es war halt nicht tot.
Cool.
Sondern das lag da sozusagen in so einem Ruhezustand herum und damit setzt er eben jetzt seine richtige Weiße an.
Wie geil ist das eigentlich?
Das ist ziemlich.
Also ich finde das ja schon überhaupt geil, dass jemand sagt, so, es gab hier mal ein geiles Bier, das gibt's jetzt nicht mehr, ich mach das jetzt neu. Das war ja für mich, also mir ist ja, ich kenne Andreas ja kaum. Also ich kenne ihn halt auch nur aus dem Chaosradio und so, hab auch, eigentlich sind mir Leute, die ich kaum kenne und deren Projekte ja scheißegal. Aber ich dachte, das ist eine tolle Idee. Ja, ich finde sowas toll.
Das ist großartig. Halt so,
Und es ist halt so wenig weinerlich. Weißt du, sonst sind immer alle so weinerlich. So, da geht eine ganze Kultur kaputt. Und Andreas sagt halt, oh, Kultur kaputt, mach ich neu. Geil.
Beziehungsweise völlig geil. Wiederbelebe ich so.
Ja,
ne?
Ja, klar, aber es ist völlig, also es ist halt so, hat so.
Naja, ich finde, das sehr, Projekt sehr, ist jetzt bei
sehr Heiteres.
173% Finanzierung.
Guck mal, ob ich noch einen Kasten kriegen kann.
Ja, klar, das läuft
mal,
ja.
Dann gib mal deinen Rechner, damit ich mir mal schnell einen Kasten bestelle.
Das läuft ja jetzt noch 59 Tage, das kann ja jetzt noch 59 Tage so weitergehen.
Hat er dann eigentlich ein Problem, wenn da auf einmal jetzt 100.000 zusammenkommen? Was passiert dann?
Also ich glaube, bei 100.000, dann entmietet er sofort wieder das, was er gerade gemietet hat und mietet kauft sich was Größeres.
Und kauft
oder kauft
es
sich gleich eine alte, hier die Bötzo-Brauerei und so weiter. Ja, macht mal hier Schluss. Nein,
was passiert mit dem Geld, wenn er jetzt, also er hat gesagt, ich brauche 3.000, wenn er jetzt genau 10.000 kriegt?
Ja, ich habe ihn da auch mal zu befragt.
Also soll er haben, ne? Aber was?
Naja, also naja, kann dann halt, sagen wir mal, etwas engagierter diesen Umbau angehen. Weil
also, aber
alles, was
er kriegt
ja
das auch.
Hat,
also das ist jetzt nicht so, dass die Plattform dann sagt, so pass auf, du bist, keine Ahnung, 80% überfinanziert. Das heißt, jeder, der fundet, muss nur 20% zahlen.
Nein, so funktioniert das ja nicht.
Okay,
sondern
also
bei Crowdfunding ist ja so, du kriegst überhaupt nur etwas, wenn dein ursprüngliches Ziel erreicht wurde innerhalb der vorgegebenen Zeit.
Das ist mir klar.
Und wenn die Leute wissen ja zu dem Zeitpunkt, wo sie Geld geben, schon, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon genug da ist. Das heißt, Die Leute geben ja bewusst auch noch was, ja, weil sie A, von den mit diesem Funding verbundenen Bevorzugungen, ne, was er da alles aufgelistet hat mit hier, sicherst dir eine Flasche Bier, sicherst dir eine Kiste, sicherst dir die Einladung zur Eröffnungsparty etc. Die Leute geben dann halt Geld sozusagen in der Erwartung, dass er eben das, was er vorhat, noch einfacher machen kann. Ich meine, er ist relativ entspannt da rangegangen. 3.000 Euro ist jetzt, sagen wir mal, zum Start einer Brauerei nicht unbedingt jetzt ein Betrag, der besonders frech daherkommt. Und von daher, jetzt ist er bei, sagen wir da, 5.200. Das geht halt in Klempner, Fliesenleger, Strominstallation, Edelstahltanks. So, wo man jetzt vielleicht noch in der kleinen Variante auf Plaster hätte ausweichen müssen. Fässer.
Stimmt.
Flaschen, Getränkekästen.
Ja, und von irgendwas muss er ja auch leben.
Kühlschränke.
Ich fände es halt, also ich finde es halt cool, wenn so viel zusammenkäme, dass er auch sagen könnte, okay, dann mache ich den Security, machen wir jetzt wirklich mal weg. Ich kann jetzt ein Jahr sowieso schon mal davon leben.
Ja.
Dass ich versuche, ab dem zweiten Jahr davon leben zu können. Das ist ja eigentlich so, das ist zumindest so, wo ich, was ich so, wie nennt man das denn? Also meine romantische Vorstellung bei solchen Crowdfunding-Sachen, dass ich sage, so pass mal auf, ich habe hier eine Idee, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich veröffentliche jetzt Podcasts auf Schallplatte.
Ja.
So, dafür brauche ich 10.000 Euro und es kommen 100.000 zusammen.
Ja.
So, ich einfach sagen kann, ja cool, dann kann ich mich jetzt wirklich darum kümmern und mich ernsthaft darum kümmern. Und muss nicht noch irgendwo arbeiten gehen. Und das würde ich dem halt wünschen.
Das würdest du niemals kriegen, Holgi. Bei dir denken sie alle, du setzt dich dann wirklich nach Norditalien ab.
Na gut, da kann man auch Podcasts auf LP produzieren.
Das stimmt ja auch wieder.
So, warte mal hier. Was haben wir denn hier? 80 Euro Kasten mit 12 Flaschen. Warte mal. 12 Flaschen. 80.
Ja, das, was mich außerdem noch gefreut hat, ist, dass das Ganze bei Inkubatu läuft. Weil das ist auch so ein bisschen hier Crowdfunding aus unserem erweiterten Freundeskreis heraus.
Ach echt?
Ja. Das macht der Konrad.
Konrad?
Der hier früher...
Sagt mir auch irgendwas der Name. War der auch schon mal im Chaosradio dabei?
Nein.
Nee? Konrad.
Ist auch kein Hacker.
Konrad.
Also vielleicht dann doch irgendwie so. Aber er hat halt lange Zeit hier in Berlin... war eher bekannt für seine Aktivitäten im Rahmen des Projektes Elixir, wo diese ganzen Space Drinks hergestellt wurden, die du sicherlich auf diversen Open-Air-Partys auch schon mal genossen hast.
Ja, diese kleinen Fläschchen.
Ja, so klein.
Waren das nicht diese kleinen, diese...
ja, die gab es auch noch in etwas größer. Ja. Naja, auf jeden Fall ist er irgendwann mal mit dieser Plattform gestartet. Die ist jetzt nicht so groß wie zum Beispiel Start Next oder Kickstarter, ganz klar. Aber ist auch noch nicht tot. Und da sind halt mehr so kulturelle Sachen drauf. Also halt wie bei allen halt so Filmen, Musik, Sachen, Events etc., Dokumentarfilme und so weiter, was ja so ganz klassische Sachen sind. Ne? Und bekannt geworden sind sie quasi mit der Förderung des Eigenprojektes hier, Bar 25, der Film. Also Bar 25 ist sozusagen
schon klar,
derselbe
schon
klar. Kulturkreis wiederum.
Verstehe.
Ne? Wo er auch mitgewirkt hat. Und ja, da sind mal 25.000 Euro eingenommen worden über die Plattform für diesen Film. Den Film, den gibt es mittlerweile auch, der ist auch schon aufgeführt worden, allerdings habe ich ihn noch nicht gesehen. Warum eigentlich?
Ist denn irgendwo eigentlich in digital dann auch?
Naja, das ist eine gute Frage.
Ach, apropos in digital, ich habe ja mit Thomas Frickel gesprochen.
Habe ich, da wollte ich übrigens gleich noch drauf hinleiten.
Dann warte, hebe ich mir das auf.
Genau.
Dann kaufe ich mir jetzt erstmal einen Kasten Bier bei Andreas.
Genau.
Kann ja ruhig mal die.
Also, dieses
die
ganze Ding hat mir wieder,
diesen Monat mehr
wieder mal gezeigt, wie sehr ich einfach Crowdfunding mag.
Crowdfunding ist toll.
Und da geht es ja auch gerade richtig ab. Kickstarter kommt jetzt übrigens auch nach Europa. Die machen jetzt irgendwie ein Office in UK auf. Und dann wird es natürlich spannend, ne? Ob Kickstarter genauso wie Facebook hier den
Ach
Markt
so,
übernimmt.
VZ,
ja, also genau, so dieser VZ-Effekt, ne? Also, ich meine. Wir wissen ja, wie das so ist mit der Startup-Kultur in Deutschland. Ja, es gibt zwar genug Leute, die theoretisch was machen wollen würden, aber die Finanzierungen fließen halt nicht so, dass sich da auch jemals irgendwie nennenswert was draus entwickelt. Und das einzige Modell, was hier funktioniert, ist, wir kopieren eine Idee, die gerade so eben aussieht, als könnte sie vielleicht greifen in den USA.
Warten darauf, dass die US-Firma kommt und verkaufen es denen dann mit falschen Zahlen.
Genau, das sogenannte Samba-Modell.
Das Samba-Modell, genau.
So, und das ist irgendwie das, was hier dann eben schon groß bejubelt wird. Ne? Aber selten gibt es halt wirklich mal was Originäres. Gut, das ist jetzt beim Crowdfunding in dem Sinne auch nicht anders. Wobei man auch sehen muss, dass, glaube ich, mehr, also zumindest ist es noch so, dass bei den Crowdfunding-Plattformen es auch nicht ganz unwichtig ist, was da so für einen Ansatz gepflegt wird. Also
Inkubator funktioniert im iPhone nicht, wenn ich das jetzt gerade mal so bemängeln darf.
Was meinst du mit funktioniert nicht?
Das lässt sich nicht...
Was?
Klicken.
Doch, ich hab das.
Nee, ich versuch's hier gerade, aber geht nicht. Klick.
Wie?
Was? Ihre Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden.
Definiere geht nicht.
Geht, ja, Ihre Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Geht nicht.
Du, ich hab da gestern den ganzen stundenlang drauf rumgeklickt.
Echt?
Ja, also.
Ich kann zur Startseite zurückkehren.
Gut, kann ich nicht ausschließen. Komisch. Vielleicht ist es jetzt auch gerade überlastet, weil alle unsere Hörer jetzt auf dieser Seite rumsurfen und sie noch nicht so viel Ansturm gesehen hat. Bisher kann ich jetzt nicht ausschließen.
Wohl, die Seite performt, die Seite performt sehr schön.
Ja, also auf jeden Fall featuremäßig kann sie es, glaube ich, mit Startnext nicht ganz aufnehmen. Aber die Frage ist ja letzten Endes, finde ich die richtige Community und habe ich die Features, die ich brauche?
Mhm.
Und ich kann das jetzt nicht groß miteinander vergleichen, aber ich finde, die ist sehr einfach gestaltet. Also man kann da einfach sehr schnell, wenn man jetzt so, ne, du bist ja auch auf diese Seite gekommen und du wusstest, weißt auch irgendwie sofort, was du tun musst.
Ja.
Sieht irgendwie ordentlich aus, drängt sich nicht sinnlos auf, hat nicht zu viel Klatter und das ist natürlich, sagen wir mal, das Relevante, ne? Ja. 125 Leute haben jetzt dafür gesorgt, dass da 5000...
Och, guck mal, man kann seine Unterstützung auch widerrufen. Das ist ja doof. Also im Sinne von jetzt... Warte mal, jetzt habe ich widerrufen, jetzt muss ich nochmal eine neue machen.
Naja, kann ja sein, dass du in zwei Monaten nicht...
80 Euro hast?
Genau.
Ja, wieso, die lege ich doch jetzt schon zur Seite.
Ja, kann aber trotzdem sein, weil sie buchen es ja jetzt noch nicht ab.
Stimmt, das ist die anderen buchen direkt ab, oder? Kann das sein?
Was hier gemacht wird, ist, dass kurz bevor der Zuschlag kommt und wenn klar, also kurz bevor das abläuft und wenn klar ist, dass es bei 100% gelandet ist.
Ha! Ich musste erst meine alte Unterstützung zurückziehen, meine 20 Euro für eine Flasche. Dann konnte ich mir einen ganzen Kasten für 80 holen.
Ja, interessant, ne? Fragt man sich auch, warum man sich nicht gleich mehrere Päckchen kaufen kann.
Vielleicht kann man das und beim iPhone gibt es eine andere Fehlermeldung oder so?
Weiß ich nicht. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach eine Limitierung der Software ist, dass sie nicht davon ausgeht, dass man mehrere Schritte...
dass man denkt, hey, noch eins. Ich will noch ein Bier.
Noch einen Kasten.
Hier, bringen Sie mal noch ein Bier.
Ja, und warum eigentlich nicht, ne? Tja, Feature-Request.
Feature-Request. Hm.
Worauf wollte ich gerade hinaus? Ach ja, genau, dass sich an solche Plattformen natürlich auch so eine gewisse Community andockt, beziehungsweise so Leute, die so eine bestimmte Erwartung haben. Kann aber auch sehr gut sein, dass es wie bei eBay ist, dass dann eben darüber irgendwann alles läuft, was ich irgendwie finanzieren will.
Das Problem ist halt, wie du die Aufmerksamkeitsströme dann auch auf die interessanten Sachen lenkst.
Ja, ne? Es ist auch so, das ist auch ein generelles Problem. Ich wollte mich da schon noch mal ein bisschen genauer einlesen. Ich habe das jetzt nur so im Ansatz mitbekommen, aber was ich so aus dem Start Next, das ist ja die andere Plattform, ne, die so gehört habe, wo es halt wirklich knifflig wird, ist, wenn du, sagen wir mal, willst jetzt so einen Film machen. Ja, und du hast dann so Crowdfunding und dann willst du aber auch noch eine Filmförderung trotzdem noch irgendwie beantragen. Mhm. Also du hast da sozusagen so eine Mischgeschichte. Ja. Als was zählt dieses Crowdfunding dann tatsächlich? Ist das eine Eigenleistung oder ist das irgendwie Drittmittel?
Das ist Eigenkapital, weil es ist ja keine.
Das sagst du jetzt, das ist deine Meinung. Letztlich ist das eine juristische Frage.
Ja, klar.
So, das, worauf ich hinaus will, ist, so eine Plattform, so eine Finanzierungsplattform muss ja mehr bieten als nur so eine Webseite. Sondern die müssen im Prinzip auch für diese kniffligen Fälle eben auch die richtige Beratung und Unterstützung geben. So, ne? Du musst auch ein bisschen an die Hand genommen werden. Bei Kickstarter ist ja auch so, die nehmen ja auch nicht alles an. Also bei eBay kannst du ja alles verkaufen und das ist ein vollständig automatisierter Prozess. Mhm. Und nur wenn du da Nazi-Gold verkaufst, dann wirst du halt wieder zurückgerufen.
Aber probieren. Nazi-Gold. Lang verschollenes Nazi-Gold bei eBay verkaufen. Mal gucken, was passiert.
Ja, geweiht und energetisch aufgeladen.
Genau, Grandergold.
Auf das Thema kommen wir auch gleich nochmal doppelt.
Sehr schön.
Und was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, genau. So, also ich denke halt, dass eine Plattform in Deutschland eine Chance hat, sich gegen Kickstarter zu behaupten, wenn sie eben bestimmte Communities gut bedient. Wenn sie einfach vor allem auch das Lokalkolorit gut versteht. Deutsche Gesetzgebung,
ach so, meinst
wie du? Man mit Deutschen so eben so redet, worauf sie abfahren, worauf sie nicht abfahren, weil wir stellen ja immer wieder fest, nicht alles, was in den USA funktioniert, funktioniert so ohne weiteres auch hier. Und umgekehrt. Ne? Flatter, auch ein gutes Beispiel, sehr europäisch. Mhm. Ja, in den USA rümpfen sie die Nase, hier jubeln alle.
Also echt, sie rümpfen die Nase in den USA?
Ja, klar, ist ja Sozialismus.
Ach so, echt?
Leute geben Geld dafür, ohne dass sie da was für bekommen.
Ja, aber sie bekommen doch was.
Nein, sie haben schon bekommen.
Ja.
Das ist ja Sozialismus.
Ach, das ist Sozialismus. Und das finden, ist das echt so? Oder erzählst du das jetzt nur? Also jetzt machst du dich gerade nur lustig über die Pardon.
Ach, das ist meine Interpretation.
Anzunehmende Reaktion des Amerikaners.
Das ist meine Interpretation, was da so im Wesentlichen das Verständnisproblem ist. Also für die erschließt sich das irgendwie gar nicht so.
Dass man Dinge verschenkt und es Leute gibt, die dann hinterher sagen, hier, ich gebe dir was in den Topf, damit du beim nächsten Mal wieder verschenken kannst.
Ja, ohne dass du Merchandising machst oder Werbung.
Ist auch lustig eigentlich, ne?
Ja, ist das albern.
Darf ich noch Werbung für ein anderes Crowdfunding-Projekt machen? Bitte? Danke. Nein.
Haben wir denn hier alles abgedeckt zu dem Thema?
Ich weiß nicht,
schon. Also, ja, ich wollte nur sagen, wenn ihr also noch Bock habt, dieses Projekt zu unterstützen, dann denkt doch mal darüber nach. Ja, also es wird jetzt kein dringendes Geld mehr gebraucht, damit es überhaupt losgeht, aber ich habe so den Eindruck, hier könnte man wirklich was Lustiges auf die Beine stellen. Ne? Und ich will einfach vor allem nicht jetzt noch 60 Tage warten. Der soll jetzt einfach mal sein amtliches Besteck da kaufen und sich so die geilste Brauerei und dann machen wir einfach Hackerbrauerei in Berlin und rollen den Markt auf.
Ja. Burgbier ist auch einfach mal der geile Name überhaupt.
Super, oder?
Also das ist
genau.
Das tut schon weh, so cool ist der Name.
Also ich bin Fan und ihr solltet auch Fan sein.
Es gibt was, wo ich Fan von bin, und das ist Stefan Kaminski. Von dem habe ich vor ein paar Folgen schon
der
mal erzählt.
Der so toll reden kann.
Dieser, der Live-Hörspiele also mit mehreren Sprechern und Geräuschen alles komplett alleine auf der Bühne inszeniert. Und der hat nicht nur dieses Science-Fiction-Hörspiel, was ich mir da angeguckt hatte im Deutschen Theater, sondern der hat auch den Ring des Nibelungen, auch im Repertoire.
Ach.
Und der will ein Hörbuch davon machen und braucht dafür Kohle. Und das ist bei, was ist denn das eigentlich? Ich glaube, Start Next ist das. Genau, das ist Start Next. Da habe ich auch ziemlich viel Geld in den Topf geworfen, damit das zusammenkommt.
Ja.
Witzigerweise braucht er 5.000 Euro für die Hörbuchproduktion.
Das ist nicht viel.
Aber gemessen daran, dass Andreas 3.000 braucht für Bier und...
Kannst ja nicht vergleichen.
Ja, natürlich.
Nee.
Sicher.
Na, Andreas kauft Bier im Wesentlichen erstmal Gerät und bei ihm kauft man Zeit.
Bier ist doch viel wertvoller als Kultur.
Ja.
So.
Okay. Meinetwegen.
Siehst du? Sag ich doch. Naja, der braucht jedenfalls 5000 und hat noch gar nicht so viel, was ich ein bisschen schade finde. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass kaum jemand Stefan Kaminski jemals irgendwie wahrgenommen hat. Es darum umso schwieriger wird, da Geld in den Hut zu werfen.
Kaminski. Ich habe ihn ja leider noch nicht gehört. Naja, weil wenn die Leute immer nur im Theater auftreten und nicht ihre Scheiße auf YouTube packen, dann sollen sie sich nicht wundern, wenn Crowdfunding nicht funktioniert.
Ich glaube, der ist auf YouTube. Musst du mal gucken.
Ah?
Guck mal. Da oben ist so ein YouTube-Fenster. Da kannst du mal Stefan Kaminski reinschreiben.
Ja, mache ich doch glatt. Steff.
Weißt du, ob Andreas dann auch so Mail-Order machen wird? So Bier-Mail-Order?
Das weiß ich nicht.
Wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ne? Da, Kaminski. Kaminski. Kaminski on Air, Walküre live.
Ah. Making of. Walküre live. Geht das so in die Richtung? Rheingold? Ja. Wollen wir denn mal reinhören?
Ja, kannst du Rheingold, Walküre, wie du willst.
Ja, keine Ahnung, ist ein Tipp?
Nee. Ich habe den Ring habe ich noch nicht gesehen von ihm.
Okay, sag mal, Walküre oder?
Mach mal Walküre. Weil Walküre, der Ritt der Walküre ist ja. Genau. Apokalypse now. Charlie surft nicht.
So.
Der Chat sagt gerade, was ich eigentlich auch gerade gleich noch erzählen wollte, genau. Louis C.K., kennst du den?
Das
ist ein Stand-Up-Comedian, Schauspieler, Autor, Produzent seiner eigenen Fernsehshow. Der
dreidimensionales Live-Hörspiel nach Richard Wagner. Walküre. So, und jetzt?
Winterstürme wichen dem Wonnemond.
Es ist vollbracht! Siegmund und Sieglinde vereint!
In mildem Licht leuchtet der Lenz. Ach Gottchen. Seinem warmen Blut entblühen Wochen.
Da kann er richtig singen.
Ja, ja. Der kann alles.
Der kann alles?
Alles.
Freifelnder Freier.
Wie alles?
Fricker, zerhack dich in Stücke. Ja.
Das ist halt auch echt lustig.
Kann er nicht.
Das ist halt auch echt lustig, wenn du da im Publikum sitzt.
Oh, und er hat eine Halttaste. Du kriegst deine Halttaste wieder, Heugi. Bald.
Du begreifst gar nichts.
Na, okay.
Ich begreife nicht, warum ich vor dir die Worte Ehe und Eid überhaupt noch erwähne. Du hintergehst mich seit Jahrhunderten. Vater!
Nur einer dürfte, was ich nicht darf. Ein Held, dem helfend ich mich neige.
Schön. Also ich meine, es wird auch was für dich, Holger, oder? Ich meine, du hast ja auch ganz schön Stimmgewalt.
Ich kann mit meiner Stimme lange nicht so umgehen, da müsste ich erstmal ernsthaft Stimmbildungsunterricht nehmen.
Na, aber anders.
Stimmbildungsunterricht. Doch, doch. Also das atmest du nicht einfach so weg. So mit einer Handvoll Stunden Sprecherziehung lernst du nicht in einer Weise atmen, dass du da...
Learning by doing, sag ich nur.
Genau. Einfach mal ausprobieren. Ja, Louis C.K.
Wollte ich mir erstmal hier dein Support-Dingsbums anschauen. Was, wie was?
Ich weiß auch nicht, was ist denn das da?
Bin dem Link gefolgt. Folgen Sie dem Link.
Das ist ja aber auch falsch.
Ja, ist auch alles.
Klick das doch mal zu da in der Ecke.
Ja. Ich melde mich hier erstmal ordentlich an. So einen Account habe ich ja schon. Ich habe auch schon mal was unterstützt. Über Startnext. So ist ja nicht. Ist ja auch für Events sehr.
Was halt immer ein bisschen populär, old ist, ne? Ich habe so einen Film mitgefunden, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. Finding Vivian Maier.
Ja.
Diese Fotografin, du erinnerst dich vielleicht.
Und kam das?
Also das Problem ist halt, du fandest und dann passiert erstmal ein Jahr lang nichts. Und das ist irgendwie so was. Also ich kriege dann ab und zu mal eine Mail, so ja, wir drehen jetzt hier und wir drehen jetzt da. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du da da links eins Projekt. Oder es betrifft das dich?
Das betrifft mich.
Aha.
Kaminski. Der komplette Ring. Irgendwie ist das hier mit der Suchfunktion so eine Sache. Seufz.
Das kann doch nicht sein. Ich habe da oben einfach Stefan Kaminski eingegeben und
ja,
dann ging das.
Hier doch, ja, ich habe ja hier auch das gerade.
Da klickt das mal zu, da rechts oben, in dieser kleinen grünen Streifen rechts das? Dazu. Mach mal, da hast du es.
Ah, jetzt habe ich es.
Dass ich dir immer das Web erklären muss.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich, also, das ist doch, jetzt hast du es schon wieder kaputt gemacht.
Das macht sich von alleine so.
Spooky, Fass! Oh, Spooky ist tot.
Echt?
Ja.
Hat sich ausgedingst.
Spooky hat sich hier.
Ja, der macht das nur eine
auf halbem Weg zum Klo. Auf halbem Weg zum Klo hat Spooky die Ohren angelegt.
So, wie sieht's denn hier aus? Irgendwie, was ist denn das hier?
Flash.
Wie Flash. Und außerdem kommt hier immer, also es ist ein bisschen nerviger, weißt
ja.
du? Da oben ist irgendwie, weiß ich nicht, was hier fehlt.
Es ist tatsächlich ein bisschen nerviger und es ist auch ein bisschen komplizierter zu navigieren. Also man findet sich auf Start Next nicht wirklich zurecht.
Ja, das finde ich halt irgendwie auch, genau, das mag ich so ein Inkubator. Das ist einfach so schön einfach.
Ja.
So, total klar. Naja gut, ich meine, er hat auch schon 1800 Euro zusammen von seinen 5000.
Mhm.
Das geht ja auch noch 69 Tage.
Stimmt. Was passiert? Müssen die das eigentlich bis zum Ende laufen lassen, die Leute? Oder können die sagen, hier, ich habe das Funding, lass gut sein, wir brechen ab und machen...
Das ist eine gute Frage und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, ob man das so vorzeitig sagen kann. Das kann man wahrscheinlich schon, das weiß ich aber nicht so ganz genau. Also mir würde zumindest nichts einfallen, was dagegen spricht. Mhm. Außer natürlich, dass du potenziell ja, wenn es noch weiter läuft, auch mehr Geld kriegst. Also es ja, hätte auch sein können, dass noch weitere
für
Supporter
dich selbst,
kommen.
Natürlich. Aber
du würdest es dann sozusagen auch beenden in dem Sinne, weil du dann halt meinst, okay, ist genug Kohle da, besser ich fange jetzt an und dann kriege ich eben die Kohle auch. Ne? Weil die würde ja jetzt auch bei Andreas auch erst in 2 Monaten ausgezahlt werden und ich weiß nicht so ganz genau, ob er da jetzt nur ein Backup braucht, so nach dem Motto, kriege ich wieder rein, schieße ich jetzt selber mal vor oder ob er es braucht, um es überhaupt zu bestellen. Das ist eine andere Frage.
Louis C.K. Louis C.K. war früher Autor für Lass mich nicht lügen. Saturday Night Live, also irgendein bekanntes Comedy-Format in den USA hat er geschrieben. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Hat seine eigene Show produziert. Das ist was auch so ein bisschen so Seinfeld-esque ist.
Achso, haben wir da schon mal drüber gesprochen?
Nicht, dass ich wüsste. Also so eine Mischung aus Stand-up, also abgefilmter Stand-up-Comedy und dann eben so Szenen aus seinem Leben, die sehr, sehr lustig sind und wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr gut, was der macht. Und was der gemacht hat, ist, hat sein Ding fertig geschrieben. Also er hatte schon einen Namen als Autor, hat seinen eigenen Kram geschrieben und ist zu den Sendern gegangen, hat gesagt, hier, ihr kriegt das extrem billig von mir. Dafür behalte ich die Rechte an meinem Scheiß. Und alle haben ihn doof angeguckt, wie man das denn machen könnte. Er möge doch vom Sender so viel Geld für seinen Kram wie möglich verlangen und denen dann lieber die Rechte überlassen. Genau das hat er nicht gemacht. Also Louis C.K. ist Inhaber der Rechte an seinem eigenen Kram. Die Sender durften das dann nur irgendwie, weiß ich nicht, wie genau da die Verträge aussehen, durften das dann halt ausstrahlen, aber mehr auch nicht. Die DVDs, die du davon möglicherweise kaufen kannst und CDs und was weiß der Geier, was er noch für ein Merchandising macht, kannst du nur bei Louis C.K. kaufen. Und damit verdient er sich, hört man so, man weiß es ja nicht so, damit verdient er sich dumm und dämlich. Weil der halt wirklich, also er ist halt auch wirklich gut. Aber das sind andere mit Sicherheit auch. Gut, Jerry Seinfeld ist auch Millionär, Multimillionär geworden, ohne dass er es mit eigenen Rechten hatte. Aber es ist ganz interessant. Musst du dir mal durchlesen, wie der so arbeitet. Das ist wirklich ganz interessant. Das ist eine sehr schöne Serie auch. Louis heißt die. Das ist eigentlich ein Scheitern. Also er scheitert eigentlich durchgehend.
Ich denke, das sind Beautiful Loser. Das sind einfach die modernen Überlebensmodelle für Leute, die früher sich... ich meine, es gibt einfach Leute, die sind eben so originell und so kreativ oder so eigenständig oder haben genug Ideen, wie auch immer, machen einfach irgendwas, was jetzt nicht jeder macht. So. Und dann bist du, ich meine, wenn du sowas machst, bist du normalerweise Künstler.
Ja.
So, das ist so die Pauschalbezeichnung. Auch wenn es eigentlich so Sachen sind, die, keine Ahnung, ich meine, was machen wir denn hier?
Kunst.
Wir machen eigentlich auch Kunst.
Kleinkunst.
Genau, wir machen hier... Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ach so, nee, das ist meine Metapher.
Schöner.
Nee, ich werde ja dann häufiger
auch... Kanalname. Ach, wir müssen auch deine Kanäle aufsetzen.
Stimmt, ja, Mist. Naja.
Machen wir heute.
Ich werde ja dann häufig, weil es ja, also ich gehöre ja zu den Leuten, die mit Flutter was verdienen. Also auch signifikant verdienen. Und werde darum dann häufiger auch mal gefragt.
Es gibt nicht nur mich. Sag's.
Es gibt nicht nur dich. Ha, ich bin zwar lange nicht so weit, dass ich davon leben könnte, was du, glaube ich, könntest, wenn du wolltest. Aber
doch an, wie man davon
ja, lebt. Ja, natürlich, also das ist klar. Ja, sicher, also das ist natürlich die Cabrio-Fahrerei, die müssten wir dann immer ganz schnell einstellen. Ne? Ja. Aber also die Fahrerei mit gemieteten Cabrios aus dem Porsche-Verleih. Nee, und ich werde halt häufiger auch gefragt, also insbesondere was ganz interessant ist, hatte ich jetzt auch mit den Machern von Detektor FM, die auch Flatter-Buttons auf ihren Seiten haben und in den Podcasts und überall, die damit aber kaum was einnehmen. Ja. Und wir sind dann halt auch da zur Übereinkunft gekommen, dass Flatter nur bei Personen funktioniert, nicht bei Institutionen, und sowas wie ein Radiosender als Institution wahrgenommen wird. Das ist noch eine steile These von mir.
Ist
aber ich
er
hab
ja
so,
auch.
Ist er ja auch. Ja, nee, aber es ist, ja, genau.
Ja, klar.
Ist er ja auch. Also das ist bei Institutionen
nicht funktioniert. Ja gut, aber sie haben ja auch Sponsoren. Personen. Das heißt, es ist ja klar, dass das jetzt auch nicht das einzige Modell ist, das von daher eine andere Bedeutung schon mal hat.
Na, für sie. Aber ja. Es geht ja darum, warum die User bei dir klicken, bei mir klicken. Die User hat
auch eine andere Bedeutung.
Na gut, aber du hast ja auch Sponsoren. Ich habe ja auch Sponsoren. Also nee, weißt
Sponsoren
du,
hab ich nicht.
Naja gut, du machst die DLR-Sachen, dafür kriegst du viel Kohle. Ich mach die Hörfunksachen, dafür kriegst du viel Kohle.
Ja gut, aber
Kohle.
Das ist ein anderes Format.
Ist richtig. Ach so, das meinst du. Hm.
Ja.
Stimmt, das ist unabhängig von der Persönlichkeit des Produzenten.
Ja, ja. Ist sicherlich nicht ganz unabhängig, aber es ist eben auch die Frage, wie man das eben so macht. Aber wenn wir jetzt hier irgendwie bei NSFW anfangen würden, Werbung zu machen, die jetzt nicht nur so unsere Witzwerbung ist, hm? Ja, oder das, was wir halt hier, ich meine, wenn wir hier irgendwas supporten oder so, dann ist es nicht deshalb, weil jetzt uns jemand vor der Sendung einen weißen Umschlag zugesteckt hat.
Obwohl es ja schön wäre.
Sondern wir machen es trotzdem.
Genau. Naja, wie dem auch sei.
Ja.
Und immer wenn ich drüber spreche, komme ich irgendwann zu dem Punkt, dass ich, dass ich finde, dass die zutreffendste Metapher für das, was ich tue, Kleinkunst ist. Wie eben so ein, keine Ahnung, irgendein Kabarettist oder sowas sich auf eine Bühne in einem Theater stellt und da kommt halt eine definierte Menge Menschen. Der hat auch eine definierte Menge Publikum, das ist auch kein Massenphänomen. Und diese definierte Menge Publikum ist aber ausreichend, ihm das Überleben zu sichern, und dafür erzählt er dieser definierten Menge halt Witze. So, und ich finde, das funktioniert ganz gut. Also es funktioniert auch in meinem Kopf ganz gut. Und immer wenn ich die Metapher anbringe, funktioniert das auch bei den Leuten sehr gut. Weil dann, in dem Moment, wo ich sage, naja, im Grunde ist es nichts anderes, als dass ich mich auf eine Kleinkunstbühne stelle und halt was aufführe und Leute kommen vorbei, in dem Moment kapieren die anderen auch, was dieses Flatter-Ding irgendwie ist und was da die Motivation ist, was in den Hut zu werfen. Das finde ich ganz hübsch. Also ich bin da ganz sehr stolz auf mich, dass ich diese Metapher gefunden habe. Also es ist eben nicht Radio.
Ja, der Hund, der Hut, ich, ja, 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 gut.
Ja, je nachdem, ich denke, Tobi Bayer, mit dem ich den Realitätsabgleich mache, der hat natürlich keinen Hut, der hat einen Klingelbeutel, weil der ist Christ.
Genau, also ich denke,
Entschuldigung.
Das meine ich aber auch, ne, dass wirklich die persönliche Perspektive jetzt ausschlaggebend ist dafür, wie man das sieht. Ne? Also bei Flatter selber ist, glaube ich, diese Hut-Assoziation auch nicht so beliebt. Es ist schwierig. Und ich denke, es ist auch eine Mixtur aus all den Sachen. Aber Tatsache ist, und darauf wollte ich ja jetzt eigentlich auch hinaus, als du mit dem Louis C.K. ankommst, Leute, die einfach dieses Potenzial haben, ohne eine Institution ihr Zeug zu machen, ja, die das im Wesentlichen auch alleine machen oder mit wenigen Mitstreitern, oder die, wenn sie zu einer Institution werden, diese Institution einfach stark auch prägen.
Mhm.
Ja, also einfach klar ist, dass das eher ein organisatorischer Mantel ist, um das durchzuführen, was du da eben machst.
Ja, das hast du ja ganz, das kennst du ja sogar beim Radio. Das
könnte aber auch, sagen wir mal, sowas wie Detektor FM sein, theoretisch.
Ja.
Ja. Also ich meine, man könnte ja auch die Metaebene noch weiter aufblasen und dann vielleicht auch wirklich mal noch ein paar Leute dazu nehmen. Das habe ich nicht vor, aber denkbar wäre es.
Es wäre halt möglich, dass du sagst, und das ist halt, glaube ich, auch eine mögliche Zukunft für solche Webradios wie Detektor FM. Oder auch, wenn du sagen würdest, ich bohre die Metaebene auf, dass du sagst, die Metaebene präsentiert, Holgi präsentiert, und du hast dann dein Label da drauf.
Ja.
So, ich glaube, dass das Radio der Zukunft ist. Ich glaube nicht, dass das Radio so mit diesem, wir besenden die Masse, also wir richten uns an alle und versuchen das irgendwie zu monetarisieren. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft von Radio ist.
Das Radio der Zukunft.
Genau.
Ja. Naja.
Haben wir eigentlich Knabberzeug? Jetzt habe ich so ein Bier getrunken. Knabberzeug wäre schön. So, irgendwie so Chips. Das ist auch gut fürs Publikum. Chips sind immer super.
Ich wollte meinen Gedanken noch zu Ende führen.
Das ändert nichts daran, dass Knabberzeug.
Leute können sich darüber tragen und so. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich auch glaube, dass das eben ein Trend ist, der jetzt in zunehmendem Maße nicht nur für Einzelne gilt, nicht nur für diese herausragenden Early Adopter, besonderen Beispiele etc., sondern dass sich das gesamtkulturell in diese Richtung entwickelt.
Louis C.K. ist dafür übrigens ein guter Indikator, weil der Typ ist halt nicht so ein Nischenphänomen wie unser eins, sondern der ist halt auch auf den großen Networks, den kennt man halt. Also der ist, ja.
Das ist halt ein Bonus, den du hast. Und irgendwann wird das auch greifen für Sachen, die eben jetzt noch nicht so sichtbar sind. Also derzeit funktioniert es halt für alle sehr gut, die ohnehin schon eine kleine Bühne gehabt haben, gestellt haben.
Nee, und du bist der lebende Gegenbeweis. Du hattest keine Bühne.
Doch, ich hatte auch eine Bühne.
Meinst du?
Ja, natürlich, klar. Ich bin ja nicht ganz Community. Ja, ich habe 10 Jahre Chaosradio gemacht.
Das ist aber so, ist das die Bühne ist groß genug? Macht das eine groß genügende Welle, um mit CRE oder mit allen Meta-Ebenen-Produktionen trotzdem auf dem Niveau zu surfen auf dieser Welle? Ich glaube nicht. Ich glaube, das meiste hast du dir noch selber erarbeitet hinten raus.
Ja, ich sage ja nicht, dass ich nichts dazu getan habe. Ich sage nur, ich habe einen Vorsprung gehabt.
Ja. Okay.
Ja, da haben Leute schon so etwas gelauscht über einen Zeitraum von 10 Jahren, was eben, ich meine, hör dir Chaos Radio die ganzen alten Sachen an nochmal, da ist jetzt, sagen wir mal, inhaltlich, also vom Stil her, hätte man das eigentlich auch schon Podcast nennen müssen.
Ja, stimmt. Ich musste mich auch
gemacht, was wir wollten.
Ja, und ich musste mich immer rechtfertigen. Und ich betone nach wie vor, ich musste mich nie nach den Sendungen rechtfertigen. Ich musste mich immer vor den Sendungen rechtfertigen, warum es das denn überhaupt noch gäbe hier.
Ja?
Ja, das ist eigentlich das Interessante. Das ist eigentlich das Faszinierende am Chaosradio. Es war nie so, dass hinterher ich so, ey, sag mal, das kannst du aber doch nicht, so wie ich es jetzt manchmal habe, dass ich dann nochmal einbestellt werde zum Rapport und so. Nee, war immer so, naja, da ist ja wieder Chaos rein. Was, können wir das nicht mal langsam, was soll der Scheiß überhaupt?
Wer hat das gesagt? Also
alle. Kaum jemand hat das begriffen. Den Wert dieser Sendung hat kaum jemand begriffen. Stefan Warbeck hat den hinterher sehr gut begriffen sogar. Aber viele, also der letzte Fritz-Chef, der im Winter gegangen ist, Der hat irgendwie ein gutes Gespür dafür gehabt, was da passiert. Aber
mittlerweile fast die älteste Sendung bei Fritz, ne?
Das ist, ja, mit dem der Blue Moon halt. Und das Chaos Radio ist ja Teil des Blue Moons, ja. Schon ganz interessant. Aber ich musste mich immer vorher rechtfertigen. Ich war immer so, warum sollen wir da diese ganzen, das ist doch alles Scheiß, das ist doch überhaupt nichts. Das ist halt das Problem, wenn du massenkompatibel sein willst. Ne?
Also, auf jeden Fall, die Bühne gab's und es gab nicht nur die Bühne, es gab natürlich auch die CCC-Veranstaltungsbühne etc. Also ich war ja nicht total unbekannt, als ich jetzt damit angefangen habe. Von daher war es jetzt nicht ohne Vorschuss, aber es hätte jetzt auch nicht funktioniert, wenn ich nicht in irgendeiner Form was gemacht hätte. Was eben aber auch nicht heißt, dass man jetzt ohne so eine Bühne es sich nicht auch erarbeiten kann. Man musste sich halt selber bauen, diese Bühne.
Ja.
So, wer jetzt gut ist und gute Podcasts macht oder sonst irgendwas Gutes macht im Netz und es dann einfach auch konsequent tut, wird nach oben geschickt. So wie eine kleine Blase, die sich langsam einfach...
Es kommen ja auch genug Sachen nach. Also ist ja auch wirklich, man kann ja auch dabei zugucken.
Dass was tut sich gerade alles? Ey. Das ist doch krass, oder? Ich meine...
Göttingen.
Der Göttinger Podcast-Lasser, also, ja genau. Der ist uns auf den Fersen. Die
Göttingen-Verschwörung.
Ja, ja. Uns auf den Fersen sind sie.
Ja. Die Göttingen-Verschwörung, ja, sowas, das passiert wirklich.
Aber wenn es so weitergeht, müssen wir unsere Nazi-Horden, die auf dem Boden eines Sees schlummern, müssen wir aktivieren.
Ne, die wohnen alle kurz vor Göttingen. Die schicken wir dann mal da rein. Schicken wir in die Stadt. Lieber Holgi, lieber Tim, als Dank für viele unvergessliche Momente eures Schaffens sende ich euch was Nerdiges, was Geschmackvolles und was mit Bling. Bis später.
Mit das Bling?
Grüßt der Tobias. Mit Bling. So. Das Ganze in einem Beutel.
Wohin fangen wir an? Was Nerdiges? Was war das nochmal? Was Nerdiges? Was?
Was Nerdiges, was Geschmackvolles und was mit Bling. So, wir gucken mal. Also, das
ist aber mehr als 3 Dinge.
Na, hier sind genau, also hier ist ein Bandmaß. Ein Maßband. Brainscope. Ein Maßband mit irgendwie Pömpeln am Ende. Mit Schaumstoffpömpeln am Ende. Das hier ist, Plastikpetersilie mit Schaumstoff am Ende.
Earplugs,
das hier sind Ohrstöpsel mit. Was ist das denn? Das sind Ohrstöpsel, die dir. Das ist ganz nett hier. Das sind Ohrstöpsel, die du dir in ein vorhandenes Ohrloch als Ohrhänger machen kannst. Und dann gehst du zur Party, zum Konzert. Und wenn es laut wird, steckst du dir die Ohrstöpsel rein, die vorher deine wie heißt das?
Ach so, wenn man sowas schon
Ohrschmuck.
Hat.
Ohrschmuck. Ja, so ins Ohrloch, Ohrschmuck. Aber warum ist denn.
Und wenn du die dann zwischenzeitlich wieder rausnehmen willst, dann hängen dir irgendwie die
Ohrschleim. Jetzt habe ich es verstanden. Das sind Ohrstöpsel mit Petersilie dran, damit es aussieht, als hättest du Petersilie in den Ohren. Was ist das denn? Wie geil ist das bitte? Boah, geil. Warte mal, ich zieh aber an.
Cool.
Das ist ja cool. Ohrstöpsel mit Petersilie dran.
Das ist ja lustig. Oh, okay. Ohrstöpsel, Ohrringe. Guck. Stecken Sie sich Ihre Ohrstöpsel doch dahin, wo Sie hinhören. Ah. Aus hochwertigem Gehörschutz nickelfrei. La la la. Aber oh, das mit der Petersilie ist wirklich das Beste. Fotografierst du dich selber? Oder?
Ich versuch's
gerade. Ja, das wird wahrscheinlich gelingen. Holger hat Petersilie in den Ohren. Hirnumfang. Das ist ja. Leute, das ist wirklich lustig. Headgear. Und zwar Gear mit, wie Deutsch, G-I-E-R.com. H-E-A-D-G-I-E-R.com. Das Geile ist auch, es gibt noch ein ROT 13 Printout Keyboard fürs iPad. Was?
Das ist auch ganz schön hässlich.
Du weißt, was ROT 13 ist. Oh Mann, kannst du da runterlernen? There is no up for that. Das ist gut.
Ohrstöpsel mit Plastik-Petersilie. Direkt mal twittern. Ohrspeicheldrüse. Was? Die Autokorrektur will aus Ohrstöpsel Ohrspeicheldrüse machen. Ich finde, Ohrspeichel ist eigentlich auch ein ganz hübsches Wort.
Sowas gibt es.
Ohrspeichel, ja. Sie haben da Ohrspeichel.
ROT 13 Tastatur ist natürlich eine coole Idee.
Nein. Das ist natürlich keine coole Idee, weil man darüber wahnsinnig wird.
Ja, naja, ich meine, wenn man sich an alles andere schon so gut gewöhnt hat, dann braucht man auch wieder was Neues, was einen wahnsinnig machen kann. Ist gut. Sehr lustig. Ohrstöpsel mit einem Maßband dran. Ohrstöpsel mit Petersilie und Ohrringe.
Ohrstöpsel als Ohrringe.
Ohrstöpsel als Ohrringe, das habe ich natürlich nicht. Ne? Wobei ich sagen muss, das hat einen Design-Flaw. Ne? Weil ich meine, stell dir mal vor, du trägst sie jetzt wirklich
und
benutzt sie dann auch wirklich.
Ja.
Das heißt, du stoppst sie dann rein und dann sind die so vollgesitzt mit deinem ganzen Ohr.
Was haben wir heute gelernt?
Na?
Die sind dann eingespeichelt.
Eingespeichelt, genau. Wenn die so richtig eingespeichelt sind und dann musst du sie wieder rausnehmen, weil du wieder was hören willst, dann läufst du quasi mit so Ohrringen rum. So Ohrstöpsel mit Schleim dran.
Nee, das ist gar nicht so schlimm. Also das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, der Ohrspeichel, der ist ja adhäsiv. Ja? Adhäsiver Ohrspeichel. Das heißt, die Dinger kleben dir am Kopf und du merkst es nicht. Und je nachdem, wie lang deine Haare halt sind, ja, hängen dir dann die eingespeichelten Ohrstöpsel in den Haaren. Ja? Da kannst du dich gerade mal noch in Neukölln mit auf die Straße wagen.
Hammer. Aber das mit dem Petersilie, das finde ich wirklich großartig.
Das Petersilie also, ist super.
Das ist geil. Das hätte ich gerne noch in der Variante Marihuana.
Genau so ein Ahorn. Das ist ein riesiges Ahornblatt.
Hast du das auch in Kastanie? Ja, das ist einfach mal Ohrschmuck. Da kannst du deine Naturverbundenheit auf jeder Party einfach nachhaltig demonstrieren.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Aus biologisch-dynamischem Anbau habe ich extra noch einen Kuhhorn für eingegraben.
Genau. Noch ein Kackhörnchen. Ohrstöpsel mit Kackhörnchen. So, auch hier gibt es kein Knabberzeug, aber als kleiner Dank für all die schönen Vrindt, Raumzeit, Mobile Max und im Speziellen natürlich die NSFW-Folgen kommt hier als kleines Geschenk. Zwei verschiedene Retro-Cases für das iPhone 4. Ich hoffe, ihr müsst euch nicht darum prügeln, wer welches bekommt, sonst regelt das Ganze wie Männer von Ehre. Grüße aus Schleswig-Holstein von Nikolas. Nikolas schickt iPhone-Cases, einmal ein Gameboy und einmal...
Haben will.
Welche denn? Ich denke, du weißt schon, welches du haben willst, dann sag es!
Naja.
Sag es!
Ich trau mich nicht. Ich habe das Gefühl, du meinst das Gleiche und dann ist es ja voll
ja,
doof.
Ja, sicher. Dann ist das doof, dass ich die Kassette auch haben will.
Ja. Ich bin ja mehr so ein
Kassettentyp.
Ja. Naja, ja. Es ging ja gestern hier wieder so ein Twitter-Meme, so ein Hashtag-Meme durch die Gegend. Ne? Du weißt schon,
Sätze
so,
unserer Kindheit. Mühe allein genügt nicht, Frau Sommer, hat sie geschrieben.
Ja, ich habe Fasse dich kurz geschrieben.
Ja, die gute alte Telefonzelle.
Ja, ja, eben. Hm.
Terroristen!
Und ich schrieb, Computer, wozu soll das denn gut sein? Genau, ja, die Kassette ist ne? Sozusagen, wir sind halt beide so die Kassettengeneration.
Mein Medientheorie-Prof Tom jetzt Wilke.
Guck mal, wie das aussieht, aber ich glaube.
Mein Medientheorie-Professor Tom Wilke, der hat im Regal hinter sich stehen, in der Uni, ein 10er-Pack, wirklich original verpacktes 10er-Pack, BASF Chrom Dioxid Super 2. Im 10er Sparpack. Sag ich, geil, was ist denn das? Und der habe ich noch gefunden, packe ich auch nie aus. Das ist einfach ein sehr geiles Deko-Objekt. Ja. Also 10er Packung Chromdioxid Super 2.
Das war damals so das High-End-Modell, ne?
Ja, dann gab es noch Metallkassetten, gab es auch noch irgendwie, ja, aber das habe ich immer nicht so gerafft und die waren auch viel zu teuer. Nee, Chromdioxid Super 2 war das High-End-Produkt. Aber es gab auch Leute, die immer Maxell viel besser fanden, weil sie irgendeinen Namen Maxell besser fanden oder so. Ich weiß es gar nicht. So, hm? Was? Hm? Was ist denn? Was denn? Tim, sag doch was.
Fehlt ja was ganz Entscheidendes.
Wir machen hier Hörfunk. Was fehlt denn da?
Das ist nicht fürs iPhone 4. Oder?
Tim.
Na gut, du kannst die Kassette haben.
Tim, sag doch mal was.
Du kriegst die Kassette.
Ja, okay, gib mal die Kassette.
Das ist ein Gameboy.
Was? Und das ist jetzt nicht fürs iPhone 4, oder wieso?
Na, da fehlt unten das Loch. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ein
bisschen unpraktisch.
Ist das für ein iPod Touch?
Das ist für ein iPod Touch, ne?
Glaube ich auch.
Macht so.
Aber der iPod Touch hat doch auch unten den Port.
Stimmt, der hat auch den Port. Naja, ja, das ist ja komisch. Ja, danke, Tim.
Bitte.
Steht denn hier? Original Retro für das iPhone 4. Mhm. Nee, das muss halt andersrum. Ach so, der Portanschluss fehlt. Jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja.
Und der ist beim Gameboy dabei? Ist der beim Gameboy? Ist der dran?
Ja.
Da hast du aber nochmal Glück gehabt.
Ja.
Ich nehme trotzdem die Kassette.
Ja, passt schon.
Scheiße.
Das ist cool, ne? Dann denken die Leute wirklich so, oh, hier, guck mal, der alte.
Die coole Retro-Sau im Gameboy.
Der steht da noch mit dem, der benutzt ja noch einen Gameboy.
Ist auch so ein Ding, was jeder in der Schublade liegen hat, aber.
Ich hatte nie einen Gameboy.
Oh, ich hatte einen Gameboy.
Ich hatte überhaupt nie etwas von Nintendo.
Warum nicht?
Findest bis du ich mir doof? Mal eine Wii gekauft habe. Na, mich hat diese ganze Game-Konsolen-Geschichte nie erwischt.
Hm. Jetzt haben wir aber kein Knabberzeug.
Nee.
Früher
war mehr Knabberzeug. Ich werde hier gerade im Chat angeschrien, warum?
Weiß ich nicht. TDK, sagen sie. Ja, siehst du. Was hatte ich dir denn gesagt, worüber wir heute noch reden könnten? Haben wir noch über Themen?
Dein Gespräch mit Herrn Fricke, welches ich hörte.
Ach so.
Ja, ich höre ja selten deine Podcasts.
Ich deine
aber
auch.
Es ergab nicht. Sich mal wieder. Naja, das Hauptproblem ist immer, dass du eben auch genauso wie manche andere Podcaster manchmal so Themen aufgreifst, die bei mir in meiner inneren Liste sind.
Hm?
Und ich habe halt da so ein Nichthörgebot.
Das kenne ich, habe ich auch.
Ja, ich höre mir das nicht an, was andere damit gemacht haben, weil dann
mache ich genauso.
Dann, ne, ja, genau, ja. Dann ist man nämlich so zerstört. So, aber das Follow-up jetzt zu der Mondverschwörung war natürlich eine gute Idee. Und das war ja ein sehr interessantes Gespräch.
Das war vor allen Dingen sehr, sehr witzig eingerührt. Also weil ich hatte dann ja die ich hatte die DVD bestellt, irgendwie, ich glaube, dienstags abends oder sowas, oder in der Nacht von Montag auf Dienstag,
also,
hatte ich die DVD
bestellt.
Haben
wir schon gesagt, worum es geht? Es geht um diese Mundverschwörung, genau. Das, was wir letztes Mal also er hat uns, Thomas Fricke, ne?
Thomas Frickel.
Frickel, genau. Hat uns das zugeschickt, sehr nett, und ja, und
dann
hast du
ihn angerufen. Ich hatte die ja bestellt schon, vor der Sendung. Also ich habe die dienstags bestellt.
Ach ja, richtig.
Mittwochs haben wir drüber geredet, da hatten wir die ja dann geschenkt gekriegt. Donnerstags kam die dann bei mir an.
Mhm.
Mit einer falschen Rechnung drin, also falsch adressierte Rechnung. Dachte ich auch, oh, ist ja auch egal, ne? So, weil ich habe jetzt nicht vor, das irgendwo abzurechnen oder sowas. Und dann kam, ich glaube, freitags war das dann sogar schon direkt. War es letzte Woche? Ich weiß nicht. Kam irgendwie ein Brief, nochmal von Thomas Frickel. Ja, Entschuldigung, falsche Rechnung und so. Übrigens, vielen Dank für den Support. nochmal so dazu geschrieben. Dachte ich, ach, schick sie mal, steht ja eine Mailadresse drin, schick's mal eine Mail. Meine ich, hier, wollen wir nicht mal reden? Da, ja, kam irgendwann die Mail zurück. Ja, wann denn? Meine ich, ich könnte jetzt. Ja, dann jetzt. Also auch sehr, sehr angenehm eingerührt, die ganze Nummer, sehr spontan. Okay. Und also, ja.
Ja, war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
Mhm. War sehr nett.
Ist mir auch erstmal klar geworden, wie groß der Abstand eigentlich zwischen diesen beiden Filmen war und so. Ja. Und ich wusste ja auch überhaupt nicht, dass er da so ein Zampano in dieser Dokumentarfilm-Szene ist.
Ja, doch, das war mir klar.
Ja, das hatte ich jetzt noch so gar nicht auf dem Zeiger. Aber man spürte auch irgendwie an allen Stellen die Verbundenheit, also es war so altmedienmäßig auch, ja, auf eine ganz charmante Art, aber, ne? Also nicht so eine verbohrte, sondern einfach so, ja, es ist einfach so, das ist so die Zeit, aus der ich komme und auch den letzten Film noch auf Film gemacht und so. Ne?
Er hat halt seine eigene 16mm Ausrüstung.
Genau so.
Warum soll er dann da was anderes benutzen?
Stand halt noch rum und damit kriegt man dann irgendwie auch die richtige Auflösung hin so und so, bevor man sich den ganzen teuren digitalen HD-Kram dann kauft. Ja, und da war er dann auch sehr überrascht, was diese Crowdfunding-Sache betrifft. Ne? Ja. Und wie er sich so schön ausdrückte, dass das dann so geht mit der Internetgemeinde und so, dass die dann da so drauf aufspringen würde, etc. Und ich dachte mir halt so nur so, ja, genau. That's aber, what we've been talking about for ages.
Man muss es halt lernen.
Man muss es halt lernen, genau.
Erinnere dich dran, wie ich mich dagegen gesperrt habe oder wie unsicher ich war, als meine Sendung Die Blue Moons zum ersten Mal als Podcast oder überhaupt als Mitschnitt im Netz breiter verfügbar wurden. Also auf so Fanseiten gab es das ja schon immer ein bisschen, aber das hat halt kaum jemand gefunden, weil es halt auch damals
hieß. Warst du beunruhigt?
Naja, war ja so, dass ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ja, eigentlich hat mich beunruhigt, ja.
Ja, und die Wahrheit ist, was Besseres kann ja nicht passieren.
Was Besseres, ja, würde ich denken, ja, was Besseres konnte mir nicht passieren. Es sind natürlich viele Dinge, die sich vorher versendet haben, worauf ich natürlich auch in der Gestaltung der Sendung auch ein bisschen gespielt, also darauf habe ich immer ein bisschen gebaut auch. Ne? Also bestimmte Ausfälle versenden sich dann halt, die sind dann weg. Und jetzt, wo bestimmte Ausfälle meinerseits verfügbar bleiben,
gehen,
naja, wenn ich anfange, schlechte Leute, Sendung. Wenn ich, ja, na, oder auch wenn ich da irgendwelche Leute zusammenfalte on air oder sowas, was sie es verdient haben.
Das wird dir dann ewig nachgetragen.
Das wird mir ewig nachgetragen und das macht natürlich eine unangenehme Schere in meinem Kopf.
Tja.
Also die macht.
Was meinst du, welche Dimension das erst annimmt, wenn wir die Transkriptionen noch haben?
Genau. Dann wird's echt fies, ne?
Aber das ist jetzt schon klar.
Ja, aber mittlerweile ist es also so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, ist das Beste, was mir passieren konnte. Und es ist auch, und das glaube ich, ist den Sendern überhaupt nicht klar, das Beste, was den Sendern je passieren konnte. Weil das hat Publikum, also es hat die Hörerschaft vergrößert.
Klar. Genau.
Also es ist mittlerweile so, dass ich mehr Rückmeldungen bekomme, die sagen, ach, ich hör dich neuerdings auch im Radio, ich wusste ja gar nicht, dass du auch Radio machst. Und das war vor 2 Jahren noch andersrum. Ach Mensch, du machst ja auch Podcast, wusste ich ja gar nicht. Das ist irgendwie ganz lustig.
Genau, ich treffe jetzt auf Leute, die kennen sie ja eh nicht. Ist auch geil.
Wie?
Ja, die hören Raumzeit und
ach so.
Wissen aber nichts von CRE oder Chaos-Radio oder so.
Ja.
Ah, echt? Das auch?
Gibt's auch, genau. Ja,
interessant.
Ja, nee, das war schon toll. Und bei Thomas, der lernt das halt gerade, ne? Hat mir dann hinterher auch nochmal eine Mail geschrieben, meinte so, jetzt quillt gerade mein Bestell-E-Mail-Postfach dummerweise über. Ich muss jetzt viel arbeiten. Also ich dann irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20, 30 Leute auf einmal die Dinger bestellt dann halt.
Ja.
Aber ich glaube, der lernt gerade. Also.
Ja.
Und man muss es halt den Leuten vormachen. Das ist ja auch immer mein ewiger, latenter Vorwurf an, wie nennt man denn das? An das Nerdiversum, dass es sich nicht genug darum bemüht, die Außenwelt oder die anderen Menschen, die analogen Menschen oder wie auch immer
sie nennen,
mitzunehmen.
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass man es schon nicht mehr versteht, wie die funktionieren. Also das ist eben auch uns schon.
Ja, aber das ist halt sehr schade.
Ich unterschreibe das.
Es gibt halt genug Leute, die diese Gratwanderung versuchen und die auf dieser Gratwanderung auch ganz gut.
Ja.
Also ich behaupte von mir zum Beispiel, dass ich das kann. Ich kann sowohl mit Nerds als auch mit Nicht-Nerds sprechen.
Ja.
Da müsste man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, mal auch nochmal irgendwie ein Kulturvermittlungsprojekt draus machen.
Ja, genau. Aber ich denke gerade diese Dokumentarfilmszene,
ja,
also die wirklich so auch die geschundenen und getretenen Kinder dieser ganzen Medienbranche sind.
Hat er gesagt, wie viel er vom Sender dazu gekriegt hat? Also ist ja koproduziert von dem öffentlich-rechtlichen
Sender oder sowas.
Irgendwie sowas. Das ist ein Witz.
Ja, das ist ja auch, ja, weil das wird halt nicht so wertgeschätzt, weil es eben nicht so Mainstream ist oder im Zweifelsfall, umso besser es ist, umso umstrittener ist es, ne? wenn jetzt einer mal wirklich die Scheiße aufdeckt,
ja,
ja, dann wird es schwierig. Er erzählt ja auch hier auch so mit Mondverschwörung und so. Wer hatte sich dazu geäußert, dass die Leute so meinten, so, ah, das ist ja ein furchtbares Bild, was von Deutschland gezeichnet wird.
Goethe-Institut oder wer war das? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr, aber irgendeine Kulturfördereinrichtung, Filmförderung. Die Filmförderung, glaube ich.
Genau. Ja. Genau, sie wollten es nicht fördern. Ja.
Aber
genau,
die Filmförderung wollte auch
Doc Snyder nicht fördern. Ja, aber ja, genau, aber von solchen Leuten hängst du halt ab.
Ja.
Von Leuten, die das eigentlich nicht einschätzen können, ja, während es eine Community gibt. Ich meine, stell mal vor, Texas von Helge Schneider,
ja,
wäre schon mit Crowdfunding irgendwie gestartet. Spätestens der Film danach.
Der wäre aus dem Stand maximal überfinanziert gewesen.
Ja. Genau. So. Ja. Das heißt, er hätte den ganzen anderen Seppelkram auch gar nicht mehr gebraucht.
Hätte gar nicht der Filmstiftung in den Arsch.
Und ich denke, dass ein guter Dokumentarfilmer, insbesondere Dokumentarfilmer, die sich an so richtig krasse Themen ranwagen, und da gehört er in gewisser Hinsicht dazu, und das ist mir auch erst innerhalb dieses Gesprächs klar geworden.
Ich weiß nicht, ob das noch in der Sendung war oder danach. Also wir haben danach noch ein bisschen weiter gequatscht. Das Problem, was du natürlich bei solchen Filmen hast, überhaupt wenn es investigativ wird, und das ist ja ein investigatives Format, du kannst halt nicht dein Projekt präsentieren. Also ne, Günther Wallraff könnte nicht sagen, ich recherchiere jetzt mal gegen diese Brötchenmafia.
Klar,
brauche dafür Geld.
Nee, das geht nur über Reputation.
Ja.
So, aber die Reputationsmaschine funktioniert, weil wenn der Thomas Frickel jetzt sagt,
ich mach was, habe ich ja auch gesagt.
Ich habe auch gesagt,
Thomas, du musst nicht sagen, was du als nächstes machst.
Ich mache jetzt nochmal was Cooles. Wenn die Leute sagen, was Cooles, das ist genau das, was ich haben wollte. Zack, bumm, hier hast du einen Fuffi. So.
Genau.
Und dann war es cool, dann sind alle Leute zufrieden. Oder es war nicht cool, dann hat er seine Chance sozusagen verspielt. Ja. Ja. So, genauso als hätte er eben die Kohle gar nicht erst vorher bekommen.
Ich bin mal gespannt, weil solche Sachen habe ich ihm dann auch alles noch gesagt.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Weil ich habe auch gesagt, Thomas, du kannst jetzt sagen, ich mache das, dann gibt's Funding. Das ist ein
Der soll sich das mal ausdenken und dann finanzieren wir eben den Film.
Da ist 350.000 hat.
Ja, und vor allem mir ist jetzt auch in diesem Gespräch, was ich übrigens allen jetzt mal nur nahelegen möchte, so ihr nicht sowieso schon Vrind drauf und runter hört, dann was mir klar geworden ist, ist, dass er dieses diese Zusammenhänge dieser bekloppten in diesem Film, die man da sieht, diese ganzen Esoterik-Schwafler, aber dann eben auch wirklich so diese Breivik, das Beispiel etc., was dann auch noch kam, ja. Dass man vielleicht am Ende wirklich so diese Nazi-Zeit auch wirklich so als Betriebsunfall sieht, dass irgendwie diese Bekloppten, die man eigentlich immer irgendwie im Griff halten muss, die immer dieser Verschwörung nacheifern.
Die haben da auf einmal
ist nicht so, dass die da mal gekommen sind und jetzt sind sie irgendwie weg, sondern sie sind irgendwie immer da und haben irgendwie durch einen Schicksalswink der Geschichte dann Oberwasser bekommen und dann ist es auch gleich ganz furchtbar.
Darum mache ich so viele Witze drüber. Das hatten wir dann ja auch, das ist ja die wesentliche Erkenntnis dieses Gesprächs mit Thomas Frickel gewesen, ist im Grunde die Aufforderung, macht die Faschisten lächerlich. Ja, guck dir doch diese Hackfresse Hitler mal an. Dieses kleiner, verschissenes Frettchen irgendwie, kann noch nicht mal malen, stellt sich hin und plärrt irgendwas rum. Den Typen hättest du von Anfang an schallend auslachen müssen. Genau das, was man mit solchen Typen macht. Der hat nur Schwachsinn erzählt. Hast du mal Mein Kampf gelesen? Mach mal. Das ist der größtmögliche Idiot gewesen, der da irgendwie von noch anderen Idioten an die Spitze gestellt wurde. Und wäre der von Anfang an hinreichend ausgelacht worden, dann wäre das nicht passiert. Da bin ich sowas von überzeugt von. Man muss die Faschisten lächerlich machen. Anders kommst du damit nicht. Das ist halt, mit denen redet man auch nicht.
Ja, Front,
wenn ich diesen ganzen
so
Schwachsinn höre. Oh, wir müssen mit den Nazis in Dialog treten. Ja, worüber soll ich mit denen denn bitte reden? Ich weiß, was die wollen. Warum soll ich mit denen reden? Mit Nazis redet man nicht. Die lacht man aus.
Oder ignoriert sie.
Nee, das ist auch nicht gut, weil dann machen sie irgendwie, dann brokeln sie so vor sich hin, auslachen. Die Faschisten musst du auslachen. Die kannst du auch nicht ignorieren, weil die sind ja vorhanden. Ignorieren ist immer so, ignorieren kommt kurz nach der Toleranz. Da bin ich nicht so.
Ja, okay. Ne? Ich fand sein Beispiel ganz gut mit diesen Demonstrationen, was er dann gebracht hat.
Nazis
reden. Da war doch so, was war denn das?
Es gab eine Demo in Leipzig.
Nee, er hatte doch auch so eine Statistik irgendwie zitiert, so dass da, wo die, in der Region, wo sie dann ausgelacht wurden durch diese Was war denn das? Ja, dass sie dann da auch so weniger gewählt werden würden. Das kriege ich jetzt nicht mehr. Ich bin leider von meinem Navi die ganze Zeit unterbrochen worden. War so im Auto und es war schon total spät und ich war schon vollkommen übermüdet mitten in der Nacht. Habe ich das gehört?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Hat mich aber ein bisschen wach gehalten. Ja. Irgendwie habe ich es dann doch noch ein bisschen Ponykino geschafft.
Das ist halt so, dass ja, es gab in Leipzig mal eine Demonstration halt, da sind dann eben auch irgendwie auch die Nazis rummarschiert und die Leipziger haben sich hingestellt, Konfetti-Luftschlangen geworfen und Trerä, Helau, Alav gerufen.
Davon habe ich auch gehört.
Was genau das ist, was man mit diesen Idioten machen muss. Und dann wählt sie nämlich auch keiner mehr, weil niemand will eine Witzfigur sein.
Genau.
Ja, die Sachsen wählen zu 5 oder 8 oder wie viel Prozent, die Nazis in ihr Parlament gewählt haben, weil die ernst genommen werden. Wer nimmt denn Holger Apfel ernst, ein unterficktes Milchbubi?
Ja.
Hallo? Wo sind wir denn hier?
Ja, stimmt, man sollte jetzt vielleicht wirklich diese Spaßbereitschaft der Gesellschaft mal auf die Nazis lenken. Ja. Oder? Ich meine, das mit der FDP ist jetzt auch irgendwie langweilig.
Ja, das ist halt durch.
Oder?
Ja, die FDP, ja,
muss
die
man jetzt nicht mehr machen.
Nee, da warten wir jetzt. Die brauchen jetzt 10 Jahre, dann spült es die wieder nach oben, dann müssen wir uns die
eigentlich
wieder vornehmen.
Eigentlich müsste mal die Titanic sich mal so ein bisschen auf die Nazis einschießen.
Titanic ist super, oder? Die Titanic hat gerade so einen Coup gelandet. Der
mit dem Papst, ne?
Naja, das ist ja eher noch ein Coup mit der gesamten rechtslastigen Presse, so die Welt, der ganze Axel Springer Verlag, stramm rechte Berichterstattung, immer wenn der Muselmann sich aufregt, dass man ihn verhöhnt, steht in der Springer Presse und bei diesen Nazis da, den Neonazis von Politically Incorrect und sowas steht, ja, das müssen die abkönnen, das ist Meinungsfreiheit. Jetzt machen wir uns mal über den Papst lustig, ich lies mal was in der Bild und in der was bei Springer und bei den Nazi-Webseiten steht. Das ist eine Unverschämtheit, dass hier der Papst verunglimpft wird. Frechheit.
Was, die PI-Leute?
Ja, die sind genauso drauf. Gibt's irgendwo?
Was,
ich bin heute über einen Blog gestolpert. Ich weiß nicht mehr, wie hieß denn? Die Wahrheit über die Wahrheit heißt das Blog, glaube ich, wo ich das gefunden habe. Ja. Schlag mal gerade nach. Der hat ein paar Zitate gesammelt. Das ist total geil. Und das ist der eigentliche Coup der Bild, der eigentliche Coup der Titanic. Nicht, dass wir über einen Papst lachen. Der Papst ist eine Witzfigur. Ja. Aber, dass die
Wahrheit über die Wahrheit.
Guck mal, ich meine, das wäre die Wahrheit über die Wahrheit gewesen. Die Freiheit, die ich meine, da. Ja? Franz Josef Wagner, Post an den lieben Mohammed-Karikaturisten. Ja, ich verteidige den dänischen Karikaturisten. Eine Karikatur ist keine Axt, kein Dynamit, eine Karikatur ist eine freie Meinung. Zum Papst, ja? Franz Josef Wagner, der Schreihals der Bild. Der Papst klagte gegen seine beschmutzten Bilder. Die Idioten von der Titanic jubeln. Ja? Da ist dieses ganze rechte, stumpfe Geschreibsel, was sie da immer so absondern, wird da mal so richtig schön eingeordnet. Die Welt ist nämlich gar nicht für Meinungsfreiheit. Ja, was der Döpfner in Alternativlos noch erzählt hat. Die sind für die Meinungsfreiheit ganz bestimmter Leute.
Ja, ihre Meinungsfreiheit.
Nee, das steht ja dann in deren Kodex, ne? Das ist halt alles so stramm hier Atlantisches Bündnis und so, also alles, was irgendwie tendenziell rechtskonservativ ist.
Ja.
Und das ist der eigentliche Coup. Den hat nur keiner auf dem Schirm gehabt und darum bin ich froh, dass die Wahrheit über die Wahrheit.
Ja,
wer auch immer das ist, keine Ahnung.
Was ist denn das überhaupt?
Ich habe keine Ahnung, gesehen. Ist heute über Twitter geflogen.
Der Blog mit einem garantierten Bullshit-Index unter 0,25.
Was ein bisschen schade ist, steht, dass da der Blog mit einem Bullshit-Index und ganz oben steht nächstes Blog.
Blog.
Das Blog, der Blog. Schön die schöne Diskrepanz irgendwie. Diskrepanz auf 3 Zentimetern.
Ja,
aber
was ist denn das? Blogger.com. Blogspot.
Aber okay, super. Und dann, genau, da sind noch weitere Beispiele und dann eben
die
auch von den Neonazis, ja genau, die Welt und dann die Neonazis da unten.
Muslime müssen Freiheit zur Provokation hinnehmen.
Genau. Und dann die Welt. Wer sich über die Reaktion des Vatikans auf das Titelbild mokiert, verkennt die religiösen Gefühle von Millionen Gläubigen. Sie müssen sich nicht im Namen der Toleranz verhöhnen lassen. Ja? Das Ding sollte man dem Döpfner,
ja.
Obwohl der Döpfner weiß, dass das da steht, ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie... Schön, ne?
Ich habe mich echt gewundert, ich meine...
In dasselbe Horn stößt die Neonazi-Seite Politically Incorrect. Ins selbe Horn.
Echt lustig.
Ja.
Und vor allem...
Und da unten, demokratische Sollbruchstelle eines Gläubigen, vielleicht etwa dort, wo es um den Heiligsten seiner Religion geht, auf die Mohammed-Karikaturen. In Deutschland dürfen nämlich Angehörige jeder Religion auf das Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen und dürfen sogar jede Religion verhöhnen, die sie wollen. Ja, auch den Islam. Das war PI.
Warte mal, PI ist
gegen
die Mohammed-Karikaturen oder für? Also da ist es einfach anders.
Das andere ist die Welt. Da oben war die Welt noch.
Ich bin durcheinander.
So, nee, die zitieren ein Magazin.
Ach so, hier.
Ja, und dann kommt PI. In Deutschland,
man darf den Islam verhöhnen.
Und dann stellt PI fest, man macht also dreckige Witze über die Schwächeren, den deutschen Papst und über die eigene Kultur.
Der Papst ist Schwächeren?
Ja. Das ist halt so ein Neonazi.
Ausgerechnet die Nazis,
genau.
die ganze Zeit dreckige Witze über die Schwächeren machen und die noch aufs Maul hauen, beschweren sich darüber,
so geil,
dass jemand... Mann. das, da bricht doch gerade was auseinander im Logikkonversum, oder?
Also ja, aber das ist doch bei denen schon lange auseinander.
Ja, aber jetzt, da dreht sich ja das Higgs-Teilchen im Kreis.
Ach, ich habe gar keine Higgs-Teilchen mitgebracht heute.
Da verliere ich jetzt auch meine Masse.
Ist super, oder?
Ja, ist schön. Ich fand das überhaupt so lustig, dass der Papst sich so anpisst, dass er als eingepisst dargestellt wird.
Das Follow-up-Foto fand ich ja noch geiler.
Du meinst das auf der Rückseite?
Nee, das mit den beiden Fanta-Flaschen in der Hand.
Ach so.
Nachdem er dann diese einstweilige Verfügung durch hatte, Papst freut sich noch mehr und hat dann so eins von diesen Bildern, wo er beide Arme so hebt und in jeder Hand eine Fanta-Flasche aus der Fanta rausspritzt. Und das Bild heißt halt, und jetzt pisst er sich erst recht ein. Das fand ich schon wirklich.
Ich glaube, das ist was man ein Field Day nennt bei der Titanic, oder? Ich meine, das ist doch einfach Field Day. Naja, wenn es halt wirklich so richtig schön abgeht.
Das ist geil. Das dieses Follow-up-Bild, da habe ich echt gedacht, oh Gott.
Ich habe so viel Respekt für die Arbeit der Titanic, weil sie es auch einfach schaffen, regelmäßig immer wieder so dermaßen
Auch vor allen Dingen trauen.
Ja.
Und ich meine, trauen würden wir uns das wahrscheinlich auch, aber sie würden uns mit Klagen noch und nöcher überziehen und versuchen, uns zum Schweigen zu bringen. Und da geht's halt nicht mehr, weil die Titanic qua Alter dann doch schon eine Institution ist.
Ja, und ohne Titanic keine Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Das sollte dieses Volk nie vergessen.
Das stimmt allerdings, ja. So leid es mir tut, aber ich fürchte, du hast recht. Wenn die damals nicht rumgestört hätten, wäre das nicht passiert. Und der Beckenbauer, der alte Steuerhinterzieher, der glaubt immer noch, dass er es war. Das ist schon super. Aber das ist echt toll. Also diesen kleinen Ausschnitt aus der Welt, wo sie von Moslems erwarten, dass sie sich verarschen lassen müssen und wo sie vom Christen erwarten, dass sie das nicht müssen, das ist wirklich, das sagt alles über diesen Verlag. Alles. So, und vor allen Dingen alles über die unabhängige Berichterstattung und die Freiheit, die, wie heißt der, Matthias Döpfner kürzlich in einem anderen Podcast noch behauptet hat. Das ist so super.
Ja,
ich meine, jeder wusste, wir wussten es natürlich nicht, aber jeder konnte sich denken, dass Matthias Döpfner da Unsinn redet, aber da steht der Unsinn schwarz auf weiß. Kennst du eigentlich, haben wir das hier schon mal gehört? Diese Bild-Zeitungsleser-Anrufe auf dem Titanic-Anruf beantwortet, das haben wir schon mal gehört, oder?
Ja, haben wir schon.
Okay, schade. Hätte ich jetzt gerade Bock drauf. Auch schon der Spiegel-Online-Higgs-Index. Ist auch so.
Sehr schön.
Spon ist ja auch so ein Hysterie-Ding.
Ja.
Entdeckt, nicht entdeckt, wer weiß. Und das dann in eine Grafik aufgebracht. Entdeckt, hoffnungslos, wer weiß.
Ja, ist echt super.
Scheint ein schönes Blog zu sein. Hat leider keinen Twitter-Account, jedenfalls habe ich keinen gefunden, weil ich hätte ja immer gerne, dass wer bloggt auch twittert, damit man nicht alles so rum immer monitoren muss. Ja, ich habe einen RSS-Reader. Nein, ich schalte den zu selten ein.
So.
Was? Ich habe hier heute zum ersten Mal Handyparken gemacht. Ich komme jetzt auch mit meinem Auto in der Zukunft an.
Ja. Und? Wie viel hast du
bezahlt? Das arschteuer, ne? Also die...
Sag mal.
Also es kostet halt minutengenau, rechnen sie ab, sagen sie.
Ja.
Kostet aber 39% Transaktionskosten.
Wie?
Das heißt, ja.
Für den eigentlichen
Buchungsvorgang
dafür, dass
du. Ja, die verlangen Transaktionskosten. Du hast die Wahl, entweder einen Monat Grundgebühr, ein 1 Euro Grundgebühr pro Monat und pauschal 50 Cent Transaktionskosten pro Parkvorgang. Oder keine Grundgebühr und 39% Transaktionskosten pro Parkvorgang.
Bitte?
39% ist richtig viel. Also das ist, wenn du, ja, kannst du ja ausrechnen, wenn du für 4 Euro parkst, hast du hinterher 5 Euro, ja. Das ist richtig krass. Also das ist, da bist du mit Kleingeld eventuell besser bedient. Vor allen Dingen, wenn du absehen kannst, wie lange du stehen bleibst.
Hm.
Ist heftig, ne?
Hängt so ein bisschen natürlich auch von den Parken. Ich meine, was hättest du denn erwartet, dass man einen gewissen Prozentsatz.
Ich hätte erwartet, dass das gar nichts kostet zusätzlich. Oder vielleicht, ja, meinetwegen 50 Cent pro Parkvorgang oder so.
Gar nichts, naja.
Gar nichts.
Dienstmodell muss da ja auch irgendwie drin sein. Ne?
Naja, die sollen das gefälligst mit den Parkraumbewirtschaftern abrechnen. Das hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass sie mit denen irgendwie so ein Ding haben. Aber dass ich die Dienstleistung, dass ich dafür bezahlen muss, wo zu parken, wo sowieso Parkplätze frei sind. Dass ich dann dafür nochmal bezahlen muss, finde ich eigentlich ein bisschen drüber.
Ja, finde ich eigentlich auch.
Also wo es
ja,
sich lohnt, ist halt, wenn du viel irgendwie in der Innenstadt parkst, so Gendarmenmarkt oder sowas. Wenn du da parkst und lange, also da lange stehst, oft und lange, dann lohnt sich das, wenn du irgendwie dieses Grundgebühr und 50 Cent pro Parkvorgang machst. Weil wenn du da 5 Stunden stehst und so sowieso 4-5 Euro pro Stunde kostet, dann sind 50 Cent nicht mehr viel Geld. Also mhm. du hast die Wahl, ne, zwischen diesen beiden Modellen. Aber ob das jetzt so ein, ich bin mal gespannt, wie viel dann hinterher tatsächlich auf der Rechnung steht. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen arg teuer. Also 39%, mindestens 39 Cent halt. So pro Euro, den du an Parkgebühr zahlst, wollen die 39 Cent nochmal extra haben.
Hm. So.
Und es ist irgendwie nicht wirklich durchschaubar, weil du hast dann, du musst so einen Code eingeben, also so einen Parkzonencode. Der steht an dieser Säule, wo du normalerweise auch dein Geld reinwirfst. Das ist eine 6-stellige Zahl. Der Anbieter, von dem du die App hast, mit der du parkst, hat aber ein anderes Logo als der Aufkleber, auf dem diese Parkzonennummer steht. So, ich stand eben erstmal nochmal 3 Minuten vor dieser Parkuhr, also vor diesem Parkscheinautomaten, und habe geguckt, ob da noch irgendwo noch eine Nummer steht, die irgendwie auch vielleicht plausibel sein könnte. Ist auch etwa eher schlecht gelöst. Also du hast halt, der Anbieter, bei dem ich das gemacht habe, hat so ein lila, so ein violettes Logo. Und die einzig auffindbare Angabe über die Parkzone ist auf einem gelben Aufkleber. So, und der heißt auch anders. Also und auf dem gelben Aufkleber steht Mobil Parken. Und auf dem Aufkleber des Anbieters, den ich da benutze, der violett ist und sehr, sehr groß an diesem Parkautomaten steht, die heißen halt Easy Park. Und es ist nicht ersichtlich, dass es zwischen diesen beiden Dingern irgendeine Verbindung gibt. Das heißt, es kann auch sein, dass ich jetzt gerade gar nicht bezahle für den Parkplatz okay. da draußen.
Also auf jeden Fall totale Profis am Werk. Ich habe sowieso die Eindruck, es geht so einiges. Ich meine, ich bin ja auch neulich hier mal mit so einem Car2Go hier stehen geblieben. Der Wagen stand dann irgendwie einen Tag, weil den irgendwie hier keiner wegholen wollte. Und dann hat er irgendwann ein Ticket gehabt.
Das sollte aber eigentlich gar nicht passieren.
Nö, das sollte eigentlich gar nicht passieren. Dann bin ich hier ein bisschen durch den Kiez gelaufen, habe noch 2 andere erwischt, die auch irgendwie ein Ticket hatten. Ja, also ja, interessant. Die Maßnahme, die dazu gedacht ist, Carsharing zu fördern,
führt im Zweifelsfall dazu,
jetzt
dass du
Tickets an. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand auf mich zugekommen wäre noch und nicht. Gesagt hat, naja, das fände ich jetzt mal lustig, aber ich meine mich ja doch zu erinnern, dass die Aussage war, dass man eben mit den Wagen eben auch in diesen Parkraumzonen parken kann, weil das ist ja der Sinn.
Ja, der na, ich habe sogar, als ich bin ja neulich mit so einem Car2Go hierher gekommen. Was sich überhaupt nicht lohnt, weil das ist dann ungefähr so wie eigenen Spritverfahren und Parkschein und alles bezahlen. Und da habe ich extra da angerufen, habe gefragt, wie ist das hier mit Parkschein, Parkraumbewirtschaftungszonen? Und so, nee, können Sie sich einfach hinstellen, da haben wir einen Vertrag mit dem Senat oder mit der Stadt.
Genau.
Ja.
Und eigentlich sollten die halt auch keine Tickets kriegen, aber sie haben trotzdem welche verteilt.
Oder vielleicht irgendwie so ein übereifriger Nachwuchs, Kontrolletti oder so.
Mir doch egal, welche Farbe der hat.
Genau, ja. Mich letztens auch einer angepöbelt. Irgendwie.
Volle Wurst.
Der dachte, ich wäre eine Fahrschule. Und gerade ich müsste das doch wissen, wie man sich benimmt auf der Straße. So, was will der von mir? Was redet der denn die ganze Zeit? Sie als Unternehmer, dass Sie sich sowas erlauben. Ich so, was willst du von mir?
Weil du mit so einem gebrandeten Auto durch die Gegend fährst.
Kann ja nur eine Fahrschule sein.
Oh Mann. Wusstest du übrigens, dass Karlsruhe das Silicon Valley Europas ist?
Sagt das Karlsruhe oder sagen das andere über Karlsruhe, die nichts mit Karlsruhe zu tun haben?
Ach, das war auf dieser Up-Art-Award-Veranstaltung im Rahmen eines auf der Bühne geführten Interviews war das.
Und wer ist der interviewt worden?
Das war
der Bürgermeister von Karlsruhe.
War das der Bürgermeister von Karlsruhe? Ich glaube, das war der Bürgermeister von Karlsruhe und der hat es auch, glaube ich, gesagt.
Dann gehen wir mal davon aus, dass Karlsruhe nicht das Silicon Valley Europas ist.
Ach, sie hat allerlei Belege. Sie haben da Firmen, die keiner kennt und die irgendwie was mit Computern machen.
Und kein Eigenkapital haben, sondern nur VC verbrennen.
Ja, also ich habe mich auch gewundert. Ne? Man würde ja dann eigentlich zumindest mal freies WLAN in der Stadt oder sowas wäre ja vielleicht mal ganz gut. Stattdessen war ich in so einem Hotel.
15 Euro am Tag?
Schlosshotel, wo wieder so Swisscom WLAN-Service, übrigens einer der schlechtesten, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja, also wirklich so eine Frechheit. Was diese...
Ja, das Gleiche hatte ich in...
Hotels in WLANs, da kann man einfach nicht genug drüber ranten. Ne? Sollte uns irgendjemand, der ein Hotel führt, zuhören, kann ich nur sagen, Leute, rennt davon. Ja, nehmt nicht diese trotteligen WLAN-Betreiber. Ich sag Strom, Wasser, Internet. Internet ist einfach eine Kernaufgabe.
Ist eine Grundversorgung, Daseinsfürsorge.
Genau, ja. Ich meine, dann montiert lieber das Klopapier ab.
Das ist so,
ja,
geil.
Aber nicht das Netz.
Hast du mal gefragt, warum das so viel kostet? Das sind immer geile Begründungen.
Sagen wir mal, der Preis ist jetzt nochmal so ein Ding für sich. Ja, und ich würde ja sagen, wenn das jetzt auch wirklich einen Aufwand darstellt, etc., ich meine, da muss Gerät unterhalten werden, okay. Aber gerade wenn ich noch extra dafür bezahle, Internet zu bekommen, dann hätte ich auch ganz gerne mal mehr als nur so ein Nippen am Netz. Mhm. Ja, also gerade für so diese 10 Euro die Stunde Dinger, die gehen ja schon langsam jetzt, also.
Es gibt das für 10 Euro die Stunde? Gibt's
ich habe in den letzten Jahren alles gesehen.
Krass.
Ja, so. Aber ich sag ja gerade, das ist jetzt nicht mehr so das Problem, aber so 10 Euro pro Tag, das siehst du schon, ja. Und die Frage ist, was kriegst du dafür? Ja, dafür kriegst du dann so ein Wisch ausgedruckt, wo du dann erstmal ein Login und Passwort kriegst. Ja.
Für den Proxy.
Wo ich mich erstmal schon mal frage, wenn ich da jetzt was eingeben soll, um klar zu machen, dass ich autorisiert bin, warum müssen es dann auch noch zwei Strings sein? Ich habe da keinen Account.
Stimmt.
Ja, das eine heißt B9X73-4578555AAX und das andere heißt 4993337. Ja,
stimmt.
Das ist also nicht nur schon mal eine Sache, die sehr schwer einzutippen ist. Nein, zwei, wo man dann noch das richtige Feld finden muss, nur weil Login irgendwie so, haben sie so gelernt irgendwann mal, dass das ja immer zwei Sachen sind, die man eingibt. Gut, da gibt es auch andere, die kommen mit einem Autorisierungscode klar. Mhm. Finde ich aber auch scheiße, weil die natürlich das so machen, dass wenn du dich da einklingst, so eine bekloppte Hijack-Seite hochkommt, mit die deine URLs irgendwie hijackt, um dir dann so eine Schwachmaten-Webseite, die dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Made for Internet Explorer 5 Style, dir irgendeinen Quatsch auf dem Bildschirm rendert, wo du dann noch nicht mal dich zurechtfindest und 1000 blinkende Fenster und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich meine Internet-Experience schon völlig im Arsch ist, weil ich starte meinen Browser, der macht seine letzten 20 Fenster auf, die alle auf dieselbe Hotel-Weiterleitungsseite gehen. Und zu dem Zeitpunkt bin ich schon wirklich ganz, ganz kurz davor, grüne Haut zu bekommen.
Ja. Ich hab mal gefragt.
Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, wenn ich mich in den Hulk verwandle.
Nee.
Ist nicht schön.
Ah, glaube ich. Das trieft
auch schön,
wahrscheinlich.
Ist nicht schön. Ja. Es ist, ja, viel
ich habe mal gefragt. Ich habe in Halle, in einem teuren Hotel, in Halle an der Saale, im Hotel Ankerhof, mal gefragt. Also
Moment, ich war noch
nicht. Du warst noch nicht fertig.
Nein. Oh. Dann erdreisten sie sich auch noch für dieses horrend teure Netz, ja, was mir schon mal meine kompletten Bookmarks versaut hat. Also meine geöffneten Seiten, die ich dann alle nochmal mit einzelnen Back irgendwie wieder herstellen durfte. Erdreisten sie sich dann auch noch, mir dann noch zu sagen, ich hätte ja dann auch noch ein Upload-Limit von 250 MB pro Tag. 10 Euro. Ja. Und dann immer noch diese Scheiße, dass du dann auch nur noch ein Gerät machen kannst, ja? Und dann,
ach, echt?
Naja, klar, weil sie ja dir deine Mac-Adresse sich merken.
Oh Gott.
Und du natürlich nicht auch mit deinem iPad, deinem iPhone und so weiter dasselbe Netz benutzen kannst. Weil wo kommen wir denn da hin? Nein, da müsstest du dann halt nochmal einen Code kaufen.
Das darf doch alles nicht wahr sein.
Penner sind das alles, ja? Ich meine, ich weiß mir zu helfen, ich habe mittlerweile immer eine Base Station dabei. Und schließt die halt an.
Ja, aber das ist doch scheiße. Da kannst du nicht dahin gehen und sagen,
ja, natürlich
so,
ist es scheiße,
ich erstmal
eine
Playstation
an. Ja, aber wenn man in Not ist, ne, dann muss man ja halt auch erfinderisch sein.
Nee, das geht so nicht. So geht das nicht. Das ist, nee.
Tja.
Naja, ich habe jedenfalls mal in einem relativ teuren Hotel gefragt und die haben mir gesagt,
irgendwas piept.
Ja, das war mein Telefon.
So,
und
so.
Die haben mir gesagt, dass sie das nicht an Eigenregie machen würden, da mit dem Internet, sondern für 15 Euro am Tag. 15 Euro am Tag. Das wäre sicherer.
Hm.
Wegen, das wäre halt sicherer für die Kunden. Wär das wäre halt sicherer.
Ah ja.
Dann auch gefragt, wie sicherer? Ja, das
sicherer
ist sicherer.
Tod.
Da fragst du dich auch manchmal, was macht das? Aber daran merkst du halt auch, dass die Menschen, mit denen man so im Alltag ganz normal umgeht, die sind noch ganz, ganz weit davon entfernt, wenigstens so ein bisschen Rudimentärverständnis.
Ja, aber
Rudimentärverständnis.
Habe ich kein Verständnis dafür. Ich sag dir auch warum.
Na, schon bei den Angestellten da?
Nein.
Nein.
Kein Verständnis dafür. Weil ein Hotel ist per Definition Dienstleistung an der Wirtschaft. So, und wer auch im Jahre 2012 nicht begriffen hat, dass die Wirtschaft das Internet verwendet.
Ja.
Ja, und auch der Tourist im Übrigen auch. Nein,
die haben das begriffen. Du kriegst es ja, du musst nur dafür bezahlen.
Nein, du kriegst da nicht Internet.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein, das ist ja nicht Internet. Das ist ungefähr so, als ob du ein Taxi bestellst.
Und dann kommt ein Opel.
Genau.
Das ist, siehst du, und so wie die Taxi-Innung,
den du selber noch tanken musst.
So wie die Taxi-Innung sich einbildet, Opel wäre ein Taxi, ist das eben auch bei diesen Hotelangestellten. Die sind halt so, so weit entfernt davon, auch nur rudimentäres Verständnis für diese Technik mitzubringen, wie ich das vielleicht habe.
Ja, Moment, die Angestellten sind doch nicht das Problem. Das ist doch das Management.
Na, wenn die Angestellten vernünftig
zurückmelden. Der Fisch stinkt, wie man so schön sagt, vom Kopf her.
Wenn die Angestellten aber vernünftig zurückmelden könnten, dann würde das Management solche idiotischen Entscheidungen vermutlich gar nicht treffen.
Ja, aber das liegt auch nicht an den Angestellten, sondern auch am Management.
Ja, das war auch nur ein Angestellter. Interessant ist ja, dass du immer in den Billo-Läden, so Hostel irgendwas, das ist immer freies Internet. Das ist immer kostenlos WLAN.
Ja, weil der Zugang vom Kunden zum Betreiber ein kürzerer ist. Und umso mehr das so Kette ist, umso schlimmer wird es dann auch.
Guter Grund.
Das sind immer diese, ist halt, du musst halt deinen...
Obwohl, ich glaube, der Ankerhof Publikum ist auch nicht, ich glaube, das ist auch so ein Einzelhand.
Der Ankerhof?
Ja, dieses Hotel, wo ich in Halle immer wohne, wenn ich da bin.
Das waren die mit guten oder schlechten Netz?
Der 15 Euro. Ich habe da nie, ich kaufe da auch kein Internet, ich bin nicht bescheuert.
Seufz.
Da kannst du aber laut sagen.
Seufz.
Ich habe mir ja, hatte ich glaube ich erzählt, kürzlich im Suff die Lampenfassungen in meiner Wohnung gezählt und.
LED-Lampen LED für mehrere.
LED gekauft. Ich habe mich ein bisschen verzählt auch.
Ja.
Also ein paar über. Und kann kurz einen Zwischenstand abgeben, weil das Problem bei LED ist einmal die Temperatur des Lichts, also es ist streckenweise nicht warm genug. Und was ein viel größeres Problem zu sein scheint, ist die Streuung. Also dass du das Licht einfach streust. Also dass wenn du so eine Glühlampe da hängen hast, dass das auch in alle Richtungen leuchtet und nicht irgendwie in eine besondere Richtung gerichtet. Und da habe ich jetzt zwei verschiedene Hersteller oder zwei, ich weiß gar nicht, ob es Hersteller sind oder Versand oder so, zwei verschiedene habe ich eingeschraubt und wie überall ist es dann auch da offensichtlich so, dass die teureren Lampen das bessere Licht machen, also das schönere, das angenehmere Licht. Es ist ein bisschen wärmer und die Streuung ist eben wesentlich besser. Also ich habe da Leuchten drin, die sind trotzdem sehr, sehr teuer. Also die kosten immer noch irgendwie 10, 12 Euro pro Stück, was sich irgendwie nicht mal ansatzweise rechnet, aber Early Adapters Punishment Fee.
Genau.
Die kannst du fast nicht verwenden. Also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe dann eben auch so diesen, wie du hier hängen hast, so ein, wie heißen die Dinger denn, so ein Papierlampion. Mhm. So einen großen und hab da eben tatsächlich wirklich so eine 12-Euro-Lampe drin, die im Wesentlichen nach unten rausstrahlt. Und das ist halt, also im Wesentlichen ist glaube ich auch gelogen, aber ich würde mal denken, dass 50% geradeaus nach unten weggehen und die restlichen 50% sich dann auf Streuung verteilen. Und das ist halt eindeutig zu wenig. Und dann habe ich halt noch welche, die haben dann auch über 20 gekostet und die streuen sehr schön. Also da merkst du, ich glaube, ich würde sagen, da merkst du gar nicht, dass du da LED drin hast.
Ja. Tja, mit der Zukunft.
Soll ich da jetzt noch Ross und Reiter nennen?
Ja, wenn du Tipps hast.
Also ich habe, ich sag mal, welche das sind, die, also man will ja niemanden dissen, sondern denen noch die Möglichkeit geben, nachzubessern. Die ich gut fand, also die ein schönes Licht machen, die kommen von einer Firma, die heißt LEDON.
Ja.
Weiß nicht, ob die kommen.
Die sind recht
kennt man?
Verbreitet.
Ah, ja.
LEDONLAMP.com.
Es gab auch ein LEDON.de, da kann man sich das dann auf Deutsch angucken.
Really?
Ja.
Mhm. Zack.
Die fand ich wirklich gut und die anderen sind leider, also, ja, ist ein bisschen schade. Also habe ich sehr viel Geld ausgegeben für diese Lampen, die ein im Grunde schlechteres Licht, also ein unangenehmeres Licht verbreiten als die alten Energiesparleuchten, die ich da drin habe. Oder die alten Energiesparlampen. Leuchte ist ja wieder was anderes. Und das finde ich jetzt also ehrlich gesagt ein bisschen schade. Drum merke, werte Hörerschaft, falls ihr vorhabt, euch LED ins Haus zu holen, kauft euch erstmal eine und guckt mal, was die für ein Licht macht, weil das ist halt, ja, ich habe da jetzt fünf teure LED-Lampen rumfliegen, die alle ein Scheißlicht machen und das ist halt auch kein echter Spaß. Also Scheißlicht ist auch übertrieben, aber es ist halt, die kannst du halt so in so Arbeitssituationen am Schreibtisch oder sonst wie sind die wirklich gut zu gebrauchen, aber um einen Raum angenehm zu beleuchten, um sich darin aufzuhalten, taugen die leider nichts, die günstigeren, die ich mir da gekauft habe. Das ist ein bisschen schade.
Ah, cool, die haben ja mal ein ordentliches Interface zum Auswahl von Sockeln und so weiter. Bloß diese Wattleistung, entsprechende Wattleistung.
Ja, weil es ist halt gelernt.
Ja, ich weiß, es ist gelernt, VPS. Aber man muss jetzt, ja, es
benutzt auch keiner mehr.
Ja, aber, gut, aber muss man ja irgendwie. Hm? Ja, aber das weiß ich nicht.
Was?
Das wird nicht lange tragen. Also man muss jetzt dann doch mal irgendwie Lumen oder sowas lernen.
Nee, das wird dauern. Also das wird noch richtig
dauern. Ja, das dauert, weiß ich, aber man kann es ja schon mal hinschreiben.
Steht das nicht da?
Naja, zumindest hier nicht in dieser Übersicht mal so.
Doch, eben. 6 Watt, 10 Watt?
Das ist, Watt ist aber die Leistung und nicht das Licht.
Was da rausfällt.
Hm. Ja, da steht 6 Watt, das ist das, was sie verbraucht.
Ja.
Ja, das sagt aber nichts darüber aus, wie viel Licht da kommt.
Nicht?
Natürlich nicht, weil umso effizienter sie ist, umso weniger Strom verbraucht sie bei gleicher Lichtleistung. Und das irgendwo steht da halt aber nicht Lumen dabei. Bei. Naja, irgendwo stehen sie dabei, aber das müsste halt hier, wir müssen nicht 6 Watt groß hinschreiben, wenn einem das sowieso nichts sagt, sondern man sagt, so und so viel Lumen entspricht so und so viel Watt bei einer normalen Glühbirne. Mhm. So, das ist ja in Ordnung. Aber wenn man jetzt nochmal Watt gegen Watt hält, wo es dann auch noch bei jeder Lampe anders ist, dann hat man da gar nichts von.
Ja, sehr schade. Also ich denke, ich werde dann auch tatsächlich die kein schönes Licht machen, rausschrauben und mir noch ein paar von diesen Ledern holen. Und habe dann halt, weiß ich nicht, ein 100er Lehrgeld gezahlt oder irgendwie sowas.
Ja, ich suche ja noch nach der richtigen
Form.
Ja, also diese Kerzen, die nicht scheiße aussehen.
Ah, ich glaube das.
Das sind nämlich, die gibt es nämlich bei Ledern leider nicht.
Ich glaube, die gibt es nirgends,
bei,
oder?
Doch, bei Osram gibt es ganz interessante, die halt auch so eine ähnliche Brillanz meinen zu haben. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt.
Zeig mal. Sie online?
Da müsste ich jetzt...
Osram.de.
Ja, ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob es Osram war, um ehrlich zu sein. Aber ich kann ja mal einen Schnellversuch hier starten.
LED...
Gucken, wie die Webseite so ist. Sockel.
Indeed. Also die sehen gar nicht.
14.
Die sehen nicht schlecht aus. Also auch die normalen sehen schon gut aus.
So.
Nee, da unten ist eine.
Kann man hier die Form angehen? Ja, das ist zum Beispiel nicht so ein gutes User-Interface, ja. Suche verändern. Ah, okay. Consumer/Professional. Ich meine, was bitte? Ich meine, was in aller Welt? Leute, echt?
Fragt man sich auch, was da für Leute arbeiten, die so hier, naja.
Ja, das geht auch nun gar nicht. Und hier kann ich nicht mehr angeben. Ich kann nicht die Form angeben.
Bemessungsfarbtemperatur kannst du angeben.
Hat großartig. Das ist mir jetzt echt scheißegal. Ich will halt so eine Kerzenform haben. Jetzt muss ich mich da halt... Ja, okay, hier sind die deren... Das ist aber auch nicht das, was ich meine. Naja, wie auch immer. Das, ich bin jetzt erstmal auf Halogen umgestiegen. Weil die halt nicht total scheiße aussehen und zumindest schon mal weniger Strom verbrauchen.
Ja. Wobei ich hatte, also du hast die offen, die Kerzen. Nicht hinter einem Schirm.
Genau.
Achso, okay.
Naja.
Ja, ist noch kein Spaß. Also,
es bessert sich. Ich bin extrem zuversichtlich, das wird irgendwie noch werden.
Ja.
Wir müssen noch über Raumfahrt reden.
Müssen wir?
Ja, müssen
wir. Warum? Hast du wieder eine neue Sendung zu promoten?
Nö.
Ja, dann.
Ganz im Gegenteil.
Okay. Erzähl.
Also, das ist.
Warum müssen wir denn über Raumfahrt reden, Tim?
Ja, weil Raumfahrt wichtig ist, generell.
Ja, das weiß ich ja.
Und große Dinge stehen bevor.
Echt? Fliegen wir endlich zum Mars?
Naja, es fliegt ja gerade was zum Mars.
Naja, aber es ist unbemannt. Ich will nichts Unbemanntes zum Mars. Das ist doch Pillepalle. Unbemannter Kinderkack da.
Pillepalle.
Ich will Menschen zum Mars. Ab.
Ja, das musst du deinen Regierungsvertretern sagen, damit sie da auch die entsprechenden Fördermittel bereitstellen.
Ja, wieso? Ich meine, guck mal, so eine Pfeife wie Kurt Beck. Kurt Beck hat doch gerade da beim Nürburgring 300 Millionen versenkt. Dann wird er doch mal ein bisschen Geld locker machen können, damit wir zum Mars fliegen.
Ja, ich sehe auch, Kurt Beck ist jetzt sozusagen der Mann, der uns zum Mars bringt.
Genau, Kurt Beck bringt uns zum Mars.
Ich würde eher Kurt Beck zum Mars bringen.
Ja, oder so. Ist auch nicht schlecht.
Okay.
Wie kommst du jetzt auf Raumfahrt?
Nicht, was Sache nicht,
was du von mir willst.
Ja, du weißt überhaupt nicht, was passiert. Ne? Deswegen, das dachte ich mir nämlich schon. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen drauf hinweisen.
Vielleicht weiß ich es ja und finde es so trivial. Dass,
ja, vielleicht findest du es trivial, aber es ist halt nicht trivial, ganz im Gegenteil. Es ist halt, Curiosity ist unterwegs und wird am 6. August, wenn alles klappt, auf dem Mars landen.
Mhm.
Das ist die Mission der NASA.
Ja.
Die Nachfolgemission der überaus erfolgreichen Doppelmission, die ja jetzt noch auf dem Mars herumfährt. Opportunity. Und wie hieß gleich nochmal der andere? Opportunity und
weiß ich nicht. Du machst hier doch einen auf Auskenner. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß ja nicht, wo es lang geht.
Ist ja in Ordnung.
Ich weiß ja nicht, wo der Mars ist.
Aber du hast schon mal davon gehört, dass vor einiger Zeit mal diese Roboter auf dem Mars landeten,
es
die dort sechs eine Woche rumkurven sollten.
Ja, genau. Da gab es, wie hieß denn, Polarlander? Nee, das war das Ding, was
Spirit
abgestürzt ist, ne?
Ja, abgestürzt ist ja viel. Also sind ja viele Mars-Missionen generell gescheitert. Vor allem die der Russen. Also die Russen haben so richtig Pech gehabt.
Echt?
Ja, erst jüngst wieder.
Kriegt man gar nicht mit, was die russische Raumfahrt so macht, ne?
Die russische Raumfahrt darbt.
Darbt.
Ja, die sind echt in der Krise. Ich meine, die letzten zwei Jahre war eine vollständige Katastrophe für die Aha. Russen.
Echt? Und selbst deren Raketen, wo man doch immer sagt, die russischen Raketen, ja.
Na, sie haben jetzt überhaupt nach 15 Jahren das erste Mal wieder eine Fernerkundungsmission überhaupt gestartet,
mhm.
weil sie ja ansonsten nur ISS-Versorgung mhm. und Satellitenkram machen. Aber dass die Russen mal so eine richtige, aufwendige, neue Mission zur Fernerkundung gestartet hätten, das war halt jetzt lange nicht mehr der Fall. Und dann haben sie halt Phobos Grund gestartet, eine Mission, die zum Marsmond Phobos gehen sollte und dort den Grund untersucht, also wirklich die Erde dort. Das war eine extrem ambitionierte Mission, lange ausgedacht, und das Scheißteil hat noch nicht mal die Erde verlassen können. Also schon der Start, schon das Deorbiten sozusagen ist in die Hose gegangen, dann ist das Teil ja ein paar Wochen noch um die Erde gekreist, die haben versucht Kontakt aufzunehmen, Scheiße. Hat alles nicht geklappt. Bang, und jetzt, ich weiß nicht, ob er schon wieder eingetaucht ist, aber er wird dann irgendwann demnächst auch wieder abstürzen.
Statt es einfach zu lassen, ne? Das haben die Staaten aber noch nicht begriffen, dass man da irgendwie auf eine ganz andere Weise und auf
was
eine ganz andere so eine Fernerkundungsmission, dass man einfach aufhören. Die Russen könnten ja zum Beispiel aufhören, können ja sagen, okay, wir haben so lange keine Fernerkundung gemacht, wir machen das jetzt mal nicht mehr. Wir machen halt einen nahen Erdorbit, das können wir gut und ansonsten kooperieren wir mit allen anderen.
Ja, es ist total wichtig, dass sie das machen.
Warum?
Na, weil das Grundlagenforschung ist.
Ja, aber das kann man, das muss man auf, ich finde, das muss man auf einer ganz anderen Ebene machen. Das muss
genau
man international. Ich finde,
das ist international.
Ich denke, die Russen haben es gemacht.
Nichts. Ja, pass auf. Es gibt in der gesamten Raumfahrt nichts mehr, was nicht international ist.
Das heißt, es gibt so eine Koordinierungsstelle und das waren in diesem Fall die Russen.
Nein, das ist doch so. Ja, genau. Also okay. irgendjemand plant das im Wesentlichen, irgendjemand finanziert das vielleicht auch im Wesentlichen. Irgendjemand, weil das muss ja auch eingebettet sein in eine Raumfahrtagentur. Teilweise auch in mehrere Raumfahrtagenturen.
Mhm.
Das gibt's auch schon. Es gibt Kooperationen. Was weiß ich hier, Cassini-Huygens, war die NASA und die ESA.
Mhm.
Die,
du klangst nur gerade so, als wäre das wieder so ein wir machen jetzt auch mal was eigenes Ding. So die Russen,
ja, aber das ist wichtig, dass sie was eigenes machen, weil die Russen haben nämlich das Problem, dass sie jetzt eine ganze Generation verloren haben. Nachdem dort die Wende war, haben die einfach, war einfach Raumfahrt auf einmal nicht mehr so das wichtigste Thema dort.
Ja.
Und die haben ein extremes Nachwuchsproblem. Und jetzt ist es so, dass dort halt gerade in der russischen Raumfahrt einfach nur Leute arbeiten, die einfach kurz vorm Verrecken und der Rente sind.
Mhm.
Oder noch so jung, dass sie einfach noch nicht die Erfahrung haben, um all das auszugleichen, was die alten Hasen, die ihnen halt jetzt langsam wegsterben, quasi mit ins Grab nehmen. Und das zeigt sich halt in den zahlreichen Fails. Also in den letzten zwei, drei Jahren haben die Russen reihenweise Missionen vergeigt. Nicht nur das war, sagen wir mal, das größte Desaster, was jetzt einfach auch mal so rein emotional nochmal das Schlimmste ist, war natürlich eine Fernerkundungsmission. 10, 15 Jahre Planung von Tausenden von Leuten ist, was mit einem Knall einfach weg ist. So, ja, das sind Lebenswerke von den Leuten. Das sind Wissenschaftler, die Mission, was da drauf war, hat das gesamte Arbeiten ihres Lebens quasi definiert und das ist dann einfach mal abgestürzt. So. Aber sie haben es ja auch geschafft, zwei Sojus-Missionen zu vergeigen. Das ist die zuverlässigste Rakete überhaupt.
Ich wollte gerade sagen,
ja, und sogar das war auf einmal, also es gab so einen Moment, wo man so die Luft angehalten hat und gesagt, wie scheiße, wir können jetzt vielleicht noch keine Sojus mehr starten. Das ist die einzige Rakete, die überhaupt die Astronauten zur ISS kriegt derzeit. Weil es einfach keine andere gibt.
Was sind da passiert? Ist die denen beim Start um die Ohren geflogen oder was?
Ist abgestürzt und ja, keine Ahnung, hat halt irgendwie nicht den Orbit erreicht. Ja, ich kann es ja jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, was da jetzt konkret gerade war, aber meistens ist es sowas wie die zweite Stufe zündet nicht oder zündet nicht richtig oder was weiß ich. Ich meine, das sind ja alles haarkleine Sachen. Mhm. Und die Bedeutung von solchen Grundlagenmissionen darf man auch nicht unterschätzen. Also das ist jetzt nicht so, ah ja, da haben die Wissenschaftler was zu spielen. Diese, gerade diese Fernerkundungsmission, die einfach mal in Bereiche vordringt, wo dieser Mensch noch nie gewesen ist. Du brauchst mir das
nicht zu erzählen, Tim. Mir ist das ja völlig klar.
Naja, nur weil du das jetzt gerade so abgetan hast, nee. Das sollten sie doch besser lassen.
Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe dir ja erklärt, oder zumindest versucht zu erklären, ja. Weil ich annahm, dass die Russen da im nationalen Alleingang jetzt irgendwie
keiner das, macht das, das, das große nationalen russische Alleingang. Nein, da sind dann... So funktioniert Raumfahrt nicht, sondern Raumfahrt ist so, du hast halt immer Leute, die irgendwas am besten können und die Kapazitäten haben, die zum Beispiel eine Launch-Site haben, die eine Raketentechnologie haben, eine Trägertechnik. Ja. Dann brauchst du natürlich auch ein Konsortium, was in der Lage ist, das eigentliche Raumfahrzeug zu bauen. Mhm. Und auf diesem Raumfahrzeug hast du dann wiederum zahlreiche Instrumente, die von Wissenschaftlern ganz woher, vom DLR, von der NASA, von sonst wo, international, Japaner, alle, die bauen das Zeug, was da wirklich drauf wirkt.
Schon klar, wie gesagt, das klang so, als hätten die
und
Russen einen Alleingang versucht.
Dahinter hängen dann sozusagen nochmal ein riesiger Rattenschwanz an sonstigen internationalen Wissenschaftlern, die dann diese Ergebnisse einsammeln und daraus erst die eigentliche Wissenschaft machen.
Ich weiß.
Okay. Gut. Anyway. Die Russen haben Probleme mit dem Mars und die haben auch generell Probleme damit. Die Amerikaner sind, was den Mars betrifft, deutlich erfolgreicher. Und die Spirit Opportunity Mission ist wahrscheinlich überhaupt die, ich würde fast, also ist schwer zu sagen. Ich meine, die Amerikaner haben so einige Sachen gestartet, die extrem überraschend langlebig waren. Ich meine, die Voyager-Sonde, die wird immer noch empfangen, oder? Gute das Frage. Ding hat unser Sonnensystem verlassen und absurd. Aber auch diese Rover, von denen man nicht wusste, ob sie jetzt länger als 90 Tage halten. Also 90 Tage war das Planungsziel, weil sie dann auch davon ausgegangen sind, dass diese Sandstürme auf dem Mars dafür sorgen werden, dass die Solarpaneele einfach nicht mehr frei genug sind und dass die Dinger einfach nicht genug Energie haben und irgendwann sich
stehen bleiben.
Dass sie einfach stehen bleiben und weg ist. Und die Dinger sind 2004 da gelandet. Das ist jetzt 8 Jahre her. Mhm. Und Spirit hat sich irgendwann eingegraben, kam nicht weiter, haben sie irgendwie nicht mehr rausmanövriert bekommen aus dem Loch und wurde, glaube ich, auch aufgegeben. Und Opportunity, die andere, kurvt da immer noch rum. Seit 8 Jahren. Das ist eine
liefert das Ding denn noch Daten oder fährt es einfach nur in der Gegend rum?
Nee,
das liefert
auch noch freie Daten. Ja, klar. Ja, die bohren da irgendwie Sachen an und schleifen irgendwelche Steine ab und analysieren dann, was da so rauskommt, die Beschaffenheit. Und vor allem sind sie auf dem Weg zu einem riesigen Krater. Also sie sind ja in der Nähe von so kleinen Kratern gelandet und jetzt sind sie ja eben auch noch... auf dem Weg zum, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie dieser Endeavour-Krater, ja, dass das ein riesiger Krater ist. Und wenn sie es halt schaffen, da reinzufahren, Krater bedeutet, da gab es mal einen Einschlag, irgendwas ist halt reingeballert, hat halt unheimlich viel Erde rausgeworfen. Und das bedeutet, dass du quasi einen Querschnitt über die Zeit hast, wenn du da reinfährst. Und wenn du das dann eben analysierst, kriegst du extrem viel Informationen.
Wenn du so tief kommst, also wenn da nicht zu viel, eine zu dicke Staubschicht
drin ist. Aber er muss ja überhaupt erstmal hinkommen. Ja. So, und das war... Da hat keiner daran gedacht. Ne? Ja, und das Ding ist jetzt seit 3000 Mars-Tagen da.
Ja.
Und jetzt kommt Endeavour. Und Endeavour ist halt die nächste Generation. Entschuldigung, nicht Endeavour. Curiosity. Und der landet halt am 6. August, wenn alles klappt. Und der ist irgendwie doppelt so groß wie die... Oder weiß nicht, wie viel mal... Das muss ich gleich nochmal gucken. Wie viel größer, aber das ist ein Riesenteil. Ein riesiger Roboter, der so schwer ist, dass sie ihn auch nicht so landen lassen können, wie sie das mit den anderen gemacht haben. Da haben sie ja so Säcke aufgeblasen und die Airbag, sind sozusagen
und genau, so ein bisschen Airbag-mäßig. Doof rumgekullert, bis er liegen geblieben ist.
Genau, und dann hat er sich da irgendwie entfaltet und gut ist. Und das geht aber nicht mit dem Curiosity, weil der wäre einfach zu schwer. Also den könnten sie nicht irgendwie so...
Das heißt, sie müssen den mit Raketen landen?
Genau.
Also mit Triebwerken?
Ja, noch besser, die haben einen Fallschirm, den starten sie als erstes. Das heißt so, wenn da so diese Exosphäre da irgendwie anfängt, dann kommt dieser Fallschirm raus, der bremst das Ding schon mal auf irgendwie so eine handelbare Geschwindigkeit ab. Und dann starten sie Gegenraketen. Und die bringen das Ding auch zum Stehen, aber nicht auf der Erde, sondern noch sozusagen in der Luft.
Ja.
Und lassen dann den Rover an Kabeln wie an einem Fahrstuhl auf die Erde ab, kappen dann diese Seile und mit Raketen zünden sie das Ding wieder nach hinten weg und schießen es irgendwie woanders hin, aus dem Weg.
Das geht schief.
Naja, das...
Also wenn das nicht schief geht, dann, also dann mache ich eine Flasche Shampoos auf, aber das klingt so, als müsste es schief gehen. Also das ist so cool. Ja, also, ne? So, wir machen hier gerade mal Antischwerkraft und dann... Boah.
Das Ding ist... Das ist
wie
das
lange
ist,
sind denn diese Seile?
Und das liebe ich auch so an den Amerikanern. Die trauen sich einfach auch was.
Ja, ja.
Ja, also das ist... gibt es ein paar ganz coole Videos, die so diese Landung...
ja, Amerikaner sind da... Da haben die auch so eine ganz, ganz frische Herangehensweise, finde ich. Die gucken halt einfach, so, was brauchen wir? Wie kann man das machen? Dann bauen wir das jetzt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wohingegen wir ja eher... Nee, das geht schief.
Ja, naja, ich würde schon sagen, das ist eigentlich der Raumfahrt generell kann man, also ich würde jetzt keinem, ich würde den nicht zuschreiben, dass die jetzt da ganz anders funktionieren. Das ist eigentlich, in der Raumfahrt ist das ja grundsätzlich so. Also jede neue Mission
ist ein Prototyp.
Ist ein Prototyp, hat es so vorher noch nie gegeben und hat zahlreiche Technologien, die nur für diese Mission überhaupt erstmal komplett neu erfunden wurden, um ein bestimmtes Problem zu lösen, was man irgendwie so hat. Ja, ich habe auch jetzt gerade in letzter Zeit wieder mehrere Raumzeitgespräche geführt, die jetzt noch nicht veröffentlicht sind, wo es eben auch um solche Missionen geht, bin immer wieder überrascht, was, ja, auf was die alles kommen und was sie sich alles einfallen lassen müssen, um diese Missionen gegen die Unwägbarkeiten des Weltraums abzusichern. Das ist krass so. Na, das wird jetzt auf jeden Fall spannend und es ist da nur, kann man echt nur
mit dem Daumen drücken. Es ist schade, dass man dabei nicht zugucken kann, ne? Dass es nicht noch ein Fluggerät gibt, das das filmt.
Na, das gibt's ja diesmal.
Auf gleicher Höhe?
Naja, wie ich gerade sagte, da gibt's halt
okay, das Ding filmt dann, ja klar.
Genau,
ja.
Das heißt, das Teil wird tatsächlich den Rover bei der Landung filmen. Und dann in HD und das wollen sie dann irgendwie auch wieder zurück übertragen. Das heißt, das könnte dann auch tatsächlich die ersten richtigen Live-Bilder einer Landung sein, die nicht aus dem Teil selbst kommen.
Boah, hoffentlich geht das nicht schief, ey.
Das sage ich mir bei jeder Mission, weil jede Mission ist cool. Und die bauen vor allem auch alle aufeinander auf. Das heißt, wenn dann mal eine ausfällt, wie also Phobos Grund zum Beispiel, das hat nicht nur dazu geführt, dass eben diese Mission im Arsch ist, sondern es hat auch zahlreiche potenzielle andere Missionen, die eben davon hätten profitieren können, komplett zurückgeworfen. Mhm. Beziehungsweise sie werden dann wahrscheinlich nie gestartet, zumindest nicht in der Form, wie sie gedacht waren. Und dann schiebt sich eben nochmal alles um 10, 15 Jahre nach hinten. Das ist das Ärgerliche daran. Ja.
Ja.
Ich kann ja mal ein Foto zeigen.
Wann sagst du, musst du nochmal, was, 6.8.?
6.8. ist die Landung, ja. Also das wird auch wahrscheinlich pünktlich sein, weil das lässt sich ja nicht
verzögern. Eine Woche später. Puh, fuck, wo ist dieser Scheißplanet? Okay, das ist jetzt aber ein bisschen Robocop-mäßig.
Warte mal, hier war irgendwo ein Foto, wo 6.8. noch Menschen daneben stehen. Hier, da sieht man das ganz schön, wie groß.
Oh, das ist aber mal richtig groß.
Ja, genau. Das ist ein fettes.
Alter, ist das groß.
Teil. Also, das ist ja eigentlich so groß wie ein, wie soll man das charakterisieren? Was würdest du sagen?
Mini-Moke.
So wie so ein.
Das ist ein Mini, ein alter
PKW,
Mini.
PKW, ne?
Ein alter Mini mit 6 Rädern, also klar, mit anderen Aufhängungen und sowas. Ja, PKW, also ein kleiner, naja.
So ein Panda.
Nee, smart. Ich würde sagen, so von der Länge her smart.
Na, aber da musst du halt noch den Roboterarm und so
weiter. Den Roboterarm, die Auslegerräder und so, aber so das eigentliche Gehäuse, also der große Kasten, wo die Versorgung drin ist, ist dann...
Also eigentlich ist es so ein kleiner Jeep, der da rumfährt. Krass, ja. Ne?
Eigentlich will man sowas haben mit einem bequemen Sitz. So, scheiß auf die Experimente, die könnt ihr ja machen, aber ich will nur die Antriebseinheit mit einem bequemen Sitz haben.
Ja.
Und dann ab in den Wald.
Was ich interessant finde, ist, dass sie auch im Wesentlichen, wenn ich das richtig sehe, die Antriebstechnik ist gleich, ne? Man sieht ja hier den Vergleich zu den alten. Ja, ne, das ist Spirit und Opportunity, das ist, die sehen halt so aus, ne? Es ist halt immer noch diese 6 Räder, die so an so freihängenden Achsen sich orientieren, etc. Ja. Tja. Na gut. So viel dazu. Holger.
Sehr schick. Ja, ich bin gespannt.
Oh, in der Sendung jetzt hier mal den Todesstoß.
Würdigen Abgesang.
Ja.
Auf diese Sendung.
Ich glaube auch.
Spooky läuft auch schon nicht mehr.
Wir haben alles gesagt. Genau. Spooky. Wir trauen mit dir.
Lebt wohl.
Leute. Wir grüßen euch. Haben wir noch was Schönes zum Abschluss? Gucken. Bin gerade unvorbereitet.
Wie was? Ach, Musik? Hätte ich das geahnt.
Ja, deine dreckige Schlussplatte, wie du immer so schön sagst. Ne?
Was ist die dreckige Schlussplatte? Die miese Startplatte hatte ich früher.
Irgendwie sowas.
Das ist alles schlimm.
Keine Ahnung.
Ich habe zwischenzeitlich sogar die Parkzeit nochmal verlängert. Das geht mit dieser App. Ja. Was wiederum ja sehr praktisch ist.
Hauptsache, muss ich nicht nochmal 39 Cent dafür zahlen.
Das wäre natürlich mal richtig asozial. Naja, ist ja egal. Also musst du ja. Weil du zahlst ja immer 39% auf den gesamten Parkvorgang. Du hast es nicht wirklich verstanden.
Ja, ist ja auch nicht einfach.
Doch, das ist ganz einfach. Du hast die Wahl. Zwei Modelle. Entweder 1 Euro pro Monat als Grundgebühr und pro Parkvorgang 50 Cent. Oder keine Grundgebühr und pro Parkvorgang 39%
ja.
der Parksumme.
Pro Cent, nicht Cent. Ah, okay.
Das mindestens 39 Cent, aber
39%?
Prozent, ja. Das ist richtig assi. Das
prangere ich an.
Das ist echt richtig dreckig.
Ich prangere das an. Ich prangere hart. Tschüss.
Tschüss.
Da bien.
Okay.
Ahora sí, ¿cuánto tocamos, Corbin?
Hoy vas a presentar Everything Counts.
Everything Counts?
Sí.
Okay, ahí va.
Okay.
It's a good
A ver si quedó bien.
A ver.
Ah.
Si quedó bien. Si vas a hacer la 4, eso va a ser chévere la 4. Aún no la vamos a hacer. ¿Por qué no?